Es geht los, Devinio erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Zepter dazu, auch wenn's viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzworts und herzlich willkommen zu Devinio Talks.
Einen wunderschönen guten Abend, liede Community, ich bin's. Euer Svenio und ich bin todmüde, falls euch interessiert. Der Hintergrund ist schlicht und einfach, dass ich den ganzen Tag gearbeitet habe. Zuerst habe ich mit Izzy einen sensationellen Vlog hingelegt. Wir haben gehandwerkt. Ich erzähle gleich noch ein bisschen was drüber. Es war ein super, super cooler Tag. Wir haben viel Spaß gehabt. Ihr habt es vielleicht auf Instagram so ein bisschen verfolgt. Es war wirklich für mich eine ganz neue Erfahrung. Ne? Ich habe echt Blut geleckt, was dieses Handwerkern angeht. Und danach habe ich einen schönen Retro-Abend mit meiner Freundin gemacht. Sie hat heute Cheat Day. Unsere neue Quest ist es, so viele Retro-Filme, also aus den 80er und 90ern, zu gucken wie möglich. Ich habe heute einen meiner absoluten Lieblingsfilme aus den 80er und 90ern geguckt. Anfang der 90er kam der raus. L.A. Story mit Steve Martin. Es ist spannend, weil ich liebe diesen Film, ich liebe ihn. Ich habe während des Films ungefähr 200 Mal gesagt, boah, ich liebe diesen Film so sehr, meine Freundin war total genervt, weil ich kaum es an mir halten konnte. Es ist spannend, es ist wie mit alten Computerspielen, ihr Lieben. Ich habe den bestimmt 5-10 Jahre nicht gesehen, den Film. Und es ist halt so, es ist ähnlich wie mit Wave Racer 64. Wave Racer 64 hatte ich als eines der geilsten Spiele aller Zeiten irgendwie in meiner Erinnerung. Als es rauskam, es hatte die beste Grafik, es hat so viel Spaß gemacht, ich habe so exzessiv gezockt. Und dann habe ich das vor ein paar Jahren, ich glaube im Studio oder so, habe ich das mal angezockt und habe gesagt, alter Schwede, sieht das scheiße aus, ist das ätzend zu spielen von der Steuerung und so. Und das macht das nämlich mit unserem Hirn. Ne? Wir haben irgendwann mal gespielt, oder geguckt, zu dieser Zeit war das richtig gut. Wir neigen dazu, das zu idealisieren und das anders abzuspeichern. So. Oder es liegt daran, dass sich einfach sowohl Film als auch Computerspiel einfach so perfektioniert in den letzten 10, 20 Jahren, dass solche Dinge einfach dann, ja, damals super waren, aber nach heutigem Stand einfach nicht mehr gut sind. Also ich hatte L.A. Story nicht so albern in Erinnerung, muss ich sagen, sondern als ja, Romantic Comedy kann man gar nicht mehr sagen. Also weil das ist, manche Elemente da drin haben wirklich so nackte Kanonenhumor, wo total drüber, wo du dir denkst, Alter, musste das jetzt sein? Aber der Film ist, der hat so besondere Momente, weil er so eine Magie transportiert. Und als ich den Film geguckt habe, war ich noch so total unverbraucht vom Leben, sag ich jetzt mal so überspitzt. Damals habe ich noch irgendwie an die eine geglaubt, an die Magie der Liebe und bla 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 bla. Und ja, da hat mich das noch mehr getoucht so. Und heute ist es halt so, wenn ich mir den Film angucke, also ich weiß nicht, wenn ihr ihn nicht kennt, was wirklich cool ist und was meine Freundin auch sehr gefeiert hat, war irgendwie die Stimmung in dem Film. Weil die Stimmung ist so die typische 80er, 90er Jahre Filmstimmung. Wie Filme, sowas wie Täglich grüßt das Murmeltier, Ferris Bueller, also Ferris macht blau, diese ganzen Highschool-Filme, so. Das heißt, diese Stimmung in diesem Film, die holt dich ab. Das ist geil. Wenn du in dieser Zeit groß geworden bist, dann holt dich das ab und du hast sofort irgendwie dieses, oh geil, früher war alles besser so. Und ja, und ich finde auch immer noch toll. Und ja, er wird auch immer irgendwie in meinen Top 10 der schönsten Filme der 80er und 90er sein. Weil ich einfach Steve Martin auch geil fand. Aber er hat ein bisschen Magie verloren heute. Und es war wieder so ein Ding von, ja, scheiße, jetzt nach dem Film irgendwie, ich hab den wirklich idealisiert und anders abgespeichert. So, und so geil ist der nicht jetzt so mit über 40 und ja. Aber cool, ne? Also die Frage ist, soll man das wirklich machen, ne? Soll man wirklich Wave Racer 64 spielen noch? Oder soll man sich den Zauber bewahren? Ganz krass, habe ich glaube ich schon mal hier im Podcast erzählt, ist es mit meinen ganz jungen Kindheitserinnerungen, ne? Die erste Frau, in die ich verliebt war, in ganz jungen Jahren, war die Prinzessin in der Märchenserie Die Märchenprinzessin. Boah, Alter, das war zu meiner Kindergartenzeit. Ich fand die so toll. Ich fand diese Märchenreihe so toll. Also wie so ein, keine Ahnung, einfach wie eine Serie oder mehrere Folgen für Kinder, so märchenmäßig. Aber ja, also Schwerpunkt war so ein bisschen, Herr der Ringe kann man nicht sagen, aber es gab so Zauberringe und wenn du die hattest, warst du halt unendlich mächtig. Ne? Konntest dich unsichtbar machen, konntest fliegen, solche Dinge. Und ja, es ging dann um die Prinzessin, die dann irgendwie entführt wurde oder um ein Liebespaar. Und wir haben das im Kindergarten nachgespielt irgendwie. So sehr haben wir das geliebt, ne? Das ist bombastisch schön gewesen. Und auch das, ne? Abgespeist, ja klar, ey, als Jugendlicher, ich habe das irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Jahre nicht geguckt. Und das gibt es jetzt umsonst auf YouTube. Das heißt, die Märchenprinzessin, googelt es mal. Oder gibt es auf YouTube ein. Und das habe ich irgendwann mal geguckt, ne? Und alter Schwede, ey, das ist halt Real-Life-Satire. Das ist halt, weiß ich auch nicht. Also die Special Effects sind halt so cringe. Irgendwie, ja, wir gehen jetzt gerade einen Berg hoch und die drehen das. Also es ist wirklich spartanisch. Das ist spartanisch. Du denkst ja, wollen die mich verarschen? Das ist wie so, als würde heute irgendjemand einen Comedy-Film machen. Irgendwie wie man, also auch die ganzen Monster und so sind irgendwelche Fledermäuse, die an der Schnur wie gegen bommeln. Boah, das ist halt das Ding, ne? Ihr Lieben, guckt diese Sachen nicht. Lasst sie euch selber. Lasst euch die Magie. Wirklich, wirklich, tut es. Also, L.A. Story war jetzt nicht kompletter Reinfall. Ich habe wirklich also einige Stellen so abgefeiert. Die Stimmung ist besonders. Aber der Film hat viel, viel irgendwie an Zauber und Magie verloren. Ja. Ja. Also das ganz kurz dazu. Ich wollte euch mal einen Tipp geben, aber ja, ich liebe den Film trotzdem. Dann, ihr Lieben, eine kleine Supermarkterfahrung heute. Ja, also, keine Ahnung. Das Ding ist, ihr wisst ja, ich bin eine Corona-Pussy und ich halte mich wirklich, sofern es mir möglich ist, intensiv an die ganzen Corona-Regeln. Ja, an Abstand, an Masken, yada, yada. Und, dann muss man eben einen Schluck Wasser trinken. Und heute, wenn der Izzy bei mir zu Besuch ist, eine einzelne Person, habe ich halt schon ein super schlechtes Gewissen. Ja? Izzy hatte irgendwie Mundschutz dabei, aber wenn man dann irgendwie zusammen vloggt und arbeitet und so weiter, dann ja, geht der natürlich runter, yada yada. Man hat versucht, Abstand zu halten, soweit es geht. Wie gesagt, da habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Also wirklich, ich bin wirklich jemand, der das einhält, irgendwie, weil er auch so ein bisschen Schiss hat. Ihr wisst ja, mein Immunsystem, yada yada. Aber manche, also keine Ahnung, das ist immer schwierig von außen zu beurteilen, aber manche, ach, keine Ahnung. Ich erzähle euch einfach mal die Story. Ich bin heute im Getränkemarkt, unter anderem, um irgendwie Energy Drinks zu kaufen für den Izzy, weil wir so eine Wette am Laufen hatten und ich gesagt habe, Digga, ich mach dir Schnäppchen und hol dir was Geiles zu trinken, so, dafür, dass du irgendwie mich heute assistest. Und dann war ich unter anderem auch wegen ihm dann im Getränkemarkt und dann klingelt das Telefon, meine Freundin ruft an, ich soll noch was mitbringen für Leo. Und du kannst, ich weiß nicht, habt ihr schon mal versucht, mit der Gesichtsmaske zu telefonieren? Es geht nicht. Es geht einfach nicht so. Das heißt, was machst du? Du gehst in eine stille Ecke, wo du keinen störst, wo du den Abstand halten kannst, nimmst den Mundschutz kurz zur Seite und redest. Während ich rede, kommt eine Mitarbeiterin von diesem Getränkemarkt auf mich zu, so eine richtige Oberlehrer-Wichtigtourin, so. Frosch. Und sagt zu mir, labert in mein Gespräch rein. So, das Ding, was sie da irgendwie gerade in der Hand haben, das gehört auf ihren Mund, das wissen sie schon. So, und ey, ganz ehrlich, da fühlst du dich halt, jemand, der wirklich so auf die Regeln achtet wie ich, so, ne? Fühlst du dich auch so ein bisschen deiner Ehre gekränkt, ne? Das Gespräch war dann eh zu Ende, ich habe dann gesagt, hören Sie, gnädige Frau, ich habe das Ding immer auf. Ich habe jetzt gerade mal ganz kurz einen Anruf, ich bin extra in die Ecke gegangen irgendwie und habe das kurz abgenommen irgendwie, das ging dann nicht anders, ja. So, und dann fing sie an, ja, aber und hier Markt und da müssen alle und irgendwann wird es sogar mir dann zu bunt. Habe ich gesagt, ach, machen Sie, was Sie wollen. Bin einfach weggegangen. Also ganz ehrlich, ja, jetzt die übliche Fraktion, also die, wie nennt man das, die Wirtschaftspussis, wenn wir die Corona-Pussis, die Wirtschaftspussis oder die Lockerungspussis, alles muss wieder aufmachen irgendwie, alles ist sowieso Verschwörung. Und Grippe ist viel gefährlicher. Die würde jetzt sagen, ja, hast ja wieder eine extra Regel raus. Sie hat ja die Frau hat ja recht. Und du nimmst ja auch immer denn die Ausnahmen, wenn du willst. Ja, okay, also was wäre dann der bessere Weg gewesen, irgendwie mit dem kleinen Handy rauszurennen, ins Auto zurückzugehen, wo ich irgendwie schon mehr oder weniger an der Kasse stand mit den ganzen Dingern. Also ich finde es okay. Ja, also wenn ich jemanden sehe, der, wo ich sage, okay, der telefoniert, der geht extra in eine Ecke, wo er keinen stört und telefoniert kurz, hat die Maske aber noch in der Hand und wird es gleich wieder aufsetzen, das finde ich okay. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, weil ich das gemacht habe, ne, redet sich ja zufrieden. Aber, weißt du, wo sind denn diese Oberlehrer-Klugscheiße-Mitarbeiter, wenn ich bei Edeka bin und Leute einfach gar keine Maske dabei haben? So, wo sind diese Klugscheißer-Tanten denn, wenn ich dann irgendwie bei Edeka ein paar Minuten später an der Kasse stehe und zwei Omas irgendwie direkt hinter mir irgendwie ihr Zeug aufs Band legen und irgendwie das in 20 cm Abstand machen? Wo sind die da? So, also ich würde jetzt so weit gehen, dass ich sagen würde, ja, da hat es den Falschen getroffen, so. Ja. So, warum, also entweder nimmst du dir alle und ziehst das durch, so, oder du lässt die Leute in Ruhe. Also dieses irgendwie, ich nehme jetzt mal einen raus, wo ich das Gefühl habe, irgendwie, dem kann ich jetzt mal irgendwie schön einen reindrücken oder was weiß ich was. Ich mache auch einen extrem sympathischen Eindruck, ne, dann denkt man auch, ja, da kriege ich ja, das ist ja kein Wutbürger und kein Schreihals, dem kann man mal jetzt hier irgendwie eine heftige Lektion erteilen, um meinen Arbeitsfrust hier und die ganzen pöbelnden Menschen irgendwie abzulegen oder zu kompensieren. Triggert mich ehrlich gesagt. Also nach wie vor bei uns ist es so, dass irgendwie von Tag zu Tag weniger drauf geachtet wird. Irgendwie bei uns beim Edeka laufen auch Leute ohne Maske rum, sagt keiner was. Und ich stelle mir also jeden Tag quasi die Frage, lohnt es sich da jetzt was zu sagen? Gibt es dann Ärger? Ist das so ein Choleriker, der dann anbrüllt? Manchmal, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich es auch manchmal einfach ignoriere mittlerweile. Weil es mir auch zu anstrengend ist, jeden anzudingsen. Die letzten Wochen habe ich es immer so, dass ich einfach nett, ohne zu pöbeln, gesagt habe, wären so lieb und würden sie mal eine Maske aufsetzen. Eigentlich dürfen sie ja gar nicht sein ohne Maske. Aber der zweite Satz triggert schon den einen oder anderen, ne? Wenn du nur sagst, wären sie lieb und würden vielleicht eine Maske aufsetzen. Sie wissen, das ist Pflicht, so. Aber wie gesagt, der zweite Satz ist dann schon oberlehrerhaft. Ähnlich wie es die Tante heute mir im Supermarkt gemacht hat. Da fühlt man sich schon belehrt. Das können ja manche schon nicht. Also komplett ohne Maske im Markt. Also hätte ich das gemacht, hätte ich auch den Anschluss verstanden, ne? So. Ach, keine Ahnung. Es hilft ja nichts. Gerade irgendwie Thüringen heute, ja. Keine Ahnung, ich bin auch müde, über das Thema zu reden und mich darüber aufzuregen. Irgendwie, die Menschen sind einfach bescheuert und dumm. Und ja, ich weiß, so in den Comments ist momentan, ja, wo sind denn die zweite Welle, Savinio? Warum gehen die Zahlen nicht hoch? Hast du doch vor Wochen schon angedingst. Ja, ich persönlich kann mir das auch nicht erklären, warum die Zahlen nicht hochgehen. So wie die Menschen sich benehmen, müssen sie eigentlich hochgehen. Aber es ist wohl wirklich so, wie einige von euch behauptet haben, dass es einfach momentan so wenig Fälle gibt, dass es sich nicht verteilen kann. Ich bin aber trotzdem der Ansicht, dass eine Pandemie so gefährlich ist, dass man trotzdem ein bisschen vorsichtig sein sollte. Also ganz ehrlich, Leute, die sagen, auch bei mir in den Comments, irgendwie Gesichtsmasken und Abstand halten wären zu viel für sie, die haben für mich die Kontrolle über ihr Leben verloren. Ich sag's ganz offen. Weil, also ganz ehrlich, in der Pandemie irgendwie, ja, ach, keine Ahnung, ich will mich nicht schon wieder aufregen darüber, dass wieder jemand auf Facebook irgendwie, mit dem habe ich schon einige Mal die Augen verdreht, wenn der einen Comment geschrieben hat. Das ist so ein Bodybuilder irgendwie, der mit irgendwelchen anderen Bodybuildern ein Foto irgendwie in Facebook hat. Da habe ich schon einige Male gedacht, boah, er mit seinen Stammtischparolen. Und dann kommt dann wieder so eine Aluhut, ja, ist eh alles Quatsch und Grippe ist viel schlimmer, Stammtischparolen, Geplapper, was er wahrscheinlich in seinem Fitnessstudio irgendwo aufgeschnappt hat und das nachsabbelt, wo ich dann echt nur denke, ja Leute, ey, ganz ehrlich, ist es denn jetzt, also okay, gehen wir mal davon aus, dass es wirklich so ist, dass es so wenig Fälle gibt, dass es sich einfach nicht verbreiten kann. Aber, ganz ehrlich, ist es denn zu viel verlangt, noch ein bisschen vorsichtig zu sein? Wem bricht denn Zacken aus der Krone, wenn er in der Öffentlichkeit ein bisschen Abstand hält oder in Supermärkten, öffentlichen Verkehrsmitteln so eine Maske trägt? Das ist doch wirklich das Minimalste, was man verlangen kann während einer Pandemie. Und dann gehen Leute demonstrieren gegen sowas. Leute, ey, was stimmt denn nicht mit euch? Ehrlich! Ich muss irgendwie, weil so viel Scheiße gefressen, ich muss irgendwie runterspülen. Naja, jede Woche dieselbe Leier. Ich bin es auch müde, es wieder zu sagen. Macht, was ihr wollt. Ich werde sowieso nicht auf mich hören. Ich finde das unverantwortlich, was Thüringen macht. Ramelow denkt darüber nach, irgendwie alles zu... also Masken. Ich war auch ganz ehrlich, manche Politiker gehen mir auch so auf den Sack. Von Ramelow hat man jetzt noch nicht viel gehört. Aber ich, also gerade so Lindner oder so, habe ich mal das Gefühl irgendwie, das ist so reiner Populismus. so das Fähnchen irgendwie jetzt an der Bild-Zeitung und den Bild-Zeitungslesern auszurichten irgendwie, weil das potenzielle Wähler sind und denen nach dem Mund zu reden, weil es irgendwelche, also ich verstehe, ganz ehrlich, wenn es Leute hierher stellen, die kommen und sagen, ich muss wieder arbeiten, mein Laden muss wieder aufmachen, ich bin ja am Existenzminimum irgendwie, verliere mein Haus, ich kann für meine Familie nicht mehr sorgen, ich verliere meinen Betrieb, jemand zieht mir meine Lebensgrundlage weg, hey, dann bin ich der Erste, der sagt, Digga, Alter, mach's auf, halte die Hygieneregeln ein, mein Segen hast du, alles gut irgendwie, ich verstehe, dass die Nerven blank liegen, ich verstehe irgendwie, wenn ich in der Situation war, wäre ich wahrscheinlich ganz genauso, habe ich vollstes Verständnis für. So, aber irgendjemand, der sagt, und das ist halt das Ding, so, irgendjemand, der sagt, ja, mir geht's gut, ich kriege nach wie vor mein Einkommen, irgendwie Wohlstandstrott, jada, jada, aber irgendwie, ich bin jetzt hier der heftige Rebell, der Pinguin, der mit einem Dagegenschild durch die Gegend rennt, weil ich AfD-Wähler bin und gerade ich einfach die Stammtischparole nachplapper oder ich gerade nichts habe, worüber ich mich echauffieren kann, also als Wutbürger. Keine Ahnung, die andere Seite ist ja auch nicht besser. Also über alles echauffieren. Und mir ist jetzt gerade, es ist gerade in meinem Leben irgendwie unleistbar, dass ich eine Maske trage und Abstand halte. Und da bin ich dagegen generell. Wie gesagt, wir reden hier nicht von nonstop eine Maske tragen, ne? Dann habe ich kein Verständnis dafür während einer Pandemie. Und auch wenn die Zahlen jetzt gerade nicht hochgehen, bleibe ich dabei, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die zweite Welle kommt. Ich meine, das Ding hat zum letzten Mal ja auch verbreitet irgendwie und es war unter dem, was es jetzt ist, so. Warum soll das denn nicht wieder passieren, wenn wir so, also keine Ahnung, ist das nächstes, wenn die Grenzen geöffnet, dann haben wir wieder unsere Globalisierung, irgendwie dann kommen wieder aus allen Ländern Leute rein, dann wird das wieder schön verteilt und so weiter. Ich habe heute ein Community-Mitglied gehabt, was mir geschrieben hat, und der hat, glaube ich, eine Professorin, die auf Virologie. Ihr wisst, was ich meine, es ist spät, ich bin Dulli. Also eine Virologin, die irgendwie den Studenten eine Studie vorgelegt hat, beziehungsweise Ausführungen vorgelegt hat, oder beziehungsweise so, er hat es mir so sinngemäß geschrieben, es gibt ja diese Forderung von den Ärzten, dass dringend alle Schulen wieder aufgemacht werden sollen. Und die hat quasi diese, ist ja keine Studie, sondern diese Empfehlung komplett auseinandergenommen, was für ein Bullshit das wäre und wie gefährlich das wäre, Schulen und Kitas aktuell wieder aufzumachen. Ja, was soll man machen? Also wenn alle danach betteln und alle meinen, irgendwie es wäre zu viel, eine Maske zu tragen, Abstand zu halten und alles wieder aufzumachen, dann passiert es halt früher oder später. Kann ich auf Brief Siedorf gehen. Glaubt dem alten Krömer oder lasst es sein. Seid Rebellen trotzig, seid irgendwie Aluhutträger, mir ist das alles total Latte. Die wird kommen wie das Amen in der Kirche und sei es irgendwie erst im Herbst. Whatever. Jetzt habe ich doch schon wieder irgendwie 17 Minuten verlabert mit diesem Thema und es triggert mich jede Woche, von daher springen wir jetzt mal ganz schnell weiter. Ihr Lieben, Werder hat heute gewonnen. Man kann es kaum glauben, Werder hat 1-0 in Freiburg gewonnen. Ich habe das Spiel nicht geguckt, aus diversen Gründen. Erstens, mich kotzt aktuell Werder Bremen unfassbar an. Mich kotzt die sportliche Leitung an. Mich kotzt vor allen Dingen Frank Baumann an, der irgendwie seit Monaten, ich habe eben, ihr wisst, ne, ich bin nicht der bescheidenste Mensch auf der Welt, aber wer hat es in der Winterpause gesagt? Wer hat während des Svenio Fußballstammtisch gesagt? Alle anderen Experten haben gesagt, Werder hält die Klasse. Der Trainer ist zu gut, die Mannschaft ist zu gut. Wer hat gesagt, ich habe da Zweifel, ehrlich gesagt. Das könnte ganz, ganz, ganz eng werden, weil die an Kofeld festhalten und er schon vor der Winterrunde einfach den Draht zur Mannschaft völlig verloren hat. Das Spiel gegen Mainz war für mich die Notbremse eigentlich. Wenn du irgendwie so so desolat auftrittst, wie Werder in Mainz, hätten, glaube ich, keine Ahnung, mindestens 15 Bundesliga-Clubs ihren Trainer rausgeschmissen. Weil das ein eindeutiger Indiz war, dass der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht. Nochmal, ich habe kein Problem mit Kofeld. Ich finde, er ist ein super Trainer. Ich mag ihn sehr gerne und ich glaube auch, dass er noch irgendwie in großen Clubs erfolgreich arbeiten kann und wird. Der wird seinen Weg machen, aber es gibt einfach Situationen, wo selbst der beste Trainer, ich meine, wir reden hier von jeder Welttrainer, war in irgendeiner Station mal am Ende, wo dann gesagt wurde, funktioniert einfach nicht mehr. Das ist halt einfach normal. Und man kann jetzt wieder von unter ihrem Niveau und über ihrem Niveau, das Theoriegesülze, jeder, der mal selbst Fußball gespielt hat im höheren Bereich, kennt das. und weiß, ich meine, die besten Beispiele sind Köln, jetzt Hertha, die plötzlich ihre Spiele gewinnen. So, ja. HSV ist vielleicht nicht der beste Beweis dafür. Das kann natürlich noch in die Hose gehen. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen, ich hole einen neuen Trainer und die Chance ist da, dass wir die Klasse halten, so, oder ich bleibe beim anderen Trainer und steige sicher ab, beim alten, dann wähle ich doch das Zweite. Da habe ich wenigstens noch eine 50-50-Chance vielleicht. Und seit diesem Mainz-Spiel in der Hinrunde fordere ich, dass der Trainer rausgeschmissen wird, beziehungsweise ausgewechselt wird. Und das ist nicht, Kufert ist ein Scheiß-Trainer, jada jada, sondern es ist eine Situation eingetreten, wo er die Mannschaft nicht mehr erreicht. Ich habe schon in der Winterpause gesagt, ich habe noch nie erlebt, dass eine Mannschaft in so einem Zustand war und noch aus eigener Kraft mit demselben Trainer da rausgekommen ist. Habe ich noch nie erlebt. Und wenn, dann war das ganz selten. Ich glaube, der Alex hat gesagt, ja, das und das Beispiel, irgendwann gab es das vielleicht mal, aber die Wahrscheinlichkeit. Und vor allen Dingen, wie viele Beispiele gab es seitdem? Wie viele desolate Spiele von Werder gab es danach? Dutzende. Das letzte war gegen Leverkusen. Und immer wieder stellt sich Baumann im ersten Richtige, ich bin mir sicher, wir halten die Klasse. Sag mal, ich frage mich, ist der Baumann dumm? Oder ist der schlecht in seinem Job? Oder, ich weiß ich auch nicht, hat er einen Deal mit dem DFB? Oder mit der DFL, weil Werder irgendwie die Polizeikosten nicht mehr tragen oder selber die DFL die tragen, sodass man Werder irgendwie gemeinsam aus der Liga rauskicken will. Ich muss auch einen Grund geben. Also man kann doch nicht so inkompetent in seinem Job sein, dass man das nicht erkennt. Diese Woche haben sich irgendwie zwei ehemalige, sehr verdiente Spieler zu Wort gemeldet, die gesagt haben, Leute, der muss weg, es funktioniert einfach nicht, checkt doch mal. Rune Bratzit irgendwie, der hat alles gewonnen mit Werder, was man gewinnen kann, inklusive Europapokal. Dieter Budenski in den glorreichen 80ern bei Werder, irgendwie unter Otto Rehagel, Nationaltorwart und Torwart bei Werder. Und oh, da wird da zurückgeschossen und albern, wie im Kindergarten, stellen sich dann vor die Kamera und sie würden das befremdlich finden, die Aussagen von den Spielern. Die Aussagen sind total berechtigt, was ihr macht, ist das Kasperle-Theater. So, jetzt wäre da auch noch gewonnen heute, jetzt geht's wieder los irgendwie und auch die ganzen Deppen bei Twitter, seht ihr, lag ja doch nicht am Trainer, ja, weil er jetzt mal eins von 20 Spielen gewonnen hat irgendwie. Ich habe das Spiel nicht gesehen, zweite Halbzeit, wohl sehr, sehr viel Glück, Werder stand wohl nur hinten drinne. So, what? Also, denkt ihr, das ändert sich jetzt was? Also denkt ihr jetzt, dass wir jetzt am Dienstag gegen Gladbach gewinnen werden oder was? Da gibt's die nächste Klatsche. So immer wieder dieses, ja, und dann spielen wir mal gegen irgendeine Mannschaft unentschieden und ja, jetzt schaffen wir es doch wieder. Ja, also das ist einer der Gründe, warum ich nicht reingeguckt habe heute. Dann hatte ich mehr Bock auf den Vlog mit Izzy und ich habe auch keinen Bock auf Geisterspiele. Also drei Gründe, warum ich nicht zugucken wollte. Das ist, glaube ich, das erste Mal seit 10 Jahren, dass ich ein Werder-Spiel verpasst habe. Komplett. Da sieht man mal, ne, wie die Motivation bei mir ist, irgendwie auf diese ganze Kacke aktuell und auch auf den Club und die Vereinsführung. Und ja, ausgerechnet jetzt haben wir gewonnen. Vielleicht gucke ich Gladbach am Dienstag auch nicht. Vielleicht bin ich das Pechmariechen und ja, von mir aus können wir da auch so die Klasse halten, gucke ich keine Spiele mehr, ist mir auch recht. Wir können es ja mal testen. Ich werde mal am Dienstag auch nicht reingucken. Und schauen wir mal. Ja, ansonsten Bayern stark, Dortmund stark, obwohl Dortmund war ein Arbeitssieg. Ich habe nur die Zusammenfassung dann gesehen. Ja, ich muss echt sagen, juckt mich alles nicht. Bundesliga könnte auch noch Pause sein momentan. Ist irgendwie auch vom Feeling her, das Ganze drumherum jetzt mit dem ganzen Vorspiel, ist irgendwie nicht mehr mein Fußball. Man ist auch nicht mehr meine Bundesliga irgendwie. Muss man mal gucken, ob ich nächste Saison weiter gucke, ob wer da abstellt oder nicht. Ich muss mal in mich gehen, gucken, wie es nächste Saison wieder anfängt. Schauen wir mal. Ja, ansonsten, ich weiß, dass ihr alle irgendwie interessiert seid an diesen ganzen Abmahnungssachen und da gerne ein Upgrade hättet. Es ist viel passiert, zumindest in dem ersten Fall. Im zweiten Fall, die Elimania-Logo-Sache, ist nichts passiert, aber bei vorletzten Sachen am Anfang hat es auch ewig gedauert, auch 4 Wochen, von daher heißt das nicht, dass da nicht noch was kommt. In Sachen Elimania-Logo, wie ich letzte Woche gesagt habe, ich weiß nicht, ob die Person den Podcast hört oder nicht, ist mir auch total Latte, werde ich bis zum Äußersten gehen. Also von mir aus auch bis zu einer Gerichtsverhandlung, das ziehe ich bis zum Ende durch. Ich lasse mich nicht so verarschen. Also nach wie vor nicht. Die Argumentation ist ja so von wegen, ja, es wäre nicht relevant, ob sie gesagt hätte, ich helfe umsonst, sondern es wäre ja relevant, dass sie irgendwie das Logo designt hätte, was wir benutzen und deshalb hätte sie ja eine Lizenzgebühr verdient irgendwie, ja. 1000 Euro, eine Lizenzgebühr für ein Logo, was ich für ein ehrenamtliches Projekt nutze, was ich auf T-Shirts gemacht habe, die Petra gezeichnet hat, und wo ich, glaube ich, maximal 10 T-Shirts von verkauft habe irgendwie. Und dafür dann 1000 Euro Lizenzgebühr. Ich habe es ja letzte Woche ausführlich erklärt. Also, sie war maximal bei einem Entwurfsstadium schwarz-weiß. Das Logo hat sie nicht gemalt, meiner Ansicht nach. Aber wie gesagt, selbst das soll ja ein kreativer Prozess sein. Ich gehe da zum Äußersten. Ich glaube, dass mein Anwalt sagt auch, dass die Chancen da sehr, sehr gut sind. Von daher könnte das am Ende ein teures Vergnügen für sie werden, weil da muss sie irgendwie, wenn sie da auf die Schnauze werden und die Prozesskosten bezahlen, dann wird es noch ein Minusgeschäft für diese Person. Von daher, da gehe ich bis zum Letzten. Also ich lasse mich nicht verarschen. Ich finde auch die Art eine Unverschämtheit, dass sie auch noch an Barlow angetreten ist. Und ich nach wie vor in meinem Gerechtigkeitsempfinden, zu jemandem zu gehen und zu sagen, irgendwie, ich möchte für dich umsonst was machen, irgendwie ist mir eine große Ehre und eine tolle Übung, zwischendurch immer wieder das zu behaupten. Und dann irgendwie aus gekränktem Stolz am Ende irgendwie eine teure Lizenzgebühr von 1.000 Euro zu fordern für ein Logo, was man im Prinzip gar nicht designt hat. Meinem Gerechtigkeitsempfinden nach, also ich verliere den Glauben an die Menschheit, wenn ich diesen Prozess verliere. So, und wenn ich kann, ich weiß nicht, man kann es ja nicht in jedem Fall, wenn ich da auch nochmal eine Revision, ich gehe da bis zum Letzten. Sie schrieb irgendwie damals, dass sie irgendwie finanzielle Sorgen hätte und deshalb unbedingt Geld bräuchte jetzt für ihr Logo. Ist das ja nicht mein Fehler. Die Begründung ist ja, sie hätte ja eine Spendenaktion dafür gegeben. Das rechtfertigt dann ihre Forderung. Verstehe, also ich gehe zu jemandem hin, sage, ich mache das gerne umsonst, mir eine tolle Ehre. Und wenn der dann eine Spendensammlung startet, dann habe ich recht, dafür bezahlt zu werden. So, aber ich frage mich, warum soll ich, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, also abgesehen davon, dass das Geld komplett weg ist, weil ich es nämlich für das Hörspiel investiert habe oder für Dinge für das Hörspiel, für Petra, für Marvin, für Patrick Senges und wie sie alle heißen, warum hat sie das Recht auf 1.000 Euro für einen Logo-Entwurf, der nicht mal fertig war, der irgendwie aus dem Animania und dem WoW Classic-Logo besteht und die Elemente daraus auch noch von mir irgendwie per Mail erdacht und vorgeschlagen worden sind. Warum hat sie Recht auf 1.000 Euro und ein Ingo Sieker, der seit 100 Jahren irgendwie Hauptrollen für mich spricht in meinen Hörspielen, warum der nicht? Warum der denn nicht? Aber sie. Warum hat sie das Recht? Er könnte doch genauso sagen, ja, Spendenaktion und ich habe an dem Hörspiel massiv mitgewirkt. Also, die Redaktion, ich check das nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, da gehe ich bis zum Äußersten. Nein, also ich lasse mich auch nicht verarschen und ich, keine Ahnung, also unser Rechtssystem muss das auch hergeben, dass so jemand irgendwie dann mit so einer linken Nummer irgendwie in die Schranken gewiesen wird. Ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Ich werde euch auf jeden Fall darüber unterrichten. Momentan, das Problem ist, wenn es laufendes Verfahren ist, darf ich nicht mehr drüber reden. Momentan ist es ja noch nicht so weit. Bisher ist es ja nur irgendwie juristischer Austausch. Das hat mir zumindest mein Anwalt so erklärt. Deshalb darf ich aktuell noch drüber reden. Mal gucken, ob da jetzt eine Klage kommt. Wir werden da keinen Schritt zur Seite gehen irgendwie. Falls die Person das hört, kann sie sich das Geplänkel sparen und das immer wieder mit dem Anwalt anschreiben. Können sie gleich mit der Klage kommen, weil wir werden da ich habe mich auch vorgeschlagen, mich auf einen Vergleich einzulassen. Werde ich auch nicht. Das kommt nicht in Frage. Frechheit siegt nicht immer. So, bis zum Letzten gehe ich da. Und das Erste hat sich auch was ergeben. Ich habe gerade einen Frosch im Hals. Eine Sekunde. Ihr Lieben, ich weiß auch nicht, warum ich heute so eine trockene Kehle habe. Ich habe gar kein Fleisch gegessen. Ja, die erste Sache war mein Fehler. Habe ich auch letzte Woche 100 Mal gesagt. Ich habe... Da sind einige coole Sachen passiert. Also pass auf, wir fangen mal ganz vorne an. Ich habe mit meinem Anwalt intensiv darüber gesprochen und eine Strategie entwickelt, wie wir da reingehen, beziehungsweise nicht eher, sondern er hat einfach gesagt, okay, was ist jetzt der logische Schritt, dagegen vorzugehen oder da was zu machen. Dann habe ich meine Jungs von Vereinfacher drauf angesetzt. Mein Kumpel Thomas kennt 1.000 Leute und hat auch irgendwie in seinem näheren Umfeld einen Medienanwalt. Mit dem hat er darüber gesprochen. Und der Sebastian mein Finanzexperte, mit dem ich in letzter Zeit viel gemacht habe, der hat mich auch nochmal angerufen. Und der arbeitet ja noch bei der ARAG-Versicherung. Und die haben auch eine Jura-Abteilung oder eine, wie nennen wir das? Rechtsabteilung. Und der hat auch nochmal danach gefragt. Und alle sagen übereinstimmend dasselbe, nämlich Folgendes. Der Fotograf hat den Fehler gemacht, in Anführungsstrichen, zumindest wenn er auf das große Geld aus ist, beziehungsweise dann in diesem Fall für seinen Anwalt, warum auch immer. Ich verstehe es ja bis heute nicht, warum er diesen Schritt gegangen ist. Er hat den Fehler gemacht, mir eine Mail zu schreiben. Wäre er gleich zum Anwalt gegangen und hätte den Dialog von mir geskippt, hätte ich die 850 Euro zahlen müssen, weil das wohl nach Tabellen gerechnet ein Betrag ist, den man dann in dieser Region, in diesem Bereich bezahlen muss. Er hat aber den Fehler gemacht, in Anführungsstrichen, mir eine Mail zu schreiben und mir zu sagen, ich habe dir nicht das Recht gegeben, das Foto zu veröffentlichen. Nimm das bitte runter und dann noch sinngemäß vielleicht und sag mir irgendwie, wie wir uns einigen können. So oder irgendwie so sinngemäß. Damit hat er mich schon abgemahnt, selber. Und in dem Moment, wo ich dem nachkomme, und das habe ich ja, weil das Bild sofort runter, ich habe mich entschuldigt und das Bild sofort runtergenommen, in dem Moment hat er keine Handhabe mehr, zum Anwalt zu gehen, um mich nochmal abzumahnen. Das darf er nicht, beziehungsweise laut aktueller Rechtsprechung wird er da vor Gericht nicht Recht bekommen. Das sagen drei verschiedene Anwälte, mit denen ich gesprochen habe, unter anderem ein Medienanwalt. Ne? Ist ja, klingt auch irgendwie logisch. Er mahnt mich ab, sagt, unterlass das bitte. Ich sage, alles klar, sorry, mein Fehler. Folge seinem Willen. Und damit hat er keinen Grund mehr, mich nochmal abzumahnen, weil ich habe schon gemacht, was er will, quasi. Wisst ihr das? Also es klingt total logisch, oder? Das heißt, ich habe die 220, glaube ich, was auch schon viel ist für ein Foto, was ich nicht benutzt habe quasi. Aber gut, es ist eine Urheberrechtsverletzung, von daher ist das nun mal so. Aber es ist natürlich weit weniger als die 850, die sein Anwalt gefordert hat. Ja, von daher auch da, glaube ich, könnte man so weit gehen zu sagen, wir gehen den Prozess ein, weil ich glaube, dass unsere Chancen da ganz gut sind. Muss sich halt dann der Fotograf überlegen, ob er dieses Risiko eingehen will, das zu verlieren, weil dann bleiben von seinen 220 Euro, die er jetzt gekriegt hat, am Ende nicht mehr viel übrig, weil er dann vielleicht noch die Gerichtskosten zahlen muss und so weiter. Und ich habe da ja auch nichts zu verlieren, ob ich jetzt 850 an ihn zahle oder irgendwie dann die Gerichtskosten. Statt, ne, dann ist es halt so, mit dem Vergleich, was weiß ich was. Von daher, und dazu kommt noch, und jetzt wird's interessant, dass mir eingefallen ist, jetzt, das ist auch wieder ein typischer Krömer, dass vor 2-3 Jahren schon mal so eine Sache war. Das war diese Katzennummer-Sache, wenn ich abgemahnt wurde. Allerdings da kam die Dame direkt auf mich zu und hat mir irgendwie eine Rechnung gestellt, über 150 oder so. Und da bin ich zu meinem Versicherungsfuzzi, dem Nico, in Laumbrück gegangen und habe gesagt, kann man das irgendwie versichern, irgendwie, falls sowas nochmal passiert? Manchmal ist das einfach so, als Blogger bist du immer so ein bisschen, ja, mit einer Hand im Dings und so, mit einem Fuß im Knast. Gibt es irgendwie eine Versicherung, so eine Rechtsschutzversicherung für sowas? Und das habe ich abgeschlossen. Das heißt, ich habe eine Rechtsschutzversicherung genau gegen sowas. Nämlich Rechtsschutz für Selbstständige, so heißt sie sinngemäß. Das heißt, ich habe jetzt für beide Fälle Rechtsschutz beantragt. Und dann kann ich das noch viel entspannter angehen und brauche auch den Prozess dann nicht zu fürchten. Und das ist natürlich eine ganz neue Grundlage für die ganze Sache für mich. Weil ich habe das Gefühl, dass ich in beiden Sachen im Recht bin, dahingehend, also im ersten im Recht, dass die 650 Euro nicht angemessen sind und dass er das nicht hätte machen dürfen und sollen. Weil, ne, so, ich habe signalisiert, okay, dreimal erklärt, brauche ich nochmal erklären. So, und ich könnte in beiden Sachen wirklich das entspannt auf mich zukommen lassen und in beiden Sachen den Prozess, bis zum Prozess es kommen lassen, weil ich glaube, in beiden Sachen das ganz gut für mich ausgehen könnte und mit einer Rechtsschutz im Rücken brauche ich dann auch den Worst Case nicht bezahlen, so. Also ganz interessante Wendung quasi in der ganzen Sache, aber ich meine, 220 Euro sind jetzt auch nicht wenig, ist jetzt auch kein kleines Lehrgeld irgendwie, ne? Also für ein Foto, was ich nicht hätte nehmen müssen, was ich irgendwie nicht am Ende genommen habe, weil ich sofort wieder runtergenommen habe und was überhaupt nicht nötig gewesen wäre für den Blog-Eintrag. Ich hatte der gute alte, wie heißt der, scheiße, Ei, heißt der glaube ich, Ei, ist der Nick in der Community, der Vorname fällt mir jetzt nicht ein, hat mich angeschrieben und gesagt, Krömer, ich habe hier eine ziemlich coole Flatrate für Stockbilder. Und ich wusste gar nicht, Envato kennt ihr vielleicht die Seite? Das ist so eine Seite für Themes und wie heißt es? Ach, keine Ahnung, Themes, Videovorlagen, so Templates und so. So, das ist eine sehr, sehr gute Seite. Die benutze ich schon seit vielen Jahren für, keine Ahnung, für Intros, für After Effects Files und Templates und so weiter. Und die haben, das wird geil, das wusste ich nicht mal, die haben, das ist auch ein ganz guter Tipp, wenn ihr Blogger seid und auch solchen Sachen aus dem Weg gehen wollt und vielleicht ein bisschen größer seid, da zahlst du ein paar, keine Ahnung, zwischen, warte mal, weiß gar nicht, 10, 20 Euro im Monat, so in dem Bereich. Und hast eine Flatrate. So, für Stockbilder, sogar für etwas, also für die Sachen, die bei Envato quasi ein bisschen aussortiert sind. Das heißt, für ältere Templates. Ich habe hier schon ein paar Sachen davon eingesetzt. Da sind auch Fonts dabei, also so Schriftarten. Und das ein oder andere, die andere App für WordPress, also ist total nützlich, ich kann es in vielerlei Hinsicht gebrauchen und habe sofort abgeschlossen. Das heißt, ein Großteil der Bilder für meinen Blog wird jetzt aus den Stockbildern kommen. Das heißt, ich bin jetzt auch für die Zukunft doppelt abgesichert. Und jetzt kommt noch der wahre Tipp für euch alle da draußen. Jetzt müsst ihr mal kurz wieder alle aufwachen. Weil der Sebastian hat mich, Frosch im Hals wieder, was ist los heute? Der Sebastian ist momentan irgendwie so ein bisschen mein Lebensretter in vielen Dingen. Nicht nur ein super netter Typ, auch total bemüht. Ich habe euch erzählt, dass ich auch darüber nachdenke, vielleicht umzuziehen irgendwie. Wir sind so ein bisschen so mit einem Auge am Suchen. Er hat mir vor kurzem irgendwie ein Haus bei uns in der Nähe, leider ein bisschen weiter weg, irgendwie verlinkt, weil er da jemanden kennt. Also er ist an dieser Stelle auch mal ein riesen Dankeschön an den coolen Support in letzter Zeit vom Sebastian. Und der hat mir angeboten, also es gibt bei der ARAG, und das haben wohl nicht viele, eine Rechtsschutzversicherung, die quasi mich komplett abdeckt. Es kann sein, dass meine Versicherung, wo ich jetzt die Rechtsschutz habe, mein Anwalt sagt, die Wahrscheinlichkeit ist doch da, kann sagen, dass sie die Fälle nicht übernimmt. Dann werde ich allerdings zu meinem Versicherungsfuzzi in Lauenbrück gehen und sagen, Digi, ich habe das vor 2 Jahren abgeschlossen, genau für solche Fälle. Wenn die Versicherung das nicht übernimmt, also dann möchte ich gerne mein Geld wieder haben, weil dann brauche ich die Versicherung nicht. Weil das genau wegen sowas habe ich das abgeschlossen. Wie dem auch sei, vielleicht, ja, auf kurz oder lange Sicht werde ich dann zur ARAG wechseln und zum Sebastian. Weil diese Versicherung ist nämlich eine sogenannte Internetversicherung. Irgendwie, das ist wohl so ein neuer Baustein. Und Rechtsschutz ist ja eigentlich immer so mit Baustein. Du bist nie komplett gegen alles geschützt, sondern ja, du musst ja den Baustein und den Baustein, von daher kann es richtig teuer werden. Und wenn ich mal so in die letzten 2-3 Jahre zurückgucke, wann ich Rechtsschutz gebraucht hätte oder eine Versicherung, sind alle meine Fälle wären dadurch gedeckt gewesen. Weil diese Internetversicherung macht nämlich Folgendes. Die, keine Ahnung, wenn du Cybermobbing hast, also die schützt die ganze Familie, das ist auch der Slogan, ich habe da ein cooles PDF gekriegt, keine Ahnung, dein Sohn ist im Internet, lädt irgendwas runter, Urheberrecht, die ARAG übernimmt das. Ja, also keiner lädt ein MP3 runter, hat man früher gemacht, oder ein Video, oder ein Film, so, wird abgemahnt, die ARAG-Versicherung übernimmt das. Du bist Blogger, steht exakt da so drinne und benutzt ein Foto, was urheberrechtlich geschützt ist, die ARAG übernimmt das, zumindest die Anwaltskosten. Und das ist ja schon ein Riesending, ne? Also die Lizenzgebühr musst du trotzdem zahlen. Aber das ist ja nun mal so, ne? Klingt sehr, sehr gut. Und das sind noch viele andere Bausteine. Das Geile ist, für technische Dinge, die kaputt gehen in deinem Computer, hast du noch eine Vollkasko da drin. Das heißt, das ist ja für mich Win-Win. Überleg mal, was in letzter Zeit bei mir kaputt gegangen ist. Das Board und der Prozessor. 2-mal. Erinnert euch daran? Gut, einmal hatte ich noch Garantie drauf, aber ne, ist ja einmal komplett durchgebrannt, dann irgendwie beim Prozessorwechsel, weil der gebrauchte Prozessor, den ich mir gekauft habe, defekt war, hat er bei mir im Board einen kurzen ausgelöst, dann meine Festplatte, die kaputt gegangen ist, erinnert euch daran, das wären alles Vollkaskofälle gewesen, die diese Versicherung abdeckt. Also das heißt, also da waren noch andere Dinge drin, irgendwie zahlt den Psychiater bei Cybermobbing, also jegliche Dinge, die übers Netz kommen, sind damit abgesichert. Und kostet ungefähr 200 Euro im Jahr. Finde ich einen fairen Preis. Weil, ne, wenn sowas passiert, wie jetzt in diesem Falle, bin ich abgesichert. Ich bin mal gespannt, wie Rechtsschutz jetzt, meine aktuelle Rechtsschutz das handelt und wie die mit der Sache umgeht und ob es übernimmt. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Also dieser Tipp mit der ARAG-Versicherung ist, glaube ich, nicht für jeden was. 200 Euro im Jahr sind jetzt auch nicht wenig. Ich glaube, ich zahle für meine jetzige zwischen 60 und 70 Euro pro Jahr. Aber keine Ahnung, also für mich hätte sich das in den letzten Jahren extrem gerechnet. Also jetzt gerade irgendwie beim letzten mit dem Chip, was habe ich bezahlt? Weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Neues Board, neuen Prozessor musste ich zahlen. Und da bist du ja gerne mal bei, was weiß ich, 500, 600, 700, 800 Euro, je nachdem, was du nimmst. Und das hätte sich schon extrem gerechnet, ehrlich gesagt. Also eine coole Sache. Vielen Dank, Sebastian, da nochmal für. Ich warte mal ab, was die Rechtsschutzversicherung jetzt übernimmt und dann wechsle ich zu ARAG, wenn sie es nicht macht. Oder ich werde mich auf jeden Fall informieren. Ich finde das eine coole Sache. Und ich wusste gar nicht, dass es gibt. Und Sebastian sagt auch, ja, wissen viele nicht, dass es das gibt. Und viele Versicherungen und vor allem die Rechtsschutzversicherungen bieten das auch in der Form nicht an. Ansonsten, ihr Lieben, ganz kurz noch zum Thema Heimwerken. Mit Bangers habe ich auch schon wieder 1,5 Stunden geredet. Es dauert auch relativ lange, deshalb will ich wieder nicht zu lang machen. Heimwerken heute war ganz toll. Ihr habt es ja vielleicht ein bisschen auf Instagram verfolgt. Es wird wieder ein toller Vlog. Ähnliche Stimmung wie letztes Jahr beim Roboter. Wir hatten leider keinen Kameramann dabei. Der Lasi war heute, konnte heute nicht. Und ja, aber es war trotzdem, es war blöd, weil wir alles selber filmen mussten, teilweise mit Stativ, teilweise musste einer, und das war größer als ich. Ich war ja am Handwerken, ich habe es ja, sagen wir mal, zu 90% alleine gemacht. Nur bei ganz schweren Sachen hat der Izzy ein bisschen geholfen. Und also größer als Izzy hat gefilmt. Aber es war einfach geil, ihr Lieben. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe zum ersten Mal, das muss ich aber Zunge zergehen, also viele von euch werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber man braucht es ja eigentlich nicht, ne? Ich habe heute mit 45 Jahren, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Stichsäge in der Hand gehabt. Das muss man sich mal vorstellen. Wie eigentlich Wahnsinn, oder? Gibt wahrscheinlich viele jetzt, die da draußen irgendwie im Nerd-Bereich, die sagen, ja, geht mir auch so. Brauchen wir ja auch heutzutage eigentlich nicht. Ist ja so. Ist ja jetzt nicht so wie, ich würde sagen, wie Schwimmen oder so, aber selbst Schwimmen brauchst du ja heute eigentlich nicht. Es war eine tolle Erfahrung, ihr Lieben. Glaubt es mir oder lasst es sein, ich habe mega Blut geleckt. Mega. Ja, heute haben wir es ja abgedreht. Das Projekt danach habe ich schon irgendwie in einer Woche dran gearbeitet. Das ist schon relativ weit. Und das, was danach kommt, habe ich auch schon rausgesucht. Ich habe mir in der Woche irgendwie so 4, 5 Bücher bestellt mit coolen Handwerkerideen. Und da sind so, ey Leute, ganz ehrlich, da sind so geile Sachen dabei. Ihr seht heute gesagt, größere Dinger sind leichter zu bauen als so kleiner Fummelkram. Und das Vogelhaus war heute wirklich ein kleiner Fummelkram. Ich habe also keine Ahnung, das nächste, was ich mache, also das ist jetzt nicht keine von den 4 Sachen, die ich jetzt gerade erzählt habe, aber eins der nächsten Projekte ist so irgendwie ein Regal oder ein kleiner Schrank, damit ich mein ganzes Gartenwerkzeug irgendwie, das rappelt alles bei uns irgendwie auf der Terrasse rum, damit ich das irgendwie schön verstauen kann. Meine Freundin ist so begeistert von dem Kräuterregal, dass sie gerne noch ein zweites haben möchte für Blumen. Und das werde ich auch zumindest kurz thematisieren, vielleicht in einem anderen Video, weil das werde ich mit diesen Blumenkästen machen, weil ehrlich gesagt, dieses mit der Folie ging mir, das war so eine Fummelarbeit, das war so mühsam. Und diese Kästen sind halt geiler, weil du die einfach, die passen halt genau in die Europaletten, die wuppst du einfach rein, hast du halt nicht mehr dieses, okay, habe ich selbst gemacht Feeling, aber die haben halt auch einen vernünftigen Ablauf für den Regen und das ist, glaube ich, noch geiler. Und die sind auch schöner aus für Blumen, also das wird das nächste sein. Ich habe auch viele Tipps von euch bekommen, zum Beispiel eine andere Palette zu nehmen, wo dieser Zwischenteil nicht mit gepresstem Holz, sondern mit richtigem Holz und so weiter und so weiter. Also das, ja. Glaubt es mir oder lasst es sein, ihr Lieben. Ich bin mir nicht sicher, ob das auf lange Sicht ein Format sein wird, was irgendwie meinen YouTube-Kanal vergrößern wird. Vermutlich nicht. Ich denke immer noch, dass es eine Nische dahingehend ist, also sofern ich das beurteilen kann. Es gibt super viele gute Handwerker im Internet. Es gibt super viele gute Kanäle von Leuten, die es echt drauf haben. Ich habe viel von euch verlinkt gekriegt und mir auch viel angeschaut. Glaubt es oder lasst es sein. Aber es gibt, also ich habe zumindest noch keinen wie mich gefunden, der wirklich quasi bei Null anfängt, der nur eine Form von Begeisterung dafür mitbringt und der Dinge macht oder versucht, Dinge zu machen, die im Prinzip jeder Dulli, der anfängt, auch nachbauen kann. So, also quasi diesen Weg mit mir zu gehen. Ich glaube, also erstmal vorweg, ich habe mega Bock darauf. Das ist erstmal das wichtigste Kriterium von allen. Weil ihr folgt mir jetzt so lange oder viele von euch folgen mir so lange und das ja nicht ganz ohne Grund. Ich habe das Gefühl, dass ich eine Sache sehr gut kann und das ist Begeisterung zu verbreiten, die ansteckt. Das erste Video hat nur 2000 irgendwas Views, aber es hat, ich glaube, warte mal, waren es mehr? Also ich habe ja den Jitsi-Guide gemacht. Jitsi Meet, das ist diese kostenlose Videokonferenz-Software, die irgendwie Open Source ist und so weiter. Das hat über 20.000 Views, aber mein 2.000 Views-Video hat mehr Daumen nach oben oder genauso viel, ich glaube mehr sogar, 10 mehr oder so, als das 20.000-Ding. So. Das heißt, es haben natürlich nicht so viele geguckt, weil es nicht zielgruppenorientiert ist, weil meine Zielgruppe halt Nerds und Gamer sind. Aber alle, die es geguckt haben, fanden es geil und haben auch ich habe super viel Feedback gekriegt. Habe ich, glaube ich, letzte Woche schon erzählt, oder? Wann kam das raus? Das Problem ist, ich weiß schon nicht mehr, was ich im Podcast erzähle und was ich im Stream erzähle, ne? Warte mal, ich glaube, es kam erst danach raus, oder? Warte mal, bin ich jetzt bescheuert? Wann kam es raus? Am 12.05., vor 12 Tagen. Okay, dann habe ich letzte Woche das alles schon erzählt, alles klar. Ja, Also, Moment, das ist aber auch, das ist schon auf 2500 gestiegen. Das meine ich halt, ne? Das wird, vielleicht wird es langsam nach oben kriechen, ne? Ähnlich wie mein, wie das ein oder andere Video, was langsam geklettert ist. Wie mein Staubsauger-Ding, das ist auch so klein einfach, das ist jetzt bei 6000, oder mein GoPro 7 Black-Ding, das hat super low angefangen, war bei 1400, mittlerweile ist es bei 21.000. Das muss ich erstmal so ein bisschen verbreiten, so auch zum Propaganda, weil ich ja einfach mit meinem Kanal irgendwie nicht keine große Reichweite habe. Das ist ja das Ding. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe Bock auf die Sache, ich habe wirklich richtig Bock auf die Sache. Das ist jetzt kein Blabla, gut schönreden. Ich kann nicht garantieren, dass es gut ankommen wird, aber das erste Video gab einfach sehr, sehr viel positives Feedback und auch wirklich viele Leute gesagt haben, ich baue das nach. Ich hatte sogar Sebastian hat gesagt, er hat Bock, das nachzubauen. Also es scheint so, dass es auf jeden Fall, also viele haben auch geschrieben, sie würden gerne mehr davon sehen. Wir gucken mal, wie jetzt die nächsten Videos ankommen. Also wie gesagt, also 3 Minimum. 3 sind schon, ja, 2 ist fertig, 3 ist zu 60%, 70% fertig. Das vierte wird auch ein richtig. Aber das vierte ist auch das Geile, es wird halt ein Nerd-Ding. Das wird ein Nerd-Ding, das kann jeder gebrauchen, irgendwie, der, ich will nicht zu viel verraten. Und dann, ich bin mal gespannt. Ich habe da super viel Bock drauf, ich werde das machen. Und nach 4 Videos, ja, werde ich das Ganze mal reflektieren und resümieren und dann schauen wir mal. Ich würde gerne mehr davon machen, irgendwie, ich habe 5 Bücher hier liegen oder 4 Bücher mir gekauft in dieser Woche und meine Freundin war schon total genervt, weil ich ihr alles gezeigt habe, das wäre doch geil, das wäre doch geil. Und sie hat immer gesagt, ja, finde ich auch, aber wo sollen wir das hinmachen hier? Dann habe ich gesagt, ja, wir brauchen einen Bauernhof. Sie hat gesagt, ja, das ist Deal. Ja, wir brauchen einen Bauernhof dafür, um es alles einzusetzen und so weiter. Das Krömmansland, ne? Wieder nicht im Lotto gewonnen. Ja, meine Lieben, also, da kommt was und auch in Sachen, ja, wollte ich auch die Produkttests einbinden. Da habe ich auch mehrere gute Sachen am Start. Das Problem ist, ich komme nicht hinterher mit dem ganzen Drehen. Weil ich immer so wenig Zeit habe pro Tag, ne? Ich habe immer nur ein paar Stunden tagsüber und ich kann halt nachts, also ich finde gerade diese Videos müssen im Freien gedreht werden. Die Produkttests vielleicht nicht immer, aber die anderen Sachen schon. Mal gucken. Ich gebe mein Bestes, versuche so schnell wie möglich, aber ja. Also ich habe auch wirklich coole Produkte hier. Und ich habe diese Woche einen geilen Tipp gekriegt vom Kasur für eine Sache, die ihr alle brauchen werdet, die so nerdlastig ist und das ist halt wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Produkt. Und ihr werdet für den Tipp sehr dankbar sein, kann ich jetzt schon mal sagen. Ich habe auch sofort zugeschlagen, weil das mir in den letzten Jahren echt gefehlt hat und ich bin sehr begeistert davon und das könnte ein richtig cooles Video werden, vom Interesse her. So, das dazu, ihr Lieben. Das soll es für heute gewesen sein. Das Izzy Vogelhaus-Video, es ist total in die Hose gegangen. Ich habe versucht, wirklich genau zu arbeiten, aber, ja, ihr werdet es sehen, guckt es euch an. Es ist krumm und schief geworden, beziehungsweise, ne, wenn man ganz genau hinsieht, aber am Ende sieht es irgendwie doch gut aus. Ich verstehe zwar nicht, warum. Es fehlt mal ein Zentimeter. Ich habe versucht, auf einen Millimeter zu arbeiten und dann fehlt da plötzlich trotzdem ein halber Zentimeter. Das ist verrückt. Aber wie gesagt, das sind so Erfahrungswerte, die ich sammeln muss. So, das führt kein Weg dran vorbei. Und vielleicht macht auch das Format das gerade aus, dass ich die Fehler mache und das menschlich ist und daraus lerne und ihr vielleicht diesen Weg mit mir geht. Das könnte wirklich ein cooles Ding werden. So, bla 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 bla. Jetzt kommen Balnazar und Stevinio. Auch wieder lang geworden und ich verabschiede mich schon mal hier als Solo-Krömer. Wie gesagt, der Vlog kommt Anfang der Woche mit Izzy und glaub mir, er ist wirklich gut geworden. Es ist so ein, von der Stimmung, vom Stil her, so ein Pape-Krömer-Vlog. Es setzte der Hagelregen des Todes ein. Wir mussten dann in die Garage flüchten und ja, ich habe es sehr abgefeiert, irgendwie mit der Stichsäge, aber ihr werdet es lieben. Ich bin mir sicher, dass ihr diesen Vlog gut finden werdet. Also das dazu, Anfang der Woche, ich muss mal gucken, was ich schneide. Ich bin todmüde, es ist jetzt schon wieder 1 Uhr. Ich werde vielleicht noch eine Runde Dota Underlords oder TFT spielen und dann gehe ich in die Haie. Und ich werde vielleicht morgen Nacht damit anfangen. So, und zum Fitnessmarkt komme ich momentan gar nicht. Also, ja. Ja, also, it is how it is. Und mehr ist so. Ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Mittwoch, Freitag, Streams. Es gibt momentan viele coole Spiele. Ich bin sehr von TFT gefesselt, aber Dota Underlords spiele ich auch immer noch gerne. Ich habe am Freitag irgendwie das letzte Spiel in der Late Night Series ganz knapp und unglücklich. Irgendwie bin ich nur Zweiter geworden. Ich hatte ein Supermatch gegen Neil. Ich ärgere mich immer noch irgendwie. Ich habe ihn geschlagen und er hat noch mit 4 TP überlebt. Und dann, ja, habe ich einen kleinen, minimalen Fehler gemacht, habe eine Figur umgestellt, was vielleicht der Kicker gewesen wäre. Und es hat von den Sekunden her nicht mehr gereicht. Und habe ich mit ganz knapp verloren. Also es ist super ärgerlich. Aber Zweiter ist ja eine gute Leistung eigentlich. Also ich feiere beide Spiele, ich liebe auch beide Spiele. Aber am Mittwoch und Freitag haben wir, also Mittwoch werden wir auf jeden Fall WoW zocken, weil unsere Twinks Spaß machen. Und es gibt ein paar coole Indie-Games. Und vor allen Dingen gibt es einen sehr, sehr coolen Civ-Klon, wo sich Leute gesagt haben, ah, die neuen Civs sind nicht mehr so geil, wir machen das besser. Problem ist, das ist relativ teuer. Und ich habe Schiss, dass es scheiße ist. Aber Moment mal, das war ja bei Before We Leave auch so. Und das konnte ich auch im Epic Game Story funden. Die haben es nämlich drin. Reden wir am Mittwoch drüber, ich habe Bock, da mal reinzuschauen. Aber es ist ja wieder nicht stream-attraktiv, so ein Ziff-Ding, ne? Müssen wir mal gucken. Aber ich will am Mittwoch auf jeden Fall wieder ein bisschen Abwechslung haben. Und übrigens, wenn ihr den Stream am Freitag verpasst habt, ihr Lieben, das war großes Kino mit Enclaves. Wir haben wirklich einen super Stream. Super schöne Sendung. Wir waren, glaube ich, um 2:30 oder so fertig. Also hat ewig lang gedauert mit Dota Underlord Series noch. Ganz viel TFT gespielt, ganz viel gelernt von Enclaves. Wirklich viel gelernt. Und dann noch ein bisschen Private Outlaws gespielt, whatever. Also wir werden auf jeden Fall Mittwoch und Freitag sehr abwechslungsreich sein. Die Zahlen gehen aktuell wieder nach oben, auch wenn wir kein WoW spielen. Wir haben in den letzten Streams immer mindestens 300 Viewer gehabt. Nicht konstant, nicht im Schnitt, aber das haben wir in den letzten Wochen nicht erreicht. Von daher scheinen wir wieder was richtig zu machen, auch mit den vielen wechselnden Gästen. Ihr Lieben, ich könnte mir auch vorstellen, wieder am Freitag den Bono einzuladen, weil mir selbst das FIFA-Spiel mit ihm sehr viel Spaß gemacht hat. Hätte ich Bock drauf, mit einem Stevenio Ultras T-Shirt. Übrigens, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, Stevenio Ultras T-Shirt gab auch sehr viel positives Feedback. Meine Kollegin, die Melle, mit der habe ich eine Wette am Laufen gehabt, die hat sich's bestellt, weil sie gesagt hat, wenn du es in den Shop machst, dann kaufe ich es und trage es auf den Schulhof bei uns in der Schule. Ich habe gesagt, Deal mache ich. Die hat es gekauft und noch ein anderer. Obwohl wirklich tausend Leute geschrieben haben, hier, shut up and take my money und das kaufe ich mir und so weiter. Zwei haben es bisher bestellt und meine Kollegin zählt nicht, sondern einer. Ja, also, ich meine, ich habe nie viele T-Shirts verkauft. Es war klar, dass es nicht viele kaufen werden. Aber ja, ich habe auf jeden Fall auch eins gekauft und ich bin mein eigener Fan. Naja, Stevenio Ultras, Molokai. Du warst uns nämlich da. Ich brauche deine Adresse. Ich habe es dir versprochen. Versprochen ist versprochen, ne? Sei mal da. Also, vielleicht, ja. Ich hab Bock auf Bono. Ich frage ihn mal. Vielleicht Freitag wieder ein bisschen FIFA mit Bono. Tour und Tour. Hätte ich Bock drauf. Und ansonsten habe ich ehrlich gesagt, denke ich gerade über eine Calling-Expertenrunde nach. Mit Enclaves. Ich werde auch Mpox fragen. Übrigens, ihr Lieben, nochmal eine Sache ganz kurz zu Mpox, ne? Ich habe, glaube ich, seit. Also der Podcast hat sich ja schon jetzt. Der gibt es jetzt so lange, dass, wenn man mal ganz ehrlich ist, hat der sich seit. Guck mal, da gibt es jetzt 10. Ich habe 10-jähriges, fällt mir gerade auf, ne? Leute, ich hab Ende des Jahres 10-jähriges Stevenio Talks Jubiläum. Warte mal. Ich habe 2010 angefangen. Ende 2010, ne? Leute, ich habe 10. Alter! Ich habe 10-jähriges Stevenio Talks Jubiläum. Ey! Habe ich wirklich? Warte mal. Oh Gott, wenn ich 1 eingehe, warte mal, ich gehe mal ganz zurück. Stevenio Talks 1, ich glaube Oktober oder November 2010. Mein Gott. 12 Seiten. Also die Übersichtsseite habe ich am 29. Dezember gemacht. Aber wie finde ich jetzt Stevenio Talks 1? 13, 14, da 1. 26. November. Ich habe, im November habe ich 10-jähriges Stevenio Talks Jubiläum. So wie zum Thema hat sich, also das ist ja Wahnsinn, ne? Aber ich mache ja nie irgendwas zu Ende, ne? 10 Jahre, Alter. Krass, oder? Na, das Ding ist, also, ich habe, um es kurz zu fassen, ja, es gibt eigentlich immer Gemecker irgendwas im Podcast. Warum machst du nicht das? Zu viel Stevenio, zu wenig Stevenio. Warum machst du das? Warum machst du nicht das? Wenn ich dann nicht das mache, dann warum machst du nicht das? Aber ihr kennt es ja. Und ich habe lange kein so gutes Feedback mehr nach dem Podcast gekriegt, wie nach dem Besuch von Mpox. Aber das hat, muss ich ehrlich sagen, das hat mir selber extrem viel Spaß gemacht. Aber Mpox und ich hatten schon immer einen guten Flow zusammen und konnten schon immer irgendwie zusammen sehr, sehr gut über Gott und die Welt reden. Und ich muss auch ehrlich sagen, jetzt ohne ihn, ich hab ja keinen Grund, ihm in den Arsch zu kriechen, ja. Ist ja kein Ding, ganz ehrlich, es gibt schon wieder die Verschwörungstheoretiker, die ankommen mit, ja, und jetzt kriegt er Mpox in den Arsch, um irgendwie was von seinen YouTube-Abonnenten abzukriegen. Leute, mal ganz ehrlich, ne? Jetzt mal unter uns, ne? Wenn ich eine Sache gelernt habe in den letzten Jahren, dann, dass dieses Leechen nicht funktioniert. Das mag irgendwann früher mal funktioniert haben, ja? Und das mag bei solchen Sonderfällen wie der Marmeladenoma bei Gronkh funktioniert haben. Aber auf Dauer funktioniert das nicht. Also man hat es perfekt an Hand of Blood gesehen. Nur, also das Ding ist, wenn du ein Projekt mit einer bekannten YouTube-Persönlichkeit hast, dann ist es so, die Leute kommen und hören das, weil sie Hand of Blood hören wollen. An Sivinio oder Elimania oder meine Arbeit haben die kein Interesse. Das mag erstmal verlockend wirken, wenn man denkt, ja, und dann hören die, wie geil ich bin, dann bleiben die alle hier. Tun sie nicht. Tun sie nicht. Und wenn, kannst du die an einer Hand abzählen. Tun sie nicht. So. Ich meine, Hand of Blood ist einer der größten deutschen Gaming-YouTuber. Und der Effekt war gleich null. So. Das heißt, selbst für den Fall, dass ich bei Ampox leechen wollen würde, ich bin überhaupt nicht die Zielgruppe für seine YouTube, also für seine YouTube-Community. Das ist ein Techniker, ja. Also klar hat er auch gerade auch Gaming, aber ja eigentlich nicht so viel. Der ist ein Technik-YouTuber. Was sollen die bei mir? So. Und ich hab's absolut ehrlich gemeint, was ich am Ende des letzten Podcasts gesagt habe. Ich habe es sehr genossen wieder. Ich habe Mbox immer geliebt. Auch am Anfang. Ich hab das ihm sehr übel genommen, dass er irgendwie damals zu Wendy gegangen ist. Das weiß er aber auch. Und ich glaube, wir sind beide darüber hinausgewachsen mittlerweile. Aber ich habe ihm das vor allen Dingen übel genommen, weil ich dadurch nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten konnte. Und das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe ihn sehr gerne bei der WoW-Nacht dabei gehabt und so weiter. Ich mag Mbox. Ich mochte Mbox immer, immer sehr, sehr, sehr gerne. Und als er gegangen ist, hat mir das, wie gesagt, also erstmal fühlte ich mich irgendwie hintergangen, aber ich will die ganze Scheiße auch gar nicht wieder aufrollen. Scheiß drauf, Schwamm drüber. Ich will damit nur sagen, irgendwie, mich nervt das Gelaber, ja? Also ich verspreche mir davon nichts. Und ihr meint doch jetzt nicht ernsthaft, weil Mbox irgendwie mit einem 3D-Drucker Horst-Figuren druckt, dass irgendein Dulli von seinen YouTubern dann sagt, oh geil, dann folge ich jetzt Sivinio. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wird zero sein. Zero, kann ich euch jetzt schon sagen. Keinerlei merkbare Veränderung meiner Abonnenten. 1000 pro. So, ich möchte es mal loswerden, weil dieses Gesülze immer irgendwie, ja, Krümmer, so bei jeder Möglichkeit, Krümmer nimmt seine Community aus und Krümmer leecht da und da und Krümmer, das letzte war irgendwie, was dann wieder irgendwelche Vögel gesagt haben, ja, Krümmer ist jetzt Handwerker, weil er Finn Kliman nachmachen will. Leute, ganz ehrlich, Finn Kliman ist wirklich mittlerweile ein richtig guter Handwerker irgendwie. Und der hat damals Erfolg gehabt, weil der einfach geile Sachen gebaut hat, dazu noch Musik unterlegt, das ist ein völlig anderes Konzept. So. Wie viele Handwerker gibt es auf YouTube? Also warum soll ich dann ausgerechnet Finn Kliman nachmachen irgendwie? Also das macht überhaupt keinen Sinn. Und das, was ich mache, ist Lichtjahre weg von dem, was Finn Kliman gemacht hat. Lichtjahre. Ich mache Noob-Zeug für Leute, für Anfänger, die genauso geduldig sind wie ich und noch nie irgendwie eine Stichsäge in der Hand hatten. So. Mich nervt es immer diese Schwarzmalerei und immer das Gas ist halb leer. Egal, was man macht, er macht es nur insert irgendein Flame. Er macht es nur, um Abonnenten abzuziehen. Er macht es nur, um den und den nachzumachen. Er macht es nur, um das und das zu tun. Ehrlich gesagt, macht er es größtenteils, weil es ihm Spaß macht. So. Und weil er versucht, kreativ zu sein und seine Community und die, die jedes Jahr das Crowdfunding bezahlen, zu entertainen. Deshalb macht er das. Ja, aber siehst du, macht er nur für das Geld, weil er für die 10.000 Euro, die er jedes Jahr kriegt. Siehst du, war ja klar. Ja. Whatever. Prost. Lange ausgeholt wieder. Was ich sagen wollte ist, also Call-Expertenrunde kann ich mir vorstellen. Gerne wieder mit Jan Theissen, der natürlich den Entwicklerbereich, den Gaming-Bereich abdeckt. Mit Mbox, der irgendwie Technik-YouTuber ist, da auch sehr erfolgreich, glaube ich, 88.000 Abonnenten mittlerweile hat, also auf dem Sprung ist zu den 100.000. Bei dem ich letzte Woche, also es gab nicht nur super viel positives Feedback, sondern ich habe vor allen Dingen super viel gelernt. Wir haben danach noch ein bisschen weiter geredet, was der mir für geile Tipps gegeben hat. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. In Bezug auf Licht, in Bezug auf Objektive, in Bezug auf LUTs, in Bezug auf Videoproduktion. Unfassbar. Also der Typ ist halt wirklich, wirklich gut in dem, was er tut, ja. Ich meine, die Qualität der Videos brauchen wir, glaube ich, sind absolut unantastbar. Selbst als wir Funkstille hatten irgendwie und uns angezickt haben, selbst da hätte ich niemals gesagt, dass Mbox schlechte Videos macht. Ganz im Gegenteil. Also ich habe immer Respekt vor seiner Arbeit gehabt. So, und dann Mbox als jemand, der YouTuber ist und Technik abdeckt. Und dann könnte ich mir Enkles vorstellen, als jemand, der alles flamed, den man gerne dabei hat, der sich aber auch in vielen Bereichen sehr, sehr gut auskennt. Und ich habe vielleicht dann noch Take. Dann sind es 4 plus ich. Ich weiß nicht, ob es über Skype geht. Ich glaube, mittlerweile geht das, weil früher hatten wir das Problem, dass es nur zu viert ging. Weil das Gute an Skype ist, dass man auch Telefonnummer benutzen kann. Das heißt, es können Leute auch rein telefonieren in die Sache. Das fand ich immer ganz schön, über eine Telefonnummer. Wenn man jetzt irgendwie keine Webcam hat oder gerade nicht am Rechner ist, kann man einfach anrufen. Das fand ich sehr, sehr positiv. Wenn Skype mit 6 Leuten geht, würde ich es über Skype machen. Weil das wären dann wir 5 plus ein Anrufer immer, der dann in die Leitung kommt quasi. Also wenn geht, es wäre gut. Könnt ihr mal sagen, habt ihr es mal getestet? Sonst gibt es aber schon auch Alternativen. Ah gut, weiß nicht, Alternativen mit Telefonnummer. Ich zahle ja auch ein bisschen was für, dass ihr immer diese Nummer habt, ne, für unsere Aktionen und so. Von daher würde ich das gerne über Skype machen. Okay, ist nur gedacht, ich muss natürlich alle noch fragen, ob sie Bock drauf haben. Empax war sowieso schon mal dabei bei der Calling-Expertenrunde und der ist dafür einfach, passt da wie Arsch auf Eimer. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es mal in die Comments. So, jetzt aber wirklich den guten an Balnazar und viel Spaß dabei. Wir sehen uns nächsten Sonntag und wir hören uns am Mittwoch und am Freitag zu den Streams und Montag, Dienstag so und vielleicht auch Mittwoch, wenn ich nicht vorankomme. Ich habe diese Woche auch wieder, ich muss 2 Tage zur Schule, ich habe es erzählt, erzähle ich gleich, bei Banner erzähle ich es. Freitag beginnt wieder die Schule, auch mit meiner Klasse. 10er-Gruppen und Abstand in der Schule, was ich einen guten Weg finde, ehrlich gesagt. Egal, rede ich gleich noch drüber, viel Spaß, jetzt habe ich mich heute eine Stunde wieder allein gesabbelt. Viel Spaß mit Balnazar jetzt und Krömer nochmal eine Stunde und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, ciao, ciao, viel Spaß mit Balnazar, ciao, 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 ciao. Ich muss sagen, dass ich ein bisschen beleidigt bin, weil der gute alte Balnazar gerade, ich habe so dreckige Finger, ich habe heute im Garten gearbeitet, alter Schwede. Ich bin ein bisschen beleidigt, weil nämlich der Balnazar mir gerade erzählt hat, dass er bei Maris im Stream zuguckt und nee, es reicht. Balnazar, rechtfertige dich bitte.
Ja, Maris spielt halt einfach bessere Spieler als du.
Jetzt reicht's. So. Ja, Black and White, oder was?
Ja.
Dieses Spiel, es ist total overhyped. Total. Alle sagen, das ist eines der geilsten Spiele. Ich habe es früher auch exzessiv gespielt, aber früher gab es auch wenig Alternativen. Wenn da ein Spiel gab, war ich überhaupt froh. Und ich habe mal gedacht, was ist das für eine Scheiße? Ich fand es nie richtig geil.
Aber das ist doch das perfekte Spiel für dich. Ich meine, du kannst Gott sein. Du hast eine Kreatur, die so eine dumme KI hat, dass sie praktisch Pape ist. Und diese Kreatur kackt auch noch ständig. Also es sind 3 Punkte, mit denen man dich eigentlich sofort catchen müsste.
Boah, das tut mir gerade richtig weh, ne? Bin ich wirklich so einfach gestrickt, Balnazar?
Wahrheitsgemäß, um schon so ein bisschen... Nein, okay.
Ja, ist klar, Balnazar. Ich sag mal so, man merkt auch im Stream auf Freitag, dass ihr diese Position, die du hier über Jahre erarbeitet hast, dass sie die am Arsch vorbeigeht, ne? Du haust mir rechts und links welche, haust mir einen Dagger in den Rücken. Du bist. Ich glaube, ganz ehrlich, ich muss jetzt mal loswerden. Ich glaube, dein Erfolg ist jetzt so Kopf gestiegen. Weißt du, ich meine?
Eindeutig. Ich mache bald meinen eigenen Podcast und guck so einen Nutten.
Ja. Würde ich auch machen, an deiner Stelle. Wie geht es dir? Wie war's eine Woche ohne mich? Hast du es wahrscheinlich bist du deshalb so zickig, weil ich die letzte Woche links hab liegen lassen, ne?
Ja.
Verstehe.
Ich habe für Mpox,
sag mal,
durch Mpox ersetzt.
Ah, es war ein spannender Podcast, hat richtig Spaß gemacht, ne? Hast vielleicht mal irgendwie reingehört und gehört, auch mal so mitgekriegt, wie man sowas macht, ne? Von daher. Hast du vielleicht noch was gelernt, ne?
Ja. Nein, es war spannend, aber halt nicht so ganz mein Thema.
Hast du dir schon ein Stevenius Ultra T-Shirt bestellt?
Nee.
Auch das wundert mich nicht.
Ich habe auch gar nicht geguckt, welches von beiden das jetzt geworden ist.
Es ist das Spartans-T-Shirt geworden. Aha. Bist du aufgeregt jetzt? Ja, ne?
Oh. Natürlich schon. Ja. Schon so ein bisschen. Apropos Stevenio Ultras.
Ja.
Weißt du, da, nur so ne, von wegen zu Kopf gestiegen. Da wollte ich dir Mittwoch was Gutes tun in LOL.
Ja.
Da wollte ich dir irgendwas giften. Und dann konnte man das nicht mal.
Hä, wie? Hä? Wovon redest du?
Du kannst in LOL Leuten sowohl Skins als auch RP einfach giften.
Mhm.
So, und ich habe gesehen, ich habe noch ziemlich viel RP auf der hohen Kante. Da dachte ich mir, kann man mal gucken, ob man auch spezifisch irgendwelche hier TFT-Sachen sich kaufen kann. Hätte ich dir geholt. Ging aber nicht, weil dein Profil noch Level 1 ist.
Wie wäre ich denn Level 2?
Botgames oder ganz normal einfach LOL zocken.
Das heißt, ich kann nicht nur TFT zocken? Ist das deren Ernst?
Wenn du was gegiftet haben willst, scheinbar nicht. Nee.
Das ist ja eine Frechheit. Das heißt, ich muss LOL spielen.
Das ist halt ein Schutzmechanismus, damit halt.
Ja, aber
halt
gut, theoretisch gesehen. Aber ich habe ja, dieser Account wird ja aktiv in TFT benutzt. Also das ist
ich
ja.
Weiß nicht, ich weiß nicht, musst vielleicht mal Leute, die sich mit TFT auskennen, fragen, ob du davor auch LOL. Also
ich habe ja keine Ahnung, ich habe zwischen 10 und 20 Games schon gemacht, das kann nicht sein. Also ja. Wahrscheinlich eher 20 als 10.
Es ist auch ein bisschen weird, weil da steht, der Account muss mindestens Level 1 sein, aber jeder Account ist ja mindestens
Level 1. Mein Account ist Level 1, wahrscheinlich Level 2. Ich mache keine LOL-Games, Alter. Obwohl, über wie viel RP reden wir denn, Baldassar? Über wie viel reden wir denn? Was hättest
du
mir denn gegeben?
Du hast gesagt, du brauchst noch 750. Ich muss nur mal gucken, ob man einfach RP rüberschieben kann oder ob man die sich quasi neu kaufen muss. Sonst hätte ich geguckt, halt, ob ich dir den Skin, den du haben wolltest.
Boah, Alter, du bist ja ein Menschenfreund, bist du ja. Baldassar, ich sehe dich in einem völlig anderen Licht auf einmal. Aber ich habe nicht schlecht gewissen, weil ich unsere Hasi-Idee immer noch nicht umgesetzt habe und immer noch kein Skript geschrieben habe. Das liegt daran, dass ich so viele Dinge aktuell zu tun habe und ich schon wieder am nächsten Handwerker-Video sitze und mir das so viel Spaß macht, aber ich so wenig Zeit habe und dass ich zu gar nichts komme aktuell. Aber ich werde das noch. Ich werde noch unser Drehbuch schreiben. Unser Traum lebt. Das ist nur dass du es weißt.
So. Ja. Ja. Freue ich mich drauf.
Ja. Kommt auch rüber, so dass du dich darauf freust.
Ja,
Where is the love? Ich frage mich, where is the love?
Ja, das ist so. Das ist wie mit Kindern. Da freut man sich auch erst, wenn sie da sind. Das ist völliger Bullshit, aber egal.
Super Vergleich, ja.
Ja.
Ja. Was hast du in den letzten zwei Wochen gemacht? Was mit deinem Rechner irgendwie? Wie läuft's mit deinem Cock-Piercing? Erzähl mal.
Intim-Piercing ist ein sensibles Thema. Nicht so sehr für mich, aber es ist weird, sag mal, es ist weird, wenn du einfach am Wochenende angerufen wirst von einem Kumpel, der dir besoffen ins Ohr brüllt: Alter, ich hab mir ein Nippel-Piercing machen lassen.
Okay.
Auf der Kirmes übrigens.
Ja, das ist der Ort, wo wir sowas machen. Ja, alles klar.
Ja. Ja. Spoiler, er hat's ein halbes Jahr später oder so in dem nächsten so wieder verloren. Ich weiß nicht wie, ich habe ihn noch nie nach den Details gefragt, aber ja. Mein Rechner ist mittlerweile wieder da und funktioniert vermutlich mittlerweile sogar so ganz so, wie er sollte.
Hör auf.
Ich glaube, den letzten Bug habe ich heute gefixt. Weil ich hatte das Problem, ich hatte so ein Knistern. Deswegen, du hast ja schon gesagt, dass ich im Discord ständig anders klinge. Das lag daran, weil ich in den letzten zwei Wochen bestimmt viermal oder so meinen Audiotreiber neu deinstalliert habe. Ich hatte halt immer, wenn ich meinen Rechner hochgefahren habe, ich hatte halt einfach bei allen möglichen Sachen so ein Knistern und Lag, Sound-Lag. Und ich musste halt jedes Mal den PC restarten. Dann war es für so ungefähr 12 bis 16 Stunden weg. Und kam dann so langsam wieder. Ich glaube, seit heute, weil ich jetzt endlich mal meinen Grafikkartentreiber neu installiert habe, weil da zickt der auch ein bisschen rum. Ich glaube, jetzt hab ich's.
Das ist doch alles krank, Baldassar, was du hier präsentierst heute. Wie läuft's bei dir auf der Arbeit irgendwie? Wie geht's in Sachen Corona? Bist du immer noch angehustet oder wollen dir wild fremde Leute einen Kuss aufdrücken? Das übliche halt so.
Nee, ich müsste jetzt nachgucken, wann. Ich hab irgendwie, ich weiß nicht, so eine Woche oder so vor unserem, oder war es sogar unser letzter Podcast? War unser letzter Podcast. Ein paar Tage vor unserem letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, habe ich noch einen Brief gekriegt von dem Supermarkt, wo ich gearbeitet habe. Von wegen Corona-Helden, ne, und so ein Gutschein und so weiter. Und ja, tatsächlich einen Tag nach dem Podcast habe ich Brief gekriegt, ich bin gekündigt worden.
Warum?
Keine Angabe von Gründen, es war halt Probezeit noch und ja, wahrscheinlich war es wirklich so dieses kleine Laden und der Corona-Push ist jetzt vorbei und vier Aushilfen waren dann zu viele. Und da wird natürlich durchgeguckt. Ne? Du hast halt zwei Aushilfen, die ja schon echt lange sind. Einer, der irgendwie da ein paar Wochen seine Ausbildung anfängt. Und ich, der jetzt da dazugekommen ist. Wen schmeißt man raus?
Wahnsinn.
Ja. Also bin nicht mal einer Woche, bis es von Corona hält, zu, nee, sorry, wir können dich nicht mehr gebrauchen.
Das ist Wahnsinn. Ich bin geschockt. Ich bin geschockt.
Ja, so ging es mir auch. Vor allem, was ich auch super geil finde, aber ich will jetzt nicht ins Lästern verfallen, aber der Brief sollte halt eigentlich persönlich übergeben werden. Und irgendein Vollidiot, das wirklich zu mir gefahren hat, einfach diesen Briefumschlag eingeworfen und ist wieder abgehauen. Weil der Brief war auch nicht frankiert. Also die hatten nicht mal den Anstand, wirklich zu klingeln, um mir den Brief zu geben und zu sagen, hey, sorry, ne? Sondern die wirklich einfach eingeworfen und weg.
Unfassbar.
Das ist so großartig. Und als ich dann da war, um noch meinen Kram abzugeben, war auch keiner der Chefs da. Keiner. Marktleitung nicht, Verkaufsleitung nicht, niemand. Nur so quasi stellvertretende Stellvertreter, von denen natürlich auch keiner mir sagen konnte, ob jetzt noch irgendwas Besonderes vorgefallen ist. Ja, ist vielleicht aufgefallen, dass ich ständig Geld geklaut habe, weiß man ja nicht. Naja, gut. Ich bin jedenfalls kein Corona-Held mehr, deswegen kann ich da im Moment nicht so viel Input geben. Jetzt verbringe ich meine Zeit wieder damit, in Vorlesungen zu sitzen.
Ja, dann brauche ich dich jetzt auch hier nicht mehr durchzuziehen. Wenn du jetzt kein Corona-Held mehr bist, bist du natürlich auch so als Galionsfigur von meinem Podcast einfach ungeeignet jetzt neuerdings. Ne?
Das ist richtig, ja.
Ja. Ja, ich habe gerade mal Lust, während du monologisiert hast, was ich ja, keine Ahnung, ich mag das einfach nicht, wenn jemand die ganze Zeit immer nur ohne Pause, ne, das ist echt nicht so meins, habe ich mal nebenbei geguckt, irgendwie bei Elbster, wie oft mein Svenja Ultras T-Shirt sich verkauft hat, nachdem gestern 1000 Leute geschrieben haben, irgendwie in den sozialen Netzwerken und so weiter, dass sie direkt irgendwie sich eins gekauft haben. Habe ich mal geguckt und ich habe mit Melle, also meiner Kollegin, ja eine Wette am Laufen. Sie hat gesagt, sie ist so begeistert von diesem Spartans-T-Shirt. Wenn das in den Shop kommt, kauft sie sich das und wird das auf dem Schulhof tragen. Und dann schickte sie mir ein Bild gestern irgendwie, dass sie nicht nur das Lady-Shirt von Svenja Ultras bestellt, sondern auch den Alemania Classic-Hoodie. Und jetzt sehe ich gerade die Statistik. Diese beiden Sachen von der Melle sind drin in der Statistik und ein T-Shirt Svenja Ultras. Das heißt, ja, abzüglich von meiner Kollegin Melle hat sich ein T-Shirt verkauft. Es ist generell große Tradition, auch schon früher bei WoW-Szene, auch schon im Just Network und jetzt ganz besonders, dass egal, was für T-Shirts ich mache, es keine Sau kauft. Auch die Almania-T-Shirts irgendwie haben sich so gut wie nicht verkauft. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass meine Follower und meine Ultras so alt sind, dass sie sagen, ich brauche so einen Scheiß nicht mehr. Ist ja auch mehr ein Gag. Mal gespannt, wie es in den nächsten Tagen entwickelt, weil wirklich viele gesagt haben, oh, das ist ja so geil, shut up and take my money, das kaufe ich mir. Und jetzt hat so einer gekauft. Und Melle. Hammer, danke. Der eine, der es gekauft hat, danke. Du bist ein wahrer Held. Aber ich hab mir auch eins bestellt. Das heißt, ich bin mein eigener größter Fan, you know.
Ja, klar.
Ja, it is, oh, it is. Balthasar. Ich habe gestern von Maris Grognak und auch ein paar Leute in meinem Stream bin ich auf das neueste Twitch-Drama aufmerksam gemacht worden. Es geht um Ferociously Steph. Ich habe es vor der Sendung noch gesagt. Für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, ganz kurz sagen, ich bin mit deiner Meinung gespannt, weil die Reaktion in den Comments mich schon wieder so triggert. Gordon hat mir gerade in der Facebook-Nachricht geschrieben, hat gesagt, Alter, ich habe die Comments gelesen, Krömer, ganz ehrlich, warum tust du diese Scheiße hier überhaupt noch an? Und er hat nicht ganz Unrecht. Das Ding ist, also für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, die meinen Blog nicht aktiv verfolgen, es gibt viele, die nur meinen Podcast hören, das weiß ich. Also es gibt ein neues Twitch-Drama, Twitch, um es mal ganz kurz und ganz oberflächlich zusammenzufassen. Twitch hat irgendwie einen Safety-Council gegründet, so irgendwie mit vielen unabhängigen, tollen Leuten, die irgendwie quasi so als Bindeglied zwischen Twitch und der Community dienen sollen, irgendwie quasi so ein, beim Fußball würde man sagen, so ein Aufsichtsrat oder so, hat den eingesetzt und hat dann, wie es Twitchs Art ist in den letzten Jahren, sehr auf Diversity gesetzt. Wenn man sich die Liste anschaut, was für Leute da drin sind, irgendwie dann, also mir haben sich die Nackenhaare aufgestellt. Nicht wegen den Leuten, sondern wegen den Beschreibungen, die da so drin stehen, irgendwie. Anti-Bullying-Ambassadors, solche Sachen. Was ist hier noch? Variety-Streamer. Also so generell positiv Community. Also die ganzen Beschreibungen sind halt schon so, oh, ja, warte mal, irgendwas hat mich noch so krass getriggert. Muss ich jetzt alles nochmal genau durchlesen und euch dann genau sagen. Also es ist halt wie Twitch in den letzten Jahren hält irgendwie Twitch oder die Führung von Twitch ist extrem Social Justice lastig. Also es ist halt einfach so. Wie dem auch sei, kann man gut finden oder schlecht finden, völlig ohne Wertung. Nicht völlig ohne, ich habe schon gesagt, dass sie meine Nackenhaare aufgestellt haben. Jeder weiß auch, wie ich über das Thema denke. Von daher, it is how it is. Und dann ist Folgendes passiert. Eine Person in diesem Twitch Council ist halt ferociously Steph. Und ja, also ich wusste über, wie sagt man das, wenn jemand ein Transsexueller ist, der von Mann zu Frau gesagt hat transformieren lassen, sagt man dann, er ist ein Transmann oder ist eine Transfrau? Das vor oder das nachher? Wahrscheinlich eine Transfrau, oder?
Ich glaube, es ist Transfrau.
Ja, okay, also er ist eine Transfrau ja, natürlich, wenn man so jemanden kritisiert, das ist immer so, ist man natürlich sofort transphob. Das ist eine große Richtlinie irgendwie in dieser Social Justice-Zeit. Das heißt, Transfrauen oder Männer sind absolut unantastbar. Jegliche Kritik an diesen Personen ist eine generelle Kritik oder wird so ausgelegt an der gesamten Bewegung. Ne? Also wenn man sagt irgendwie, ja, ich finde das nicht gut, was du machst, bist du laut Steph sowieso, bist du Nazi, bist du ein alter, weißer, wohlhabender Mann. und übergriffig sowieso. Und das ist genau das, was mich daran so triggert. Aber dazu kommen wir später noch, auch was die Community geschrieben hat. Ich hole das jetzt ein bisschen aus, Banasa, ich bin gleich auf deine Meinung gespannt. Der Typ, die Dame, muss man jetzt ja sagen, ist dadurch aufgefallen und extrem umstritten, weil irgendwie viel, also ich gebe es jetzt nur wieder, das ist jetzt wirklich nicht wertend, weil viele der Twitch-Community halt sich nicht repräsentiert fühlen durch so eine Person, was, und ich sage nochmal ausdrücklich, beziehungsweise ich sage jetzt ausdrücklich nochmal, was nicht, also aus meiner Sicht, nicht daran liegt, dass er eine Transfrau ist, sondern es liegt daran, dass der Typ geistesgestört, die Dame geistesgestört ist. So. Das muss man differenzieren. Weil jedes Mal, wenn man eine Transperson bei Twitch kritisiert, wird das immer so ausgelegt, als wäre man transphob und würde irgendwie ihn scheiße finden, weil er oder sie scheiße finden, weil er sie trans ist. Das ist nicht der Punkt. Der Typ ist geistesgestört. Deshalb kritisiere ich ihn. So, und es gibt, also in diesem Falle gibt es halt Videos, also ich glaube, ich muss, ich, also in den Comments heute haben einige gesagt, ja, und der ganze Shitstorm kommt ja nur wegen seinen Ausführungen zum E-Sports. Er hat so weirde Videos, sie hat so weirde Videos veröffentlicht, wo er drin steht, irgendwie, er würde den Voice-Chat im E-Sports abschaffen, weil das nicht neutral wäre, irgendwie, das ist ja eine ganz normale Meinung, das finde ich persönlich, also es hat dann das Fass zum Überlaufen gebracht, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Viel schlimmer fand ich irgendwie das Video, wo er gesagt hat, ja, er hätte jetzt Power und er hätte jetzt Macht und die Leute müssen jetzt Angst vor ihm haben, weil er hätte ja Twitch im Rücken, wo ich dann sage, ja, irgendwie so gibst so einer Person ein bisschen Macht und sie dreht gleich komplett durch. Ja, und das, der Stein des Anstoßes eigentlich, dass, jetzt haltet euch fest, weil ihr es nicht verfolgt habt, dass Ferociously Steph ein Hirsch ist. Ein Deer, wie er sich selber bezeichnet. Und in der Community wurde ich auch sehr dafür angegriffen, dass ich das nicht respektiere, weil dieser Fetisch oder dieses Rollenspiel oder was, wie immer man das nennt, das hat nämlich einen Namen, das war mir vorher auch nicht klar. Früher hätte man gesagt, das ist geisteskrank oder das ist irgendwie eine Sechsjährige, die im Kindergarten irgendwie Hirsch spielt. Heute nennt man das Ganze divers, beziehungsweise Furry heißt das, ne?
Furry. Also ich nenne es immer Fury. Ich weiß nicht, warum ich es immer Fury nenne, aber ja, Furry.
Also Furry heißt es. Also F-U-R-R-I. Ich weiß nicht, wie man das betitelt, ob das ein Fetisch ist oder ein Hobby oder, warte mal, Furry Meaning.
Nein, google es nicht.
Enthusiast for Animal Characters with Human Characteristics.
Ja, es geht eigentlich in eine andere Richtung. Das ist sowas, das kommt sehr aus dem Anime-Manga-Bereich. Also auch da eher Nische. Das ist jetzt nicht alle Manga-Liebhaber sind so. Das ist halt eigentlich, wenn du halt in irgendwelchen Anime-Charaktere hast, die also zum Beispiel Catgirls, so der Klassiker. Mhm. So, das ist halt Mädels, die halt irgendwie noch einen Katzenschwanz dazu haben und Katzenohren und sowas. Und oder sagen wir mal, was weiß ich, Leute, also, die irgendwelche Disney, ist ja auch wichtig, ich will das jetzt
nicht weiter ausklären. Also, scheiß der Hund drauf. Man kann natürlich darüber, also viele haben das in den Comments genauso betitelt wie ich, nämlich irgendwie als irgendwie labil oder geistig verwirrt. Das ist natürlich, ob man das so sagen kann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wirkt es für mich sehr befremdlich, wenn ein erwachsener Mann sich auf Twitch irgendwie öffentlich präsentiert und einen Hirsch spielt. Ihr müsst euch das selber angucken. Ich habe es als pures Internetgold bezeichnet, weil es irgendwie auch auf eine sehr befremdliche Art und Weise sehr unterhaltsam ist, aber auf eine cringige Art und Weise. Und ich finde, ich habe das Recht, das auch cringig zu finden. Und ich sehe nicht ein, mich dafür rechtfertigen zu müssen, weil irgendwelche diversen Social Justice Warrior in den Comments meinen, irgendwie, ich hätte die Pflicht, das anzuerkennen. Beziehungsweise ich müsste das in irgendeiner Form tolerieren und respektieren. Und das ist, was mich so triggert. Ja, also gibt es in den Comments Leute irgendwie, wie ich mich an so einer Hetzkampagne beteiligen kann. Und also bis jetzt hier zum Podcast, als ich gerade fälschlicherweise behauptet habe, dass er vielleicht geistig gestört ist, vielleicht ist er ja gar nicht geistesgestört, sondern einfach nur ein erwachsenes Kind, was einfach irgendwie ein bisschen, ach, keine Ahnung, man muss ja aufpassen, was man sagt, ich sage, zurückgeblieben ist, keine Ahnung. Also tut mir leid, wenn sie erwachsener Mann bei Twitch hinstellt, wie ein 6-7-jähriges Mädchen im Kindergarten und Hirsch spielt, also ihr müsst euch selber angucken, es ist faszinierend auf der einen Seite. Und aber gleichzeitig irgendwie eine, sagen wir mal, in Anführungsstrichen wichtige Position in einem Twitch-Council einnimmt, dann verstehe ich persönlich die Kritik der Community. Ich möchte hier auch differenzieren. Es ist okay zu sagen, so wie ich, irgendwie, ich finde das befremdlich, Geistig gestört ist vielleicht nicht die richtige Umschreibung dafür. Aber ich habe das Recht, das befremdlich zu finden. Und also das ist ja auch das Problem, dass irgendwie in diesem Social Justice Internet, wie ich das in den Comments auch betitelt habe oder in dem Blog-Eintrag, irgendwie die Leute von einem verlangen, dass man das toleriert irgendwie. Beziehungsweise nicht nur toleriert, sondern dass man es auch gut findet. Und wenn du es wagst, also Hetze ist ja mittlerweile schon irgendwie es zu thematisieren auf meinem Blog. Weil mein Blogantrag ist mit Äußerungen wie Geister wird, habe ich mich da komplett zurückgehalten. Eigentlich habe ich es nur dokumentiert und erzählt, was in den letzten Tagen passiert ist. Und dann ist die Rede in den Comments davon, ich würde mich an einer Hetzkampagne beteiligen. Wo ich dann auch so den Glauben an die Menschheit verliere. Weil ich, Digga, also jetzt ist Hetzen schon es zu thematisieren oder was? Ja, und irgendwie, du musst es anerkennen und Furry ist überhaupt, hat überhaupt nichts mit Geisteskrankheit zu tun. Ich habe da überhaupt nicht eine Sekunde von Geisteskrankheit geschrieben. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was mich an der ganzen Sache nervt und die Kommentare zu diesem Blog-Eintrag sind einfach symptomatisch für das, was irgendwie in diesem, gerade in den USA ist das sehr verbreitet, dieses Social Justice Internet, was da momentan abgeht. Nämlich Toleranz und Respekt und freie Meinungsäußerung sind nämlich eine Einbahnstraße. Das heißt, diese ganze Social Justice Warrior-Fraktion macht es nämlich so, dass sie sich aus diesem Demokratiebegriff quasi die Rosinen rauspickt. Das heißt, Toleranz, freie Meinungsäußerung und Diversität funktionieren in eine Richtung. Das heißt, nur was sie sagen, ist der richtige Weg. Und nur sie haben das Recht, ihre Meinung zu äußern. Und nur sie haben entscheiden, was man tolerieren darf und was nicht. Also das funktioniert ja nicht in eine Richtung. Also genauso wie sie das, wie sie das Recht hat, in ihrem Stream irgendwie einen Hirsch zu spielen, habe ich doch das Recht zu sagen, ich kann damit nichts anfangen, ich finde es befremdlich. Also das passt doch, das eine passt doch nicht. Also du kannst doch nicht sagen, irgendwie, ich stehe dafür, aber der anderen irgendwie das Recht verwehren und dazu sagen, das ist Hetze und was weiß ich was. Also natürlich kennt man den Twitch-Chat und manche benehmen sich drüber daneben, dass man dann sicherlich sagen kann, das ist Hetze. Aber wir reden hier jetzt von mir und meinem Blog-Eintrag und das ist definitiv keine Hetze. So, und ich fühle mich da sehr getriggert von, weil ich das eine Unverschämtheit finde, dass man auf der einen Seite sagt, ja, wir haben das Recht, unsere Meinung zu äußern, zu allem, und ihr müsst das tolerieren, aber ich wiederum habe das Recht nicht. So, und das ist typisch für die ganze Social Justice Warrior-Bewegung, finde ich. Vor allen Dingen, die aus den USA kommt. Und ganz kurz noch eine Sache. Ich kann eine Person, gerade in diesem Bereich, wenig ernst nehmen, die irgendwie sagt, sie hätte Macht und alle müssen Angst vor ihr haben und sie hätte Twitch im Rücken. Und jegliche Kritik, so sachlich sie auch vorgebracht ist, abtut mit irgendwie, ja, du bist homophob, du bist Nazi oder du bist ein alter weißer Mann. Wohlhabender weißer Mann. So. Deshalb habe ich sehr, sehr große Schwierigkeiten mit dieser ganzen Social Justice Warrior Bewegung, weil diese ganze Bewegung quasi ein einziger Widerspruch ist. Ja, und diese übertriebene Political Correctness, gerade die Twitch in den letzten Jahren sehr propagiert, habe ich auch große Schwierigkeiten mit. Geil ist, und das ist eigentlich der beste Comment, ich weiß nicht, ob das ein Troll war, der mich triggern wollte, war der Blubs. Das möchte ich mal vorlesen, weil ich frage mich manchmal, ob die Menschen wirklich geistig zurückgeblieben sind oder mich nur triggern wollen. Alter Steve, ich bin damals vor einigen Jahren aktiv weg von deinem Blog und Streams, weil du mir zu links warst, was deine politische Meinung betrifft. Hab's trotzdem immer wieder gern gelesen. Jetzt legst du aber langsam richtige Alternative. Der Satz ist schon mal ganz komisch. Jetzt legst du aber langsam richtige Alternative in der heutigen Zeit zumindest rechte Züge in den Vordergrund. Was er damit sagen will, weiß ich nicht so richtig. Was ist da los? Verstehst du dich als nächstes mit Kamerad Kinski? Mein erster Satz war, Klaus Kinski ist tot. Mein zweiter Satz war, okay, weil ich erwachsene Menschen, die in ihren Streams ein Hörspiel albern finde, bin ich jetzt ein rechter Kamerad oder was? Tolle Argumentation, Meinungsfreiheit ist im Social Justice Internet offensichtlich doch eine Einbahnstraße. Das ist halt genau das Ding, ne? Das ist halt wieder so typisch für das Internet, ob links oder rechts, die Schwarz-Weiß-Denken irgendwie, weißt du? Entweder du bist für mich oder du bist gegen mich. Und weil du jetzt irgendwie Social Justice Warrior blöd findest, bist du für mich, also bist du auch genauso rechts wie ich oder whatever. Also, ich finde in beiden Richtungen Dinge albern. Und ich, keine Ahnung, dieses irgendwie, ja, du bist für mich oder du bist gegen mich, keine Ahnung. Also, ganz affig finde ich das persönlich. Und ansonsten sind halt Rollewurst und wer ist der andere? Farun in den Comments sehr irgendwie, ja, verteidigen das sehr. Furries glauben nicht wirklich, dass sie Tiere sind. Ja, aber ich kann es doch trotzdem befremdlich finden. So, lange Rede, kurzer Sinn. Beinahe liege ich da total daneben. Du bist ja auch sehr linkslastig in deinen Ansichten und so weiter. Ich würde gerne deine Meinung dazu haben.
Ich denke, du hast es ganz gut getroffen mit dem, man muss es ein bisschen unterscheiden. Also ich bin nach wie vor, oh, ja, ich weiß, ich bin da mit Social Justice, aber ich bin in der Sache eigentlich, versuche ich möglichst, in Anführungszeichen, liberal zu sein. Also es ist mir eigentlich scheißegal. Also die Dame, okay, Dame kann ja tun und lassen, was sie möchte.
Ah, das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso.
Genau, das ist halt einfach nicht mein Thema. Ja, ich habe es mir jetzt auch nicht groß angesehen. Ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt in irgendeiner Art und Weise mein Interessensgebiet, dass ich sage, ich muss mir sowas ansehen. Befremdlich, ja, trifft es vielleicht auch ganz gut. Also es ist einfach. Aber also meine Meinung darüber hat ja nichts damit zu tun, ob sie etwas darf oder nicht darf.
Ich sag seit Jahren, sage ich, jeder, wie er will. Jeder darf das tun, was er will. Das ist ja keine Frage. Aber ich werde dafür kritisiert, dass ich diese Geschichte erzähle, die in den letzten Tagen passiert ist. Und wenn sie eine Person hinstellt und sagt, ich bin ein Reh oder ein Hirsch und spiele dieses Rollenspiel in einem Stream und die wird quasi in eine repräsentative Position gesetzt, so. Und ich habe mich nicht mal auf eine Seite gestellt. So, ich habe nur gesagt, es ist pures Gold, guckt es euch an. Damit impliziere ich natürlich, dass ich das albern finde, tue ich ja auch. Aber das ist doch keine Hetze und ich schließe mich doch keine Hetzkampagne an. So, und alles, was ich damit sagen will, ist, ich finde es peinlich, ich finde es cringig, ich finde es befremdlich. Und ich verstehe die Leute, die sagen, oder die Kritik der Twitch-Community, die sagt, Leute, das ist ein Council, der uns repräsentieren oder das Bindeglied sein soll. Und ihr setzt da so eine Person rein. So, ich verstehe die Kritik. Und das Recht habe ich, das zu sagen. Genauso wie sie das Recht hat, irgendwie ein Hirsch zu sein. So. Und ja. Gut, und wenn man eine Sache, die ich nochmal sagen möchte, entschuldige, Banner, mir ist es wichtig, da muss ich es mal eben loslegen. Ich will dir nicht immer ins Wort fallen, es wird ja auch immer für kritisiert. Was mich so maßlos nervt, ist, dass ich in letzter Zeit in den Kommentaren sehr oft von Social Justice Warriors irgendwie in die homophobe oder transphobe Ecke gestellt werde. Weil ich sage irgendwie in Sex Education, der Netflix-Serie, wird überzogen, übersteigert irgendwie wieder die Social Justice Quote gepusht. Dann bin ich sofort homophob. Ich möchte noch mal ganz deutlich sagen an dieser Stelle, und das ist mir echt wichtig, ich lasse mich von diesen Arschlöchern, und das sage ich, ich nenne sie wirklich so, nicht als trans- oder homophob darstellen. Als ich in Bremen gewohnt habe, war mein bester Freund homosexuell. Ich habe kein Problem mit Homosexualität und auch kein Problem mit Transsexualität. Ich bleibe dabei, leben und leben lassen. Das sage ich seit 100 Jahren. Jeder soll das tun, was er will. Und wenn er sich in seinem Körper nicht wohlfühlt, hat er verfickt nochmal das Recht, irgendwie sich umoperieren zu lassen, das Geschlecht zu wechseln, jeder wie er will. So. Und ich finde es eine Frechheit, dass es nicht möglich ist in unserer Gesellschaft und in dieser furchtbaren Entwicklung, die im Internet gerade stattfindet und die USA vor sich her treibt, und die Scheiße ist ja, alles, was in den USA kommt, kommt irgendwie bei uns auch, es ist nicht mehr möglich, einen Transsexuellen oder einen Homosexuellen in irgendeiner Form zu kritisieren, ohne irgendwie immer in diese trans- oder homophobe Ecke geschoben zu werden. Und es geht mir unfassbar auf den Sack. Und wenn man jetzt mal ganz neutral ist und sich mal überlegt, wenn jetzt Ferociously Steph ein weißer Hetero-Mann gewesen wäre, der in seinem Stream ein Furry oder wie immer man das nennt, ist, und diese so ein Video veröffentlicht hätte und in den Twitch-Stuff gewählt worden wäre, so, dann hätten die Leute sich genauso darüber aufgeregt. So, genauso, weil das einfach bescheuert ist. Jemanden, der sowas macht, in eine wichtige und verantwortungsvolle Position zu setzen. So. Und das hat, was mich persönlich angeht, nichts mit seiner Transsexualität zu tun, sondern ich finde es einfach affig. So, Punkt. Ich finde es affig, die Dingsnummer, Hirschnummer, und ich finde auch manche Sachen, die sie gesagt hat, dämlich. Und das hätte ich bei einem heterosexuellen Typen, Frau, Mann, whatever, genauso dämlich gefunden. So, und ich finde, ich finde es scheiße, dass man das nicht mehr, dass man transsexuelle Frauen oder Männer nicht mehr kritisieren darf, ohne in diese Ecke geschoben zu werden. Das finde ich eine ganz, ganz schlimme Entwicklung im Internet. So, sorry, und jetzt bist du dran, jetzt halte ich endlich mal meine Fresse.
Das kann man ja genauso gut umdrehen und sagen, wenn das jetzt jemand wäre, der nur transsexuell wäre, wäre es jetzt trotzdem Shitstorm gegeben, aber das ist halt das Internet.
Meinst du?
Ja.
Das heißt, eine Person, die nur transsexuell gewesen wäre, ohne diese Rehnummer und so weiter, wäre das, glaube ich, nicht.
Weißt du, wie lange es gedauert hat? Es gibt in Structure 2 einen großen Fall, weil da eben
haben wir eine transsexuelle. Ja, die habe ich kennengelernt auf der BlizzCon, die ist unglaublich sympathisch.
Ja, es ist ein super Mädel, aber.
Die Franzose, ist Französin, ne? Ist die, nee, Kanadierin. Kanadierin, genau.
Ja. Mhm. Aber die, bis heute, also die, das ist Jahre her, die wird bis heute, wir finden das Leute noch lustig, da irgendwie dann.
Okay.
Wenn Leute halt so sagen, so, she did a really amazing
game. Okay, pass auf. Ich weiß, also der Twitch-Chat ist total asozial. Du hast recht. Genau. Ich ändere das, was ich gesagt habe. Du hast recht, Mann. Also du hast recht. Ich gebe mich jetzt geschlagen, beziehungsweise sage, da habe ich mich falsch ausgedrückt, du hast recht. Aber ich rede für mich. Ich rede nicht für den Twitch-Chat und auch nicht für dich, ich rede für mich. Und ich hätte es genau, bei einem weißen Heteroman hätte ich es genauso albern gefunden und hätte genauso gesagt, ich finde das befremdlich. So. Ich unterscheide da nicht. So, Punkt. So.
Aber gut, und zu der Council-Sache, für mich persönlich, mal davon ab, dass ich kenne Twitch, dieser Council wird am Ende ab und einmal pro Jahr seinen Senf dazugeben dürfen.
Twitch hat es ja schon geäußert, gesagt irgendwie, ja, nachdem dann der Shitstorm kam, haben sie gesagt, ja, hat eh nichts zu sagen. Irgendwie sind schon wieder rückgerudert. Twitch ist ja genauso albern wie die ganze, okay.
Ich meine, das Setting, wenn man sich die Liste ansieht, das sind ja nicht nur Scheiße, da sind ja wirklich MIT-Professoren dabei, die eben auch auf Cybermobbing spezialisiert sind.
Hab ich gesehen,
ja. Aber was mich eigentlich stört an der Nominierung dieser Dame, ist eigentlich hauptsächlich ihre Äußerung von wegen, ich hab jetzt Macht und jetzt müsst ihr Angst vor mir haben. Und gut, vielleicht ist das im Kontext ihres Streams, war das ein sehr groß aufgebauter Joke, der halt dann im Clip irgendwie verloren geht,
weiß ich nicht.
Alles andere, sagen wir mal, finde ich, ich übernehme das Wort jetzt mal von dir, auch ein bisschen befremdlich. Also nicht, dass sie trans ist, das ist mir noch völlig egal, das ist die Fury-Geschichte. Ja. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die wirklich auch so quasi so ein Selbstbewusstsein und oder fehlendes Schamgefühl haben, dass sie das auch so offen raustragen. Ich muss sagen, da habe ich wirklich da hab ich Respekt vor.
Ja, von mir aus sollen sie es gerne machen, ey. Das ist kein Problem.
Also auf ihrem Twitter ist
kann machen, was sie will irgendwie. Von mir aus kann sie auf keine Ahnung. Kann sie auf nackten Menschen dadurch das Bild reiten. Ist mir total egal. Kein Problem, kann sie gerne machen.
Ja. Aber also, ich will das für dich noch durchgehen lassen, als dann gucken wir doch mal, wie sie sich anstellt. Die anderen Äußerungen finde ich halt problematisch für jemanden in dieser Position, der Twitch-Ambassador sein soll oder was auch immer. Und ich bin da durchaus bei dir, dass man muss auch Dinge kritisieren können, wenn sie in diesem Bereich sind. Du hast ja vorhin gesagt, ich bin jemand, der eher relativ weit links ist. Das Lustige ist, du kannst gar nicht weit genug links sein, weil du wirst immer irgendwie Situationen finden, in denen du plötzlich wieder der Nazi bist.
Ich kann
dir versprechen, das passiert mir auch. Ich hatte letztens irgendeine
Situation. Kinky wurde bei uns auch schon mal geflammt, weil er irgendeine Meinung hatte, dass er ein Linker ist. Das ist sehr lustig.
Ja, das passiert. Ich glaube, ich hatte. Was war das? Ach, genau. Da hatte. Ein Mädel hatte halt auf Twitch erzählt. Nicht auf Twitter. Hatte irgendwie erzählt, von wegen. Sie würde sich wünschen, Männer würden doch mal verstehen, wie unheimlich das für Frauen ist, im Dunkeln an einer Männergruppe vorbeizugehen. So, das hatte sie irgendwie so gesagt. Und dann hatte ihr ein Mann, der so vom Profilbild her, würde ich sagen, ein bisschen älter war, hat ihr gesagt, ja, ich bin heute irgendwie an fünf Jugendlichen vorbeigegangen, die lautstark waren, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Und das kann ich verstehen, das werden Leute vielleicht nicht glauben, aber auch Männer können sich vor Männern fürchten. Ja, weil mehr so Männergruppen sind halt laut und klingt ein bisschen rassistisch, aber ja, wenn es dann auch noch Ausländer sind, da ist irgendwie so ein bisschen die Urangst, glaube ich, auch mit dabei, ja. Ich glaube, das Gefühl kennt jeder, oder? An so einer Gruppe von Leuten vorbeizugehen.
Also, klar, natürlich, wenn du an einer Gruppe von Männern vorbeigehst und da sind irgendwelche Neandertaler irgendwie, wo du das Gefühl hast, du kriegst gleich auf die Fresse dabei. Klar.
Genau, das kennt jeder. Also, hat er halt was so erzählt und sagt, ich kann das wirklich gut verstehen. Und da hat ihm dann eine Frau geantwortet, wegen, ja, aber um dich geht's doch jetzt hier nicht und das ist doch hier gar nicht Thema und jetzt halt doch die Fresse. Da konnte ich dann auch nicht meine Klappe nicht halten und gesagt, okay, also. Wir sollen uns in sie reinversetzen. Wir sagen, wir können uns in sie reinversetzen. Und jetzt geht es aber nicht um uns und wir sollen die Fresse halten. Da war man dann halt auch direkt irgendwie der misogynistische, also der frauenhassende Macho-Typ. Wo ich bis heute nicht so genau weiß, was ist daran macho oder frauenhassend. Aber das ist halt, das sind halt Leute, ne? Ich tue mich immer schwer damit, das dann so als den Grundstock zu nehmen, weil, ne? Du hast halt Leute, mit denen du nicht diskutieren kannst. Bono hat das eigentlich wunderbar so auf den Punkt gebracht, als er für euch vorletzte Woche Freitag im Stream war, als ihr die DFL-Diskussion hattet. Ich weiß, du hast das anders gesehen als er, aber nur so vom Konzept her. Er hat immer gesagt, man muss das trennen, emotional und inhaltlich. Und ich fand das ganz lustig, weil jemand im Stream, von dem ich weiß, dass er so ungefähr deine Meinung hatte in der Geschichte, dann auch relativ schnell meinte, boah, der ist anstrengend. Weil das ist sowas, das mögen Menschen nicht, wenn man ihnen sagt, deine Emotionen sind völlig okay, Du kannst emotional dich fühlen, wie du möchtest, aber wir diskutieren jetzt nur über das Inhaltliche. Das mögen Menschen überhaupt nicht. Weil sie denken halt immer, meine Emotionen sind irgendwie auch inhaltlich korrekt. Aber das ist halt mein
Ja, ich muss ehrlich sagen, mich hat der damit auch ein bisschen getriggert irgendwie, weil es gibt tausend Gründe irgendwie, um für den Bundesliga-Neustart oder dagegen zu sein. Und das sind nicht nur emotionale Gründe. Von daher, ich wusste auch nicht genau, was er von mir will, wenn ich ehrlich bin. Das klang wie so eine auswendig gelernte Phrase in dem Moment für mich. Aber okay. Ich mag ja Bono sehr, von daher habe ich ihm das durchgelassen.
Aber es bleibt ja trotzdem richtig. Also, du
kannst ja, klar bleibt es richtig, sagen, aber in diesem Fall nicht passend, finde ich. Aber okay.
Ja, genau, aber du kannst ja so durchaus sagen, ich hab durchaus auch inhaltliche Gründe.
Habe ich ja versucht, ihm zu erklären, aber er hat gesagt, es gäbe keine Gründe, keine nicht emotionalen Gründe, die für die Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison stehen würden. Und die, finde ich, gibt es sehr wohl. Eine Menge sogar.
Und hier auf dieses Beispiel gemünzt, emotional habe ich mit der Frau ehrlich gesagt, sie könnte mir nicht egaler sein. Ich wusste bis gestern nicht, wer diese Frau ist.
Dito.
Nie von gehört. Nie. Ehrlich gesagt, natürlich von überhaupt niemanden, aber das ist auch mein grundsätzliches Problem. Ich kenne auch diese ganzen Twitch-Größen immer nicht. Und dann lerne ich die alle kennen und finde sie nach 5 Minuten scheiße. Aber inhaltlich findet man halt bestimmt schon Dinge, wo man sagt, ob diese Frau halt die richtige ist, gibt es nicht vielleicht auch. Sie Twitch hat ja auch angegeben, was der Grund ist, warum sie berufen ist, von wegen eben, dass sie. Ja, so quasi ihr Aufgabenfeld war, glaube ich, so Minderheitenvertretung. Irgendwie so eine Art sollte das sein. Kann man sich halt auch fragen, gibt es da nicht vielleicht auch so, weiß nicht, verdientere Transmänner oder Frauen, die man dafür hätte nehmen können, wenn man so diese Position so besetzt haben will? Weiß ich nicht. Ich weiß sowieso grundsätzlich nicht, wie Twitch solche Leute aussucht. Scheinbar ja auch irgendwie ewig lang dabei. Keine Ahnung, ist ja auch völlig wurscht. Jedenfalls, also ich kann nicht beruhigen als jemand, der irgendwie so der linke Vertreter auf deinem Blog ist. Ich finde das nicht. Transphob finde ich das sowieso überhaupt nicht. Furyphob wahrscheinlich schon, aber who the fuck cares? Was auch immer das sein soll. Ich finde schon,
also Phob impliziert, oder der Definition nach ist ja Phob, egal, also wenn du jetzt sagst Furyphob, bedeutet das ja, dass ich einen Hass auf Furries habe.
Ja.
Ich wusste bis gestern nicht mal, dass es diesen Scheiß überhaupt gibt. Und ich habe da keinen Hass drauf. Ich finde es nur halt lächerlich, dass erwachsene Menschen sich hinstellen und ein Tier spielen irgendwie so. Und Hass ist so ein großer Begriff. Hass heißt ja, dass ich diese Menschen hassen würde. Ich finde es schwierig, irgendjemanden zu hassen, wo ich seit gestern überhaupt nicht weiß. Also man muss doch sagen dürfen irgendwie, ich finde irgendwas befremdlich oder ich finde sowas albern so. Und deshalb ist es immer noch nicht, bis immer noch nicht Phob da drin. Irgendwie Phob ist so für mich so ein großes Wort. So, ich hasse die und so. Das ist halt, ach, keine Ahnung.
Ich finde das, ich meine, so funktionieren ja auch Meinungen. Du kannst ja die Meinung haben, ich finde das albern, und dann kann jemand anders zu dir kommen und sagen, ja, ich finde das albern, dass du das albern findest. Ist doch super. Also, ist doch kein Problem. Hat doch niemand jetzt irgendwas, also da wird ja auch niemand bei verletzt, oder? Ich habe da auch kein Problem mit, wenn jetzt jemand zu mir kommt und mir sagt, nee, also ich finde, das ist völlig natürlich, sowas zu tun, das ist völlig in Ordnung.
Das Ding ist, ich finde, diese ganze Diskussionskultur hat sich in den letzten 20 Jahren so verändert. Ich bin ja nur schon älter als die meisten, die hier mithören oder ja. Und ganz ehrlich, früher war es so, dass du einfach auch deine Meinung sagen durftest und die Leute wirklich nicht so überreagiert haben und auch nicht es als ihren scheiß Kreuzzug angesehen haben, die ihre Meinung aufzudrücken. Das war früher alles sehr viel entspannter irgendwie. Also Simpsons und Apu ist doch das beste Beispiel irgendwie. 20 Jahre kümmert sich überhaupt niemand darum und plötzlich ist es rassistisch. Das zeigt irgendwie, wie sich diese Gesellschaft verändert hat, auch in Bezug auf ich zwinge euch jetzt meine Weltanschauung auf und ihr müsst jetzt annehmen oder umsetzen. So. Also das find ich persönlich sehr problematisch, weil früher waren die Menschen nicht so empfindlich. Da konntest du auch mal einen blöden Spruch bringen, irgendwie, der vielleicht nicht politisch korrekt war und jeder konnte das einordnen. So von wegen, ja, er hat gerade einen Witz gemacht irgendwie und dann war auch niemand irgendwie, fand das übergriffig und hat sich persönlich in seiner Identität verletzt gefühlt. Und der größte Unterschied ist halt dieses irgendwie dem anderen seine Meinung nicht mehr zu lassen, sondern irgendwie den anderen so zu belagern, weil man ihm die eigene Meinung aufdrücken will. Das finde ich, in den letzten Jahren hat sich das extrem herauskristallisiert. Das finde ich, ist persönlich für mich sehr, sehr problematisch, diese Entwicklung. Finde ich ganz furchtbar. Also, alle berufen sich immer auf freie Meinungsäußerung. Eigentlich ist genau das Gegenteil, ehrlich gesagt.
Ja, aber weiß ich, ist das ein Phänomen von die Diskussionskultur hat sich geändert oder nur du hast jetzt einfach die massenmediale Möglichkeit dieser Belagerung?
Aber gut, wie lange gibt es das Internet? Also 1994, als ich mit dem Internet angefangen habe, ganz am Anfang gab es das auch noch nicht. Also das hat sich in den letzten Jahren massiv
ja, aber also, will ich jetzt auch nicht abstreiten, aber es ist halt so, was weiß ich, wenn ich im Jahr 2006 dich auf WoW-Szene scheiße finde und wie viele Foren muss ich denn abklappern, bis ich auch nur ansatzweise so viele Leute habe, dass es für einen Shitstorm gegen dich reicht? So,
ja, aber gut, aber ich meine, wenig, gerade zur großen WoW-Szene-Zeit, wenig Leute gab es da damals auch nicht.
Das war vielleicht noch so ein Beispiel, dummes Beispiel von mir, weil das war vielleicht gerade so ein Bereich, wo eine relativ große und gute Vernetzung am Start war. Die du halt
ich würde sagen, diese Zuspitzung dieser ganzen Diskussionskultur, gerade im Internet, ist so in den letzten 5 Jahren so passiert. Letzten 5 bis 10 Jahren, wenn man ein bisschen weiter ausholt. Also dieses irgendwie, ich zwinge dir meine Meinung auf. Also ich finde es gut zusammengefasst, wenn man sagt, diese Menschen beziehen sich immer auf irgendwie freie Meinungsäußerungen und heben das so auf einen heiligen Kelch, sind aber im Gegenzug irgendwie gefühlt nicht bereit, irgendwie andere Meinungen zu akzeptieren. Und das ist in der Tat wirklich ein großes Problem für unsere Gesellschaft und für die mal freie Meinungsäußerung, ne? Ja, weil irgendwie ist das auch eine Form von Faschismus, wenn man sagt irgendwie, ich respektiere deine Meinung nicht und ich belagere dich jetzt und attackiere dich so lange, bis du meine Meinung eingenommen hast. Und das ist sehr problematisch, finde ich. Und das ist, ach ja, ich meine, ganz ehrlich, also die ganze Aluhut-Fraktion macht ja auch nichts anderes. Guck dir jetzt mal die extremen Elemente da an irgendwie. Also, perfekte Beispiele sind gerade Attila Hildmann, ne? Also, unfassbar, was da gerade abläuft, so. Und der hat ja nun wirklich auch, wie man bei den Demonstrationen in Berlin jetzt gesehen hat, wirklich eine relativ große Anhängerschaft. Also, diese ganze Aluhut-Bewegung, die muss einem ja echt Angst machen, weil das ist ja genau das Ding irgendwie. Das ist genauso wie die, also, eine extremere Form irgendwie dieser ganzen extremen Veganen. Also wirklich, wir haben eine Menge Leute in der Community, die auch vegan sind und die selbst sagen, dass sie das seltsam und befremdlich finden. Dieses irgendwie, ich bin Veganer und ich mache das einzig Richtige. Und wenn du kein Veganer bist, bist du ein schlechter Mensch. Und das ist halt auch ein gutes Beispiel dafür. Und das gab es vor 10 Jahren in dieser extremen Form noch nicht. Und das ist eine Zuspitzung in unserer Gesellschaft, die passiert ist auf dieses Thema. Andere Meinungen werden nicht mehr toleriert. Finde ich extrem. Vor allem im Internet nicht.
Was natürlich ein Shortcut ist einfach. Also du gehst natürlich der gesamten Diskussion einfach aus dem Weg. Das ist halt einfach so. Ich hatte, ja, also sagen wir es mal so, weil du das APU-Beispiel gemacht hast, ich finde es legitim zu sagen, also die Begründung, 20 Jahre lang ist das so gewesen und jetzt wird es geändert, das hat doch vorher auch keinen gestört, das ist eine Quatschbegründung.
Nö, ist es nicht.
Finde ich schon, weil Dinge verändern sich.
Weil jeder verstanden hat, dass es halt ein Gag ist und dass es eine Persiflage auf irgendwie die amerikanische Kultur ist. Und ich sage dir, Und ich sage dir, wenn du in die USA gehst irgendwie und da irgendwie durch die Stadt gehst, dann gibt es solche Läden, die von Indern geführt werden. Und das ist nicht rassistisch, sondern das ist halt eine überspitzte Darstellung der Wirklichkeit in den USA auf zwinkernde, satirische Art und Weise. So, und das ist nämlich das Problem, dass Leute Realität, wie sie ist, als übergriffig empfinden. Das ist genauso wie dieses Computerspiel, irgendwie, wo nur Weiße drin waren, was im Mittelalter war, wo der Typ gesagt hat, Leute, was soll ich denn machen? Wo sich Leute darüber aufgeregt haben, es wäre nicht divers genug. Wo er sagt, Leute, was soll ich machen? Zu dieser Zeit gab es irgendwie in diesem Teil von Europa nur weiße Menschen. Ja, das wäre egal, das wäre trotzdem rassistisch. Du musst da jetzt irgendwie, das ist halt, das meine ich halt. Die Abbildung, es gibt wirklich Social Justice vor dem Netz und das sind nicht wenige, die Abbildung der Realität übergriffig finden. So, und also es wäre die Darstellung von APU wäre rassistisch. Nein, es ist eine überspitzte Abbildung der Realität in den USA, weil es gibt diese Supermärkte in den USA und die werden sehr oft von Indern geführt. So, das ist genauso wie Trump, der sagt irgendwie, ja, das Chinese Virus. Und die Leute sich darüber aufregen irgendwie. Also der Wissenschaft ist doch jetzt, dass es aus China kommt. Wie kann denn das rassistisch sein, zu sagen, es ist das chinesische Virus, wenn es aus China kommt? Es hat sich auch niemand darüber aufgeregt, zu sagen, es ist die spanische Grippe, weil sie aus Spanien kam. Wie kann das rassistisch sein? Ich check das nicht.
Okay, also erstens, um das zu klarifizieren, ja. Ich meinte, dass das grundsätzliche Argument, etwas ist seit 20 Jahren so, jetzt kann man sich doch nicht darüber aufregen, dass die APU-Geschichte, ich bin auch der Meinung, dass das Blödsinn war.
Ist so, genauso wie mit den Cleveland Indians. Die irgendwie das ist eine Base von den USA, die diesen Indianer als Wappen hatten und sich 100 Jahre niemand darüber aufgeregt hat. Da gibt es wirklich schon lange den Club. Und jetzt, die Leute finden, das ist rassistisch. Das ist halt, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, dass sich das in den letzten 10 Jahren so verändert hat und die Leute sich über alles aufregen und, blinder Aktionismus irgendwie. Ich frage mich, ob das wirklich dieses World-First-Problems-Ding haben ist, dass die Menschen einfach nichts mehr zu tun haben heute und das irgendwie so Beschäftigungstherapie ist, sich so eine Scheiße aus, also diese Echauffierungskultur ist, weil ich check das einfach nicht. Also es triggert mich ehrlich gesagt von Tag zu Tag mehr. Ja.
Ich wollte nur, weil du lustigerweise gerade tatsächlich in den Fettnäpfchen getreten bist, was ich bei der Sache einfach lustig finde, weil du wegen dem Chinese Virus und dann die spanische Grippe angeführt hast.
Die gar nicht aus Spanien kam, ja?
Genau, die stammt aus Amerika. Ja. Das wäre eigentlich die amerikanische Grippe.
Aber woher kommt der Name dann?
Weil die Grippe ist zur Zeit des Ersten Weltkriegs ausgebrochen und weil Spanien nicht im Krieg involviert war, war das quasi das einzige Land, in dem darüber berichtet wurde.
Ah, okay.
Alle anderen Länder hatten die auch, aber da wurde...
Ja, halt aber ich hatte letztens jemanden in den Comments, der irgendwie aufgezeigt hat, dass sehr viele Viren in der Menschheitsgeschichte nach dem Land benannt wurden, aus das sie kamen. Wenn die spanische Grippe jetzt nicht aus Spanien kam, irgendwie gibt es aber garantiert 10 andere Beispiele dafür. Also, ja, Trump ist natürlich ein Rassist, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber diese Falle finde ich das schon wieder verlogen irgendwie, dass sie sich darüber aufregen. Und ich bin wirklich kein Trump, jemand, der Trump verteidigt oder Trump geil findet. Aber ist so typisch. Und ja, wie können sie denn sagen, dass es das chinesische Virus ist? Ja, weil es aus China kommt. Ja, aber was ist denn mit den ganzen Chinesen, die deshalb im Land irgendwie angekackt werden und so weiter? Ja, es kommt immer aus China, was soll ich denn machen irgendwie? Also das ist halt so, ach, keine Ahnung. Ja, aber das ist typisch für die aktuelle Gesellschaft. Ich finde das eine ganz, ganz, ganz furchtbare Entwicklung in unserer Gesellschaft. Irgendwie, es läuft, was das angeht, echt viel falsch momentan. Aber okay. Führt wir jetzt vielleicht zu weit.
Bitte? Läuft grundsätzlich viel falsch. Deswegen, ich schaffe nicht immer. Ich versuche wirklich seit Jahren deswegen schon einfach meinen Blutdruck deswegen zu senden. Ich bin vom Naturell her eigentlich, das glaubt man mir jetzt, ja doch, man glaubt es wahrscheinlich schon, ich bin eigentlich ein ziemlich cholerischer Mensch. Also ich bin jemand, der relativ schnell wütend wird. Der dann
auch nicht gedacht.
Ziemlich lange grumpy über Dinge ist. Ich bin auch ein bisschen nachtragend, muss ich zugeben.
Oh oh.
Das kommt halt auch da, weil ich ein relativ gutes Gedächtnis habe. Aber das ist einfach so was, irgendwann merkst du halt einfach, das frisst dich auch so ein bisschen auf. Deswegen versuche ich wirklich diese, ach fuck it, das kann auch jeder machen, wie er möchte, Haltung. Das schaffe ich nicht immer und immer, wenn ich es nicht schaffe, wie zum Beispiel, bestes Beispiel Artifact, wo ich mich auch mit so einem kleinen Krieg ständig habe verzetteln lassen. Im Nachhinein denke ich mir auch jedes Mal, ah, toll, das war ja auch verschwendete Lebenszeit. Ich versuche es, deswegen, ich sehe, was du meinst, ich sehe das Problem auch, ich versuche nur einfach, mich nicht so sehr darüber aufzuregen.
Ja, das ist in der Tat so, aber ich bin halt auch ein sehr emotionaler Typ irgendwie und da ich natürlich auch einen Blog im Internet habe und tagtäglich damit in meinen Kommentaren auch konfrontiert werde, dass Leute irgendwie mir Dinge vorwerfen, wie jetzt irgendwie, ich würde mich an einer Hetzkampagne beteiligen, bin ich damit, wie gesagt, also werde ich da reingezogen und Leute versuchen bei mir halt genau das, nämlich mir ihre Meinung aufzuzwingen. So frei nach dem Motto, entweder du findest es jetzt gut, irgendwie was dieser Staff macht, oder du bist transphob. So, und Furry sind total cool, das musst du jetzt auch gut finden oder musst du tolerieren. So, nee, muss ich nicht, weil wir in der Demokratie leben und gleiches Recht für alle gilt. Und ich, genauso wie er das Recht hat, ein Reh zu sein, habe ich das Recht, das komisch zu finden. So, Punkt. Und damit bin ich immer noch lange nicht transphob. So, und ja.
Kann ich auch nur noch mal unterstreichen, also ich finde auch, das ist, du hast ja auch angesprochen, von wegen, dass man kein schwarzer Humor, dass man einfach keine Jokes mehr macht. Ich glaube, es war Rick Gavain oder wie der heißt, der auch letztens noch mal gesagt hat, es hört auf zu sagen, man darf ja über nichts mehr Witze machen. Natürlich, ihr dürft über alles Witze machen und alle anderen haben das Recht zu sagen, nee, sorry, das fand ich nicht lustig oder das fand ich zu weit. Das ist ein gutes System. Und so halte ich es eigentlich auch. Also, ich finde schon, ich bin ja auch jemand, der gerne schwarzen Humor benutzt. So, und vielleicht treffe ich damit auch mal was halt, wo Leute sagen, nö, das fand ich jetzt nicht in Ordnung. Es muss halt nur zivilisiert abgehen, wenn es halt natürlich dann darauf ist, so dieses, du hast jetzt einen Joke gemacht, der drüber war, du bist jetzt transphob, homosexuellen, hassender.
Ja. Also das Ding ist, mich nervt es auch, also ich, keine Ahnung, wenn Grognard, ich und Maris oder noch jemand anders dabei ist oder so und wir auf dem Discord sind, dann sind wir halt einfach auch mal politisch unkorrekt. Dann sagen wir auch mal irgendwie einen blöden Spruch. Was macht jeder irgendwie so? Und wir haben letztens gesagt, Alter, wenn das jemand hören würde, was wir hier gerade von uns geben, so an dünnes Labern, würde Gaucho sagen, wenn das an die Öffentlichkeit geht, hätten wir ein Problem irgendwie. Dann gäbe es einen Shitstorm und dann gäbe es wahrscheinlich so. Und das ist halt genau das Ding irgendwie. Und ich finde es so eine Katastrophe. Warte mal, war das Hulk Hogan? der irgendwie auch irgendwie Scheiße gelabert hat im Telefonat und irgendjemand das Telefonat mitgeschnitten hat und so. Und so, also du brichst die Privatsphäre von einer Person ein und bringst das in die Öffentlichkeit und ja, hängst ihn an einem Marterpfahl gleichzeitig irgendwie. Also privat heißt ja privat irgendwie. Und wenn ich privat irgendwie mal sehr politisch unkorrekt bin, weil ich einfach gerade Scheiße labern will, da finde ich, habe ich genau das Recht dazu irgendwie. Und das ist so, ich finde, man muss heutzutage wirklich auch in jeder Position politisch korrekt sein, darf nichts mehr sagen. Und das finde ich halt so, also, ja.
Die Leute müssen halt verstehen, es gibt das Konzept der In-Group. Und eine In-Group ist quasi ein für sich geschlossene Gemeinschaft, wie zum Beispiel jetzt da, du mit deinen Jungs. Und innerhalb dieser Gemeinschaft gelten bestimmte Regeln. Und jeder weiß, das kenne ich ja von meinem eigenen Freundeskreis auch, es ist genauso, wie du sagst, man ist halt politisch unkorrekt, man macht halt Witze, die du laut garantiert nicht sagen würdest. Sag ich mal, so vorsichtig formuliert, ja. Ich habe letztens Tomb Raider gespielt und ein Kumpel hat mir dabei zugehört, wir waren so dermaßen sexistisch dabei, dürftest du niemandem
genau erzählen. Genau, das meine ich, genau solche sowas meine ich.
Aber ne? Das ist halt, weil wir beide uns kennen, ja, das ist irgendwie mein Freund seit 15 Jahren oder so, ja, man kennt halt, man ist halt auf einem Humorlevel und jeder weiß, wie es gemeint ist, ja. Wenn du es einfach quasi ohne diesen Kontext einfach nur mitschneidest, dann hätte ich dabei ausgesehen wie so ein absolutes sexistisches Oberarschloch.
Ja, das ist halt das Ding. Und deshalb möchte ich auch kein Promi mehr sein, ne? Weil du musst ja auf jedes Wort aufpassen. Stell dir vor, du bist ein Promi, bist ein Discord, laberst irgendwie Scheiße, jemand schneidet das mit, bringt das in einer Zeitung irgendwie. Weißt du, das ist halt das Problem, dass auch heutzutage viele Dinge einfach aus dem Zusammenhang gerissen werden, irgendwie für die Schlagzeile oder für irgendwie, ich will jetzt gerade jemanden diskreditieren oder jemanden schaden, ne? Das ist halt, ja, momentan echt ein Problem in unserer Gesellschaft, finde ich irgendwie. Aber, Banasar, wir sind hier schon wieder bei 15 Minuten. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter und hören auf, darüber zu weinen. Es wird garantiert jetzt wieder Leute geben, sowieso wieder Leute geben, die in den Comments das und blablabla. Whatever. It is how it is. Lass mal zur Blockwoche kommen. In dieser Woche ist einiges passiert. Spannende, interessante Sachen in Bezug auf, ja, keine Ahnung, Corona und. Ich habe ganz kurz eingeschoben, vorgestern habe ich die zwei letzten Folgen von The Last Dance geschaut, der Michael Jordan Chicago Bulls Doku, und ich muss sagen, also letztens die Finn Kliman Doku geschaut, die ich wirklich sehr, sehr gut fand, aber diese Michael Jordan Doku über 10 Folgen, ich habe anfangs gedacht, Alter, 10 Folgen, das wird ja künstlich in Länge gezogen, das können sie eigentlich machen, das ist ja, was gibt's denn da 10 Folgen zu erzählen, aber es ist wirklich 10 Folgen beste Unterhaltung. Ich weiß es nicht für jeden was, gerade die etwas Jüngeren werden dem nicht viel abgewinnen können, aber für jemanden wie mich, der wirklich dabei war, alle 6 Bulls Finals geguckt hat und diesen Mann vergöttert hat in seiner Jugend, war das großes Kino. Ich habe mich auch sehr oft zurückversetzt gefühlt an Situationen irgendwie, gerade irgendwie diese vergiftete Pizza, dieses Flu-Game von ihm irgendwie in den Finals gegen die Utah Jazz, kann man sich so dran zurückerinnern. Und es war für mich auch so Flashbacks, weil ich mich dran erinnere, wie ich das Spiel, mit wem ich das Spiel, wann damals geguckt habe. Ich weiß nicht, dass ich bei meinem Kumpel Uwe war, irgendwie, weil wir keinen Kabelfernsehen hatten und ich bei ihm gepennt habe. Ich habe da wirklich ganz tolle Erinnerungen dran. Das ist wahnsinnig schön. Und dann fiel mir wieder auf, also ich hatte damals auch wirklich viele verschiedene Jordan-Schuhe. Ich war ein bisschen traurig, dass ich die nicht mehr habe. Ich weiß noch, meine Lieblings-Jordan-Schuhe waren die Jordan. Ich hatte die Jordan 6er in schwarz mit rot-blauen Applikationen. Ich habe diese Schuhe geliebt. Es wenn ich eine Liste machen müsste mit den geilsten Sneakern, Turnschuhen, whatever, früher mal Turnschuhe dazu gesagt, wäre dieser Schuh bei mir Nummer 1. Mein Leben lang habe ich danach gesucht, diesen Schuh noch einmal zu finden. Falls irgendjemand da draußen einen Jordan 6 hat, genau wie ich beschrieben habe, in schwarz, nicht mit Wildleder, sondern es war so ein Gummistoff. Und mit diesen, ich habe schon geguckt, ich habe das Internet schon gerade nach der Doku auf den Kopf gestellt. Es gibt viele Jordan 6er, ja, Retro, Remakes, teilweise auch von, nicht von Nike, aber meine Schuhe sind nicht dabei. Und vor allem sind diese neu aufgelegten Dinger halt irgendwie unfassbar teuer. Na, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe nach dem Film ja neue Jordans bestellt. aber nicht ganz alt, die kannst du nicht bezahlen, sondern es gibt neuere und die gefielen mir richtig gut. Und ja, also der Typ ist eine Legende, ist auch der GOAT. Ohne Diskussion irgendwie, gerade wenn man diese Doku gesehen hat, wird man einfach sagen, wer war nochmal LeBron James? Der Typ hat einfach 6 Championships gewonnen, 2x3, es hat keiner vorher geschafft. Der war auch das Zugpferd irgendwie, das sieht man, also jeder, der irgendwie Bock auf Sportlegenden hat, sollte sich diese Doku angucken. Man kriegt sie auf Netflix. Und es ist der absolute Wahnsinn. Und es ist noch geiler für jemanden wie mich, der irgendwie das in seiner Jugend miterlebt hat. Also wenn ich jemals euch eine Empfehlung für irgendwas gegeben habe, dann dafür. Also The Last Dance, unglaublich gut.
Ja. Ich werde es auf jeden Fall auch noch gucken, weil ich finde solche retrospektiven Dokus eigentlich super spannend. Ich habe vor einer ganzen Weile mal Boiling Point gesehen. Das ist eine Doku, die ist entstanden, als Gordon Ramsay damals sein erstes eigenes Restaurant aufgemacht hat und versucht hat, der jüngste 3-Sterne-Michelin Koch zu werden.
Hm.
Und wenn man so Gordon Ramsay-Clips denkt, denkt man ja manchmal so, boah, das ist echt ein Arschloch. Und dann erlebst du ihn, wenn es um sein eigenes Restaurant, um seinen Traum geht. Und dann weißt du, der Typ, das ist das Commitment. Da gibt es zum Beispiel wie eine Szene, da hat er einen Kellner gefeuert, weil der das falsche Pflaster aufgetragen hat.
Wie das falsche Pflaster?
Die haben irgendwie zwei Arten von Pflaster. Für Kellner hat so ein hautfarbenes, damit das nicht so auffällt. Und bei Köchen, glaube ich, blaue, damit, wenn das abgeht und das ins Essen fällt, das sofort auffällt.
Aha.
Und der Kellner hat irgendwie eins aus der Küche genommen und hat sich das umgebunden. Direkt gefeuert worden. Dann merkst du halt wirklich, das ist halt ein Mann, der hat wirklich seinem Traum alles untergeordnet. Und die Doku gibt es auf YouTube, ist irgendwie 40 Minuten lang oder so. Kann man sich wirklich mal geben. Und dementsprechend, seitdem liebe ich solche Dokus. Dementsprechend, er ist eigentlich, ehrlich gesagt, er ist wirklich sympathisch.
Okay. Ja, ich kenne ihn nicht, also, mir sagt das auch nichts. Und ich finde auch Kochen und Köche und diese ganzen Kochhype, der aktuell seit Jahren läuft, finde ich halt todeslangweilig. Aber jeder, ich weiß, es sind eine Menge Leute, die da Bock drauf haben, die das super finden. Von daher, no offense, fühlt euch jetzt bitte nicht vom Kopf getreten, nur weil ich das langweilig finde. Bitte versucht mir nicht eure Meinung versucht mir bitte nicht eure Meinung aufzudrängen und mich dazu zu bringen, das auch toll zu finden. Jeder, wie er will, nochmal. So. Ich habe das Recht, es langweilig zu finden. Ist mein Recht. Sorry. Ganz kurz dazu. Vielleicht noch eine schöne Anekdote zu Michael Jordan. Als ich weiß gar nicht genau wann, ob es nach dem ersten Championship oder nach dem ersten Dreier oder nach dem zweiten Dreier war. Ich war an meiner Schule der größte Michael Jordan Fan. Ich hatte Michael Jordan Schuhe irgendwie. Der war für mich ein Gott. Und ich hatte, das erste Mal war ich ja in den USA irgendwie, als ich die McDonald's-Reise nach Chicago gewonnen habe. Ich war ja vorher nicht in den USA. Und es gab damals auch irgendwie, war super schwierig, an die NBA-Jerseys zu kommen in Deutschland. Es gab keinen NBA-Shop. Das war sehr, sehr schwierig. Und dann ist eine Kollegin bei mir aus der Oberstufe in die USA gefahren. Ich habe sie bekniet und habe gesagt, bring mir bitte ein Michael Jordan Jersey mit. Ich werde ewig in deiner Schuld stehen. Und ich hätte nie mit gerechnet, dass sie es macht, aber sie hat es wirklich gemacht. Und es ist halt nicht das, was man sonst kriegt, irgendwie so ein Einstoff-Ding, sondern es war wirklich ein Originalspieler, also nicht getragen, aber es war ein Trikot, was die auch so in den Spielen getragen haben. Es ist ein ganz feiner, gewebter Stoff. Und ich glaube, dass man es heutzutage so dieses Trikot nicht mehr bekommt. Und ich habe es beim Umzug wiedergefunden und ich weiß auch genau, wo es ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es relativ viel Geld wert mittlerweile ist. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Aber mal als kleine Anekdote, ich habe hier so viele Sachen, die ich eigentlich auf den Dachboden stellen muss, in den Karton von meinem Board und so weiter. Das ist immer ziemlich arg, weil wir irgendwie dann da Leiter dran machen müssen, jada, jada. Wenn ich das nächste Mal auf dem Dachboden bin, werde ich mal dieses Jordan-Trikot raussuchen und euch mal ein Foto davon schicken. Das ist wirklich, also als ich dieses Trikot bekommen habe, habe ich das, glaube ich, 2 Wochen lang durchgetragen in der Schule. In unterschiedlichen Variationen, einmal nur das Trikot, da hatte ich einen Rollkragen, einen dünnen Rollkragenpulli drunter, halt voll assi, ehrlich gesagt, damals. Aber ich war so stolz auf dieses Trikot und alle haben mich dafür beneidet, weil jeder Michael Jordan kannte, auch in Deutschland. Das war, ich weiß noch, irgendjemand hat versucht, mir das abzuziehen, ich habe gekämpft wie ein Löwe. Hat er nicht geschafft. So, das habe ich also noch. Das ist auch noch intakt. Das hat lange bei mir in irgendwelchen Archiven, Schränken und so weiter gewohnt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, gerade nach diesem Hype jetzt, dürfte das richtig viel Asche wert sein. Ne? Weil das ist, ja, das ist. Es gibt Michael Jordan-Trikots auch immer noch. Du kriegst sie auch auf eBay. Aber das sind meistens so Plastikstoffdrucke. Und ich habe halt wirklich ein Originalding von damals irgendwie. Das ist, ja, muss ich mal rauskriegen. Dings noch mal wieder einen schönen Rahmen tun, mal wieder hier hinhängen. Das ist ja jetzt wieder cool. Ja. Sorry, jetzt komme ich hier wieder meine Kindheitsgeschichten beinahe sagen. Das löst du immer aus.
Ich bin nur gerade, habe ich einfach mal Spaß bei eBay eingegeben. Original Michael Jordan Chicago Bulls Trikot. Und das erste, was ich trinke, ich weiß nicht mehr, was das sein soll, aber es ist auf jeden Fall 2000 Euro wert.
Das ist wahrscheinlich dann original getragenes, oder? Obwohl das wahrscheinlich noch.
Eine Aufdruckplatte.
Warte mal. Was hast du eingegeben? Chicago Bulls?
Original Michael Jordan Chicago Bulls Trikot. Ja, genau, hier ist halt was du meinst, so Retro-Trikots sind halt, ne? So für 20 weg.
Das hat die ganzen Retro sind halt, ja genau, warte mal, hier ist eins für 116 gebraucht. Aber das ist halt nicht meins, oder?
Hier ist eins für 300 drin.
Ja, die werden, ja, aber das ist, warte mal, ich habe so einen speziellen Stoff. Ich weiß nicht, ob das das ist, aber der Anbieter ist dieses, dieses umgedrehte D. Das war damals die Dings, von denen wir es getragen haben. Das sieht wirklich meinem sehr ähnlich, aber es sieht ein bisschen in die Jahre gekommen aus. Aber ja, ich glaube, verkauft bei John in den 90er Jahren. Das wurde eigentlich nie getragen, Schrank, die besprechen guten Zustand. Was ist hier? Ja, das geht jetzt alles raus. Rare, erste Auflage, Michael Jordan. Ja, immer dieses umgedrehte D. Ich weiß gar nicht, wie die Marke, aber auch das sieht nicht so aus wie meins. Das sieht irgendwie billig aus. Weil der Schriftzug so kleiner drauf ist. Das sieht nicht original aus. Ich glaube, da wird es auch viele Leute geben, die jetzt irgendeine Scheiße damit machen. Aber ja, also 300 Euro und so werde ich dafür mindestens kriegen. Aber ja, das ist halt ein Schatz. Ich weiß nicht, ob man sowas weggibt. Wahrscheinlich eher nicht.
Ja, das Gefühl
kenne ich. Aber auf jeden Fall ist jetzt die Zeit, gerade nach der Doku, wo man das wirklich verkaufen könnte. Ja. Also teilweise sind das auch, also, du siehst ja, dass sie unecht sind. Hier irgendwie All-Stars Jersey 98, irgendwie Bulls, sieht so unecht aus. Sie hat die Nummer so klein drauf und so weiter. Also da gibt es, glaube ich, viele Leute, die jetzt irgendeinen Shit machen damit.
Ich sag mal so, das klingt jetzt sehr hart, aber ich glaube, der einzig andere Zeitpunkt, wo du sowas so einen Preis los wirst, ist, wenn er stirbt. So rund um seinen Todestag wirst du nochmal so einen Preisschub haben sonst.
Das Problem ist, du siehst halt, wenn du sie anklickst, siehst du halt nicht, genau, aber das genau meine ich. Das sind halt so viele Löcher, so viele kleine Löcher. Das ist nicht der Stoff, den ich habe. Meine, das ist ein ganz spezieller Stoff. Weil das wirklich das Ding ist, was die Spieler damals getragen haben. Das ist halt ein billiger Fake. Und der kostet, also das heißt Fake, das ist halt ein Fan-Trikot. Und das geht hier schon mit 300 Euro weg. Also, ja, ich glaube, das meint, also, keine Ahnung, auf jeden Fall mehr wert ist. Ich werde es mal wieder rausholen. Ich mache mal Fotos davon, dann könnt ihr euch mal angucken. Ja. Gut, dann gehen wir weiter. Manuel Neuer hat beim FC Bayern verlängert. Nach langen Monaten irgendwie hat er einfach gesagt, komm, lass einfach den Vertrag verlängern. Er wollte ja irgendwie 30% mehr oder so, ist dann doch zur Vernunft gekommen. Mit 34 kann man das auch mal. Hat noch 2 Jahre. Ja, für den Schalke-Tor war das natürlich eine Katastrophe, weil er gedacht hat, okay, ich werde jetzt so Nummer 1 aufgebaut. Und ja, der muss jetzt mindestens 2 Jahre sich auf die Bank noch setzen. Und ja, haben schon viele andere versucht, irgendwie auch hier, wie hieß er, irgendwie der Torwart von Stuttgart, der eigentlich ein guter war. Ich glaube, der sitzt immer noch bei Bayern.
Der hat sich eigentlich, also bei Ulreich hatte ich schon das Gefühl, dass er genau wusste, auf was er sich einlässt.
Ja, aber das ist dann noch so schlimm, also noch schlimmer, weil der war bei Stuttgart ein guter Torwart, irgendwie galt als eins der großen jungen Talente und hat sich dann irgendwie hat zwar ein paar Spiele gemacht, als Neuer verletzt war, aber eine große Karriere damit verbaut, weil er nie an Neuer vorbeikommen kann, einfach, oder konnte.
Sollte man vor allem nicht vergessen, der ist halt auch immer noch da und der hat auch schon gesagt, der will nicht weg. Also ist auch nicht
so, als wenn ich check das nicht, wie man seine Legacy so, also keine Ahnung, den Fall habe ich nie verstanden. Und ich generell ist es sowieso, dass ich mich sehr schwer damit tue, das ist auch so ein Ding der Neuzeit, ne? Dass du irgendwie als junger Spieler 1-2 gute Spiele machen musst, irgendwie sofort zum großen Verein irgendwie abgeworben wirst. Das beste Beispiel ist auch, glaube ich, Fiete Arp.
Ja.
Das ist sowieso so eine HSV-Krankheit, dass irgendwie alle guten HSV-Spieler immer redet, also gerade Leverkusen und sowas, die dem HSV an Spielern geklaut haben. Also Fiete Arp war wirklich das perfekte Beispiel für einen schlechten Spielerberater. Also wie jemand, der nicht mal in der zweiten Liga HSV einen Stammplatz hatte, sagt, ich gehe weg vom HSV und gehe zum FC Bayern und ich will mich da durchsetzen. Ich meine, der war jetzt ewig lange verletzt, spielt jetzt in der zweiten Mannschaft. Leute, also sorry. Mir ist klar, dass als Spielerberater ich natürlich irgendwie sehr viel Geld verdiene, wenn ich Transfers einwickle. Aber ich frage mich mal, natürlich ist es gerade irgendwie aus eigener Erfahrung, weiß ich das, weil ich damals in dem Bereich ja nun selber mich bewegt habe, weiß ich, dass Fußballer dazu neigen, Gottkomplex zu haben. Ich habe mit Leuten geredet da, ich werde es nie vergessen irgendwie, wo du die irgendwie maximal Amateure gespielt haben oder aus der A-Jugend von Werder kamen. Und wenn du dich mit denen unterhalten hast, hast du das Gefühl, irgendwie der ist Rekordnationalspieler für Deutschland. Das heißt, diese jungen Fußballer haben sehr oft einen Gottkomplex und haben den Bezug zur Realität verloren, weil 1000 Spielerberater sich um diese Leute kloppen und dir jeder erzählt, dass du der Allergrößte bist. Und du glaubst das einfach irgendwann. Und das ist das Problem. Und dann muss eigentlich ein Spielerberater derjenige sein, der sagt, Digga, mal langsam, ja. Du spielst beim HSV, du hast noch nicht mal einen Stammplatz hier in der zweiten Liga, Fiete, good old Fiete. du musst dich erstmal entwickeln, beim FC Bayern dich durchsetzen. Das ist eine Mannschaft voller Weltstars. Wenn du da hingehst, wie willst du dich da durchsetzen? Und du kannst ein bisschen mittrainieren, aber dann spielt ja die Spielpraxis. Dann spielst du irgendwie in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga oder so. Wie willst du dich da entwickeln? Bleib beim HSV, setz dich durch, spiel mal zwei Saisons, bis du wirklich auch konstant spielst. Dann kannst du zu Bayern München wechseln. Und für Bayern München ist es immer leicht, auch die Fans sagen, ja, er wollte sowieso, ist immer leicht. Die Bayern-Fans bei uns, die kommen uns verteidigen, irgendwie jeden noch so dummen Wechseln, auch irgendwie jetzt von Nübel irgendwie, ja, und ist ja total logisch und er wird da ja zu 1 ausgebildet, war ja bei Neuer auch so, da hast du geschrieben, weiß ich noch, Digga, als Neuer dahin kam, war der schon Nationalspieler, das war anderes, Leute, ne? Also ich check das nicht, aber das ist auch so ein neuer Trend, dass Fußballer viel zu früh zu großen Vereinen wechseln, ohne sich wirklich bewährt zu haben. Das war früher komplett anders. Also weder den Wechsel von Nübel noch also der Wechsel von Arp macht überhaupt keinen Sinn. Der Spielerberater muss sich eigentlich einen neuen Job suchen. Den müsste eigentlich verklagen, ehrlich gesagt. Du bist dran.
Ich kenn das. Ich hatte letztens durfte ich mir wieder viel Hate zuführen, aber ich glaube, da war der BVB an irgendeinem Spieler dran. Und dann hieß es so, das ist so, in Europa gilt das so als eines der nächsten Supertalente, weil der hat schon.
Der Franzose, ne?
Der hat ein halbes Jahr in der portugiesischen Liga gespielt und da in 7 Einsätzen 2 Tore geschossen. Und ich so, hä?
Ja.
Das ist kein Superstar. Das ist ein Ersatzspieler. Die bescheuert? Ja, dafür geben wir 40 Millionen.
Das ist halt einfach der, ganz ehrlich, das ist total. Also, die ganze Fußballszene, ich habe ja gehofft, dass es, oder kann ja noch passieren, dass es durch Corona mal einen richtigen Reset gibt. Weil das ist einfach nur Wahnsinn. Auch das Problem ist natürlich auch mit dem unglaublichen Geld, was da mittlerweile umgesetzt wird, haben die Vereine natürlich auch, also du hast das Gefühl, dass das Geld hängt denen so in der Brieftasche und muss raus. So. Was dafür Summen gezahlt werden für Leute, die 2 gute Spiele gemacht haben, es ist der Wahnsinn. Also früher, da musstest du zwei, also ich weiß noch, Rudi Völler, ne? Das war früher für mich echt, als Werder-Fan und Rudi Völler, der Torschützenkönig in der Bundesliga war, irgendwie mit Werder Vizemeister wurde, damals übrigens hinter dem HSV, ne, so 82, 83, 84. Da war 83 war ja HSV Europapokal der Pokalsieger, da hat Magath noch gegen Juventus Turin das Ding in den Winkel gelutscht. Da, ja, war der Norden noch irgendwie die Nummer 1 in Deutschland. Da war Rudi Völler nicht Nationalspieler. Als Torschützenkönig der Bundesliga und als Vizemeister. Weil einfach Jupp Derwall damals gesagt hat, du, was nützt mir jemand, der irgendwie der einen so gut gespielt hat, der sollte ich erstmal beweisen. Das heißt, der ist erst später Nationalspieler geworden. Rudi Völler war bei der Weltmeisterschaft 82 nicht dabei. Der war nicht dabei. So, das war, also, das meine ich halt, ne? Und heute irgendwie machst du 2 gute Spieler, Nationalspieler, Riesentalent, komm, Yogi, nimm ihn mit.
Das war 2010 auch noch. Kießling ist damals, gut, er ist mitgefahren, aber er war praktisch absoluter Ersatzspieler. Ich glaube, bei der WM 2010 hat Kießling irgendwie 5 Minuten gespielt. Und das nicht mal auf
war der denn da Torschützenkönig, oder?
Kiesling war Torschützenkönig bei Leverkusen davor,
ja. Ja, aber Kiesling ist immer so ein Sonderfall, finde ich persönlich. Weißt du, Kiesling fand ich halt auch nie geil, der war auch so ein bisschen ober. Das Ding ist aber, Rudi war damals der Shit, ne? Karl-Heinz Rummenigge war damals ein Weltstar, 82 bei der WM, hat auch Deutschland ins Finale geschossen. Rummenigge, weiß ich noch, den Song, das war großartig. Ne? Also Völler war jetzt so gefühlt irgendwie nicht schlechter. Der hat halt in der Saison irgendwie, hat der Rummenigge nass gemacht. Irgendwie Bayern war, glaube ich, Dritter oder Vierter, Fünfter, also so, und ne, also der, also so, und aber ja, das ist jetzt auch nur ein Beispiel dafür, dass heute irgendwie, dass früher einfach die Leute gesagt, auch die großen Vereine, wo das Geld auch nicht, es war ja klar, es gab auch nicht so viel Geld, da gab es auch nicht so viele Transfers, da musst du dich irgendwie mit der eigenen Jugend irgendwie verstärken. Und irgendwie war Fußball dadurch noch ehrlicher und durch die ganze Kommerzialisierung und so, also was für Dimensionen das angenommen hat, da werden wir junge Leute irgendwie aus ihrem Umfeld gerissen durch irgendwelche Scouts und irgendwelche Internate und irgendwie mit jüngsten Jahren zu Spitzenclubs irgendwie für 40 Millionen, also irgendwas, da läuft irgendwas falsch.
Ist ja endgültig außer Kontrolle geraten eigentlich, als in England der neue Vertrag unterschrieben wurde. Und seitdem habe ich irgendwie immer das Gefühl, herrscht eine latente Panik. So, alle versuchen möglichst schnell irgendwie Zugriff auf irgendwelche 15-, 16-Jährigen zu kriegen, bevor die Engländer ein Jahr später sagen, so, wir legen jetzt mal dick die Kohle hin. Jeder versucht ganz panisch von irgendwo noch wen zusammenzukratzen. Und wenn dann einer von 10 einschlägt, hat sich's gerechnet.
Aber die Premier League ist auch der Teufel, glaube ich, ne? Also, weil die Deutschen, gerade die Bundesliga oder die DFL sagt ja immer, ja, wir müssen die Preise anheben und wir müssen das und das machen, wir müssen das und das machen. Und wir brauchen da mehr Geld, wir müssen den Spielzeug zerstückeln, weil wir sonst mit der Premier League nicht mithalten kann. Jedes Argument in irgendeiner Weise in Sachen Kommerzialisierung und Fanausbeutung und so, ist immer irgendwie ja Premier League irgendwie, weil die kriegen viel mehr Fernsehgelder, die können irgendwie für jeden Spieler irgendwie gefühlt 40 bis 100 Millionen raushauen und das müsste ja bei uns auch klappen. Eigentlich irgendwie brauchen wir mal das Ende der Premier League und dieses Wahnsinns, damit wir wieder irgendwie zum normalen Fußball irgendwie zurückkehren können.
Wenn halt irgendwie der Rang 15. In der Premier League für 15 Millionen Spieler einkauft, da denken die sich in Freiburg doch auch, ja, what the fuck?
Ja, und Freiburg ist halt ein gutes Beispiel dafür, dass du nicht viel Geld brauchst, irgendwie um das zu schaffen, irgendwie. Also Freiburg, jedes Jahr, wenn ich mir die Freiburger Mannschaft angucke vor der Saison, denke ich, ja, die müssen eigentlich absteigen mit der Mannschaft. Und ja, geht auch die erste deutsche Spielklasse zu halten, ohne irgendwie ein großes Budget. Wer hat es auch eine Zeit lang geschafft? Ja. Okay, gehen wir mal weiter weg vom Fußball irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie man sie nennen würde, die neue Generation der Fußballfans, die kein Problem damit haben und alles toll finden irgendwie, die werden das sowieso wieder nicht verstehen können irgendwie. Aber da muss man wahrscheinlich so alt sein wie ich und den alten Fußball miterlebt haben, um verstehen zu können, worum es mir in diesem Falle geht.
Es ist sag mal, ja. Du wirst, wir werden ja da, wahrscheinlich in ein, zwei Jahren, also das fängt jetzt an, das wird noch viel krasser. Das wird auch eine neue Realität werden. Ich meine, früher, oder so, als ich mit Fußball, ich bin relativ spät erst mit Fußball quasi richtig eingestiegen. Das war ich erst wirklich so um die WM 2010, nur so in dem Bereich. Da war es noch relativ normal, dass ein Spieler halt sagt, so, ja, ich bin 34, 35, das ist ein gutes Alter, ich suche mir noch für 2 Jahre einen Verein. Ja, irgendwie. Das wird in Zukunft nicht mehr passieren, weil die Leute halt schon quasi durch die ganzen Jugendmannschaften getrieben werden und quasi von Anfang an so kaputt gemacht werden. Also ich glaube nicht, dass wir noch ewig lange Spieler haben werden, die mit 33 irgendwie noch so Weltstars wie Ronaldo sind.
Vor allen Dingen auch charakterlich so kaputt gemacht werden. Das ist in der Tat auch gut. Aber das war früher, als ich da in dem Bereich mich bewegt habe, schon so, wie ich es gerade geschildert habe. Ne? Das Problem ist halt, das sind halt alles charakterliche Arschlöcher, trifft schon irgendwie. Ne? Also ich meine, man erinnert sich irgendwie, wie ich war mit dem Gottkomplex damals. Das ist ja das Problem, ne? Die denken halt, sie sind die Allergeilsten, weil die in jedem, weil die Leute sich um sie prügeln, die Berater und die Vereine, gerade wenn du irgendwas drauf hast. Und wenn dir jeder sagt, wie geil du bist, dann wirst du halt ein Arschloch, ne? Deshalb sind das auch alles so Flitzpiepen irgendwie, die da heute rumlaufen irgendwie, weil die alle zu früh zu gut waren und, das ist halt auch ein Problem irgendwie. Also,
was machen die denn später eigentlich? Also man sagt ja immer, die haben ja ausgesorgt, aber wir alle, also das wird jeder kennen, ausgesorgt reicht dir nicht. Also die meisten Menschen, selbst wenn sie richtig dick auf dem Konto haben, brauchen noch irgendeine Tätigkeit.
Das Ding ist, du siehst ja, die meisten brechen ja auch zusammen danach. Siehe irgendwie Lothar Matthäus und Boris Becker, was zwei gute Beispiele dafür sind. Weil, und ich glaube, das ist in der Tat ganz hart. Da kommen wir wieder zu diesem, wenn du in der Bundesliga spielst, bist du der Allergeilste, jeder sagt dir das, jeder will ein Stück vom Kuchen abhaben. Du implizierst halt irgendwie, ja, das liegt an mir, weil ich so ein geiler Fußballer bin irgendwie, dass es denen nur ums Geld geht, weil sie einfach an dir verdienen, das checken halt die meisten Fußballer auch irgendwie nicht so richtig. Und dann passiert nämlich das, was in Deutschland relativ gnadenlos ist, weil Deutschland hat irgendwie kein großes Herz für ehemalige große Sportler. So, das heißt, die haben diesen Sonderstatus da nicht mehr irgendwie. Und Dinge, die denen verziehen werden, Eskapaden oder sonst was, weil sie Spieler sind und weil sie geile Spieler sind, weil gerade in den deutschen großen Sportarten, wie es früher ja Tennis auch war mit Bobbele, hat man denen viel verziehen, weil sie einfach Weltstars waren. So. Aber jetzt passiert Folgendes, jetzt ist diese Karriere vorbei und jetzt bist du eigentlich normal Sterblicher und jetzt interessiert sich plötzlich keiner mehr für dich, weil Deutschland interessiert sich nicht für Ex-Weltstars oder nicht besonders zumindest. Und das ist, glaube ich, in der Tat auch für einen Bundesligaspieler schwierig. Von jeder interessiert sich für dich, du bist der Größte, verdienst viel Geld, hinzu, okay, du bist jetzt ein Ex irgendwie, du spielst nicht mehr so gut. Und plötzlich schlägt das um. Und die Leute sagen, ey, der könnte jetzt langsam mal aufhören. Und es interessiert sich keiner mehr für dich. Und das muss ein unheimlich schwieriger Prozess sein für die Spieler, das zu akzeptieren. So von 100 auf 0. So. Weil das passiert ja in Deutschland relativ schnell, oder?
Das ist richtig. Ja, klar. Also,
Lothar Matthäus ist ein perfektes Beispiel dafür. Weltstar, Weltfußballer, alles gewonnen, was du gewinnen kannst. Und plötzlich irgendwie ist er nur noch der alte geile Bock, der irgendwie junge Mädchen hat, so gefühlt, so in der öffentlichen Wahrnehmung und geht irgendwie bei RTL Extra oder wie immer das heißt, allen auf den Sack, irgendwie, weil er wieder eine 20-Jährige weggeballert hat, die irgendwie dann danach ein Buch über ihn geschrieben hat oder so. Ja. So nehmen wir ihn jetzt wahr irgendwie. Und Boris Becker beschwert sich auch ständig darüber in den Medien, dass irgendwie in anderen Ländern in den USA irgendwie viel, viel besser mit ehemaligen Sportlegern umgenannt wird und Deutschland irgendwie keinen Respekt dafür hat. Da jammert er auch immer rum irgendwie.
Richtig. Also normalerweise kannst du davon ausgehen, gut, jetzt die ganz Alten interessiert das nicht mehr, aber so normalerweise, wenn du irgendwas Großes in Deutschland gemacht hast, dann wirst du halt so alle 5 oder 10 Jahre wirst du einmal angeklingelt und sollst nochmal wieder zum Jubiläum über deinen Erfolg reden. Und dann interessiert sich auch wieder keiner für dich. Ja, also was weiß ich, wenn du irgendwie Wimbledon, hast mal Wimbledon gewonnen oder so, dann wird halt.
Und genau dafür wäre eigentlich ein Berater da, um die Leute auf dem Boden zu halten und zu sagen, Leute, ihr könnt nur bis dann verdienen und dann könnt ihr schon mal darauf einstellen, wird sich plötzlich von einem Tag auf den anderen keiner mehr für euch interessieren. Weil wenn ich Spielerberater wäre, würde ich. Ich verstehe auch nicht, dass solche Leute Erfolg haben irgendwie. Also Fiete Ab ist, glaube ich, ist ja nicht sogar bei dem größten deutschen Spielerberater. Warte mal. Spielerberater, Fiete Ab, würde mich mal interessieren. Spielerberater, Fiete Ab. Wo so eine Massenfertigung, wo wirklich heutzutage nicht mehr da, gefühlt nicht mehr dahin beraten wird. Warte mal, Sportmanagement. Warte mal. Danach, was das Beste für den Spieler ist, sondern es wird danach beraten, irgendwie immer nur zu Transfers, dass du irgendwie als Spielerberater so viel wie möglich verdienst. Jürgen Milewski ist sein Spielerberater. Ich glaube, das ist auch ein relativ bekannter.
Ich glaube auch. Aber ich frage mich bei sowas auch immer, also wenn, außer du bist jetzt, es gibt ja auch so Granaten, die sind halt mit 19, da sagst du, der muss zu Bayern. Ja? Da gibt halt so Leute, aber so grundsätzlich, ich frage mich auch mal, warum wollen die Leute so schnell zu Bayern? Also du kannst auch bei anderen Vereinen aussorgen und wie lange denkst du denn, kannst du dich bei Bayern halten? Weil wo willst du nach Bayern noch hin? Real und Barca vielleicht. Oder du halt dick Geld in der Premier League verdienen. Aber was sind noch größere Clubs in Europa und damit in der Welt, wo du sagst, das ist so der nächste Karriereschritt?
Ja, vor allen Dingen, ganz ehrlich, du killst deine Karriere, ne? Klar kann es sein, klar gab es Ausnahmen, die Regel bestätigen, die sich dann beim FC Bayern durchgesetzt haben, aber also das waren nicht viele. Also wie, überleg mal im Gegenzug, wie viele Spieler irgendwie, weil sie gut waren, ihren Verein zum FC Bayern gekommen und gescheitert, ne? Auch teilweise Weltfußballer irgendwie. Ich erinnere nur irgendwie an die Herzog bei uns irgendwie, mit Werder Meister geworden irgendwie, zu FC Bayern gegangen, ein oder zwei Jahre später wieder zu Werder zurück, irgendwie, weil er da irgendwie, keine Ahnung, nichts geschissen gekriegt hat oder und so weiter. Also wie viele junge Spieler auch sind zu Bayern gegangen und da auf der Bank oder auf der Tribüne. Das ist ja das Ding. Und da kommt Fiete Arp, der eines der größten Talente in Deutschland ist, im Jugendbereich. Kommt und sagt, ich habe mich nicht beim HSV durchgesetzt, in der zweiten Liga keinen Stammplatz, aber ich gehe zum FC Bayern München. A, wer berät den? B, was denkt der? Was denkt er? Er kommt da an und er ist so gut, dass er direkt in die erste Mannschaft kommt oder was und da einen Stammplatz kriegt. Oder sie,
an Lewandowski vorbei auch noch.
Ja, ich check es nicht. Ich meine, ich hasse den HSV wie die Pest, das weiß man. Aber in diesem Falle, keine Ahnung. Also es ist einer der dümmsten Transfers. Und dann die Bayern, wenn sie das verteidigen, ja, wieso denn? Und als Bayern ist natürlich perfekt. Ne? Klar nimmt man solche Spieler. Warum? Man hat ja auch nichts zu verlieren, man kriegt die meistens ablösefrei.
Ja, hat 1,5 oder so gekostet.
Kriegt man, weil es Bayern München ist, kriegt man wahrscheinlich entweder ablösefrei oder niedrige Ablösesumme, weil es irgendwie der Wunsch des Spielers ist. Und man hat ja nichts zu verlieren. Man kann, nur weil der jetzt sich nicht durchsetzt, ist für Bayern München egal. Und wenn wir ehrlich sind, das würde ja jeder machen. Ne? Wenn ein geiler Spieler kommt, ich sage, ich will in deinen Verein.
Ja.
Warum nicht? Die Bayern sind immer lustig, dass sie das, also nicht alle, aber einige das immer versuchen, dann irgendwie auf bis zum Tod zu verteidigen. Aber also ganz ehrlich, also wenn. Auch von der reinen Logik her. Die Chance auf eine große Karriere im Fußball ist doch viel größer, wenn ich mich ohne Druck bei einem Verein wie im HSV durchsetze, irgendwie ein paar Jahre da spiele, dann wirklich mich durchgesetzt habe, die Erfahrung habe, mich vielleicht auch bei München dann durchzusetzen irgendwie, wenn der HSV dann wieder aufsteigt und ich da Stammplatz bin und meine Tore mache. So, also wie gesagt, A verdiene ich keine, ob ich jetzt beim HSV 2-3 Millionen verdiene oder bei Bayern München 6 oder so. Klar ist das doppelt und das Argument ist immer, ja, aber er muss ja sein Leben lang davon leben. Ja, aber Digga, erstmal kannst du ja immer noch wechseln dann. Und also welchen Vorteil hast du jetzt schon bei München zu spielen? Du hast eigentlich nur Nachteile. Du spielst da irgendwie in der zweiten Mannschaft, in der Regionalliga oder in der dritten Bundesliga, ich weiß gar nicht, wo die spielen.
Ich habe nur das Glück, dass sie dritten sind, ja.
Und und dann musst du, also ich glaube, dass ehrlich gesagt seine Chancen auf eine wirklich große Karriere im Fußball beim HSV oder bei einem kleinen Verein, wo er sich entwickelt hat, viel größer gewesen wären.
Ja. Du kommst ja auch ohne Auszeichnung im Endeffekt. Also Arp hat ja eigentlich nichts vorzuweisen, jetzt mal hart gesprochen. Mir fällt gerade als Gegenbeispiel ein, zum Beispiel Nils Petersen. Der ist damals, glaube ich, als Torschützenkönig der zweiten Liga zu Bayern gewechselt, hat sich da nicht durchgesetzt. Aber der ist dann wenigstens noch weitergereicht worden zu, glaube ich, Bremen und jetzt bei Freiburg. Und Freiburg ist ja jetzt ein Held, ja. die feiern den Typen wie sonst was. Aber eben wahrscheinlich nach Bremen gewechselt ist er auch nur, weil die Bremer halt gesagt haben, naja, okay, bei Bayern hat er es verkackt, aber der war halt wenigstens mal Torschützenkönig zweite Liga.
Ja, bei uns war ja auch nicht besonders geil, wenn ich ehrlich bin. Aber
okay. Ja, aber ne, also, du verstehst, aber
was ich meine. Bei HSV wird ja auch, bei Freiburg wird ja auch nur eingewechselt, macht er die Buden. Aber das ist halt kein schlechter, so. Das ist halt das Ding.
Genau, aber er hat halt
das Passwort. Es gibt auch viele Spieler, die gut oder die in anderen Vereinen gut gespielt haben, zum FC Bayern gingen und da komplett untergegangen sind und dann jegliches Selbstvertrauen eingebüßt haben und jegliche, was auch immer, und danach halt, egal wo sie hingegangen sind, nichts mehr geschissen gekriegt haben. Mir fällt jetzt gerade der Spieler nicht ein, aber es gibt wirklich einige Beispiele dafür. Das ist halt das Problem, ne? Wenn es bei Bayern nicht läuft, kann es halt sein, dass du deine ganze Karriere damit irgendwie abschießt, ne?
Weil, ehrlich gesagt, das gibt's in vielen Vereinen. Du hattest halt, da hast du einen Spieler, der hat in dem einen Verein funktioniert, in dieser einen
Mannschaft. Die Santo, bei uns irgendwie der Macker, ja. Bei euch.
Schalke.
Hat er nicht vorhanden, überbezahlt. Dann ist er jetzt, glaube ich, nach Brasilien zurück und ja, bettelt jetzt gerade. Bettelt jetzt gerade bei Werder irgendwie, ob er nicht zurück in die Bundesliga kommen darf. Ich habe jetzt gerade eine große Meldung, er würde gerne wieder zu Werder gehen. Ja, Digga, so wie du dich verabschiedet hast damals bei uns. Eine gute Halbserie oder Saison gespielt und dann irgendwie direkt zu Schalke gegangen.
Am Tag der
Fans. Verpiss dich, echt. So, und das ist halt das Problem.
Oder also, bei euch, wie hier Ekichi war das doch, der, glaube ich, in Nürnberg eigentlich echt gut war. Und zu euch Ekichi. Kam er dann so, hey, ja. Du bist jetzt der neue Özil.
Ja, war er nicht.
Ja, richtig. Und seitdem auch nie wieder was von dem gehört.
Und du spielst irgendwo in der Türkei, ich glaube, bei Fenerbahce mit Kruse zusammen. Egal, whatever. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich finde auch die Entwicklung im Profifußball aus vielerlei Gründen problematisch. Und ich finde vor allem problematisch, dass dieser Kommerz halt auch dazu geführt hat, dass viele Spielerberater halt ihre Spieler nicht mehr danach beraten, was das Beste für den Spieler ist, sondern nur, was für sie selbst rentabel ist. Und das sind immer Transfers. So.
Das egal. Ist ein widerlicher Beruf, ey.
Naja, ja, aber das ist echt ein widerlicher Beruf. Aber vielleicht dazu eine lustige, habe ich glaube ich jetzt mal schon angeteasert, der Thomas, für den ich ja jetzt hier vereinfache demnächst oder jetzt schon so ein bisschen und ab 1.8. dann intensiver freiberuflich arbeite, die haben gerade auch eine Spielerberater-Agentur gegründet und die haben sich halt auf die Fahne geschrieben, halt wirklich die Spieler, also nicht nur ans Geld zu denken, sondern die Spieler wirklich zu beraten, was besser für den Spieler ist. Und die gibt's erst, keine Ahnung, ein paar Monate und die haben so viele Anfragen. Und das Geile ist, haben sie mal irgendwie, ich weiß gar nicht, hat mir das Thomas erzählt, haben sie einen Spieler irgendwie, was weiß ich, fast Nigeria irgendwie so, ne, und den haben sie kicken sehen, irgendwie, und das, oh, das sieht ja ganz gut aus. Auch ein junger Spieler. Und dann haben sie irgendwie bei Werder Bremen angerufen und den davor gespielt und haben ihn einfach, sind hingefahren, haben sie vorbeigebracht für ein Probetraining und so weiter. Und mein alter Kumpel Björn Schirmbeck, der jetzt irgendwie den Nachwuchsbereich unter anderem von Werder leitet, auch das Internat leitet, hat mir Thomas ganz stolz erzählt, obwohl Thomas leidenschaftlicher HSV-Fan ist, hat gesagt, der hat zu ihm gesagt, es wäre so angenehm, mal mit jemandem zu reden, irgendwie mit einem Spielerberater, wo man das Gefühl hat, es geht nicht nur um die Kohle, sondern es geht wirklich darum, das Beste für den Spieler jetzt irgendwie zu entscheiden. So. Und das finde ich so eine schöne Anekdote in Bezug auf irgendwie, ja, das muss auch als Verein super nervig sein, ja, immer nur mit diesen irgendwie, ich will jetzt hier das Maximale irgendwie und ich berate meine Spieler auch und ich will, ja, und das ist ja eine schöne Anekdote dafür, dass man, glaube ich, wenn man Berater wäre, der immer nur das Beste für seine Spieler will, dass man wahrscheinlich, dass es auch total kontraproduktiv ist. Das ist ähnlich wie mit Blizzard und Hearthstone. Weißt du, auf der einen Seite, anstatt das Spiel weiterzuentwickeln und geile Features einzubauen, denkt man, okay, wir verdienen mehr, wenn wir nur Kartenpacks raushauen, Add-ons. So. Und das ist halt eine Milchmädchenrechnung. So. Weil wenn das Spiel besser wäre, hätten die Leute viel mehr Bock darauf und würden auch die Karten mehr kaufen. So. Verstehst du, wie ich das meine? Und beim Fußball ist es genauso. Wenn du die Spieler danach berätst, wie du am meisten Geld verdienen kannst, ist das kontraproduktiv, weil wahrscheinlich würdest du mehr Geld verdienen, wenn du wirklich immer nur das Beste für deine Spieler rausholen würdest, weil dann mehr Spieler zu dir kommen würden und du einen guten Ruf hättest und wahrscheinlich dann mehr verdienen könntest. So, und das ist, glaube ich.
Aber
ja.
Wenn du natürlich in diese Beraterszene ganz nach oben willst, dann brauchst du auch nicht viele Spieler, sondern nur so die richtigen Spieler haben.
Ja, gut,
aber das ein Berater, der irgendwie, ne? Aber ja, ich fäng da noch ein, als zwei Dings. Erstens, ich frage mich auch manchmal, vielleicht nicht so sehr, wenn es so um irgendwelche Dörflein in Brasilien oder Nigeria oder so geht, aber so in Deutschland, was sind das auch eigentlich für Eltern, die ihr Kind so einem Berater in die Hand drücken? Nach dem Motto, hier, hast meinen Sohn, der ist 14, in zwei Jahren spielt er hoffentlich bei Bayern in der U19 und ich will 20% vom Vertrag. Wie sieht das aus?
Es gibt wirklich sehr viele bescheuerte Eltern. Du weißt ja, dass ich damals irgendwie im Leistungssport Tennis irgendwie unterwegs war und auch viel Training gegeben habe. Ich hatte also einen B-Trainerschein. Es gibt nur den A-Trainer, der ist drüber, ne? Dann darfst du also wirklich auch in höheren, ja, in der Bundesliga und so trainieren. Also B-Trainer ist schon relativ hoch. Und habe dann auch irgendwie bei uns im Verein damals so den Leistungsjugend-Nachwuchsbereich trainiert. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Eltern gerade in dieser Boom-Tennis-Zeit damals ihre Kinder zum Tennis geschickt hatten, haben, so von wegen mit dem Anspruch, ja, mein Kind soll der nächste Wimbledon-Sieger werden irgendwie. Und dann hast du hast da Kinder gehabt, die nicht nur total untalentiert waren, sondern auch überhaupt keinen Bock darauf hatten. Und das ist die schlimmste Kombination. Es gibt halt Leute, die sind nicht besonders talentiert, aber die machen halt viel mit Willen und Disziplin und Ehrgeiz wieder gut. Aber selbst Leute, die talentiert sind und keinen Bock darauf haben, ist eine Katastrophe. So, und dann redet man mit diesen Eltern und du sagst denen dann, wissen Sie was, die Frau, es tut mir leid, aber ich möchte Ihnen das jetzt mal wirklich direkt sagen, Ihr Sohn wird nicht der nächste Wimbledon-Sieger sein, weil Ihr Sohn gar keinen Bock darauf hat, auf diesen Sport. Der hasst das, hier zu sein. So, und ehrlich gesagt, vom Talent her wird das wahrscheinlich auch nicht reichen. Natürlich diplomatisch formuliert. So, und das ist, da wirst du wirklich angezickt, das müssen Sie mir überlassen und der wird hier weiterher, es gibt so bescheuerte Eltern, so Helikoptereltern in Bezug auf, ja, machen Sie bitte aus meinem Kind den nächsten Wimbledon-Sieger, und die wird es halt gerade im Profibereich, im Fußballbereich auch geben. So wegen, mir ist alles scheißegal, ich will, dass mein Kind der nächste Wimbledon-Sieger wird oder der nächste Cristiano Ronaldo wird. Hier, das ist mir auch alles für recht, hier, Berater sind ja auch nicht blöd, die kennen ja auch Kinderpsychologie. So von wegen, ja, geben Sie mir Ihren Sohn, ich mache da irgendwie spielt demnächst bei Real Madrid. Und Eltern machen das so. Also von daher bin ich mir relativ sicher, dass da, keine Ahnung.
Das ist natürlich auch ein Joke irgendwie, oder? Ich glaube, sobald du Trainer bist, du musst ja, glaube ich, auch jährlich deinen Trainerschein erneuern.
Richtig.
Als Berater, hast ein Jurastudium oder ein BWL-Studium oder so, bist safe.
Ich weiß nicht, wie das mit der Beraterlizenz ist. Ich glaube, du brauchst da gar keine Lizenz für. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, du brauchst keine Lizenz dafür. Thomas hat mir sowas erzählt. Das kann jeder machen, theoretisch.
Ja, richtig.
Du hast eine Reputation, aber keine Dinge. Ich glaube nicht, dass wir, also ich musste meinen B-Trainerschein den überfachlichen Teil, glaube ich, alle 2 Jahre erneuern, nicht jedes Jahr.
Ja, irgendwie sowas. Ja. Aber ich kenne das so, weil in meiner Familie halt jemand einen Fußballtrainerschein halt für Kreisliga irgendwie so den Bereich hat, weiß nicht, was das für ein
Ding ist. Ja, die wollen immer, dass du den überfachlichen Teil, dass du quasi so ein Upgrade kriegst. Ich meine es aber, also ich habe es auch jetzt nicht mehr verlängern lassen, weil es mir irgendwann nur noch auf den Sack ging, weil ich auch kein Tennistraining mehr gebe, aber ich, ja, alle 2 Jahre war es, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es sich geändert hat. Whatever. Ja, damals war es so.
Aber du musst auf jeden Fall das immer wieder nachweisen, dass das, ne? Und das ist ja auch relativ streng dann.
Gerade in höheren Ligen ist es vielleicht auch sinnvoll eigentlich, ne? Wenn du da im Leistungssportbereich bist. Also lange Rede, es gibt eine Menge bescheuerte Eltern irgendwie, die, keine Ahnung, es selber nicht geschafft haben, vor allem, das sind die Schlimmsten, die es selber nicht geschafft hatten, dessen Traum es aber ist irgendwie. Und die dann mit allen Mitteln versuchen wollen, irgendwie, dass das eigene Sohn irgendwie den eigenen Traum dann für sie selbst weiterlebt, und das funktioniert halt oft nicht. Weil, also das Schlimmste ist, irgendwie Kinder zu irgendwas zu zwingen, worauf sie keinen Bock haben. Ich kann ein Lied von singen, meine Mama hat mich jahrelang gezwungen, irgendwie Musikunterricht zu nehmen. Einfach war es Blockflöte, 2-3 Jahre, und danach war es dann Gitarre. Und ich habe es so gehasst, ich glaube, ich schon oft erzählt die Anekdote, so sehr gehasst, dass ich danach, als ich gesagt habe, okay, jetzt ist es freiwillig, ich würde mich freuen, wenn du weitermachst, aber jetzt musst du nicht mehr, dass ich gesagt habe, nee, auf gar keinen Fall, verkauf das Ding, ich will nie wieder Gitarre spielen. Heute bereue ich das, weil ich gerne Gitarre oder Instrument spielen können würde, aber Zwang funktioniert nicht. Zwang erreichst du genau das Gegenteil, nämlich, dass Kinder so angewidert davon sind, dass sie danach irgendwie das nie wieder anfassen. Von daher ist genau das Sport, wenn dein Kind keinen Bock auf Tennis hat und du zwingst es, zum Tennis zu gehen, weil, wie gesagt, deine eigenen Träume irgendwie auf das arme Kind überträgst, dann wirst du genau das Gegenteil damit erreichen. Und das sage ich als jemand, der wirklich viele, viele Jahre Trainer und Leistungssport oder Leistungssport-Jugendförderungserfahrung hat. Naja, it is how it is. So, Bernhard, wir haben jetzt schon wieder 1,5 Stunden verquatscht. Mit dir kann man auch nie kurz unterhalten. Irgendwie, du hörst einfach nicht auf. Und da müssen wir es ein bisschen schneller machen. Lehrer an Schulen in Emstetten infiziert 39 Schüler und Schülerinnen in Quarantäne. Ich sage seit Wochen, werde ich dafür belächelt von einigen irgendwie. Wir sind die Corona-Pussys. Nennen wir die anderen mal die Wirtschaftspussys oder whatever. So von wegen, ja, Schulen müssen auf, bla bla bla. In NRW ist toll, alle zusammen, ohne Wenn und Aber, super Idee. Ich bleibe dabei, und das zeigen diese Beispiele auch irgendwie, dass das ganz schnell in die Hose gehen kann, weil, ich sag's immer wieder, das halt eine perfekte Corona- oder, sagen wir, Virenbörse ist, so eine Schule, weil einfach, wenn es jemand hat, merkt er es nicht, weil er kaum Symptome haben wird und sich das rasend schnell verbreitet. Und jetzt in Emstetten, und ich glaube auch in Münster, gab es jetzt Fälle, wo genau das passiert ist, meiner Ansicht nach, man immer noch vorsichtig sein sollte in Schulen. In dem Blogantrag schreibe ich halt auch, wie es bei uns gemacht wird, in Schleswig-Holstein oder in unserer Schule umgesetzt. Nächste Woche gehen alle Klassen wieder zur Schule. Also das heißt, die Schule wird wieder geöffnet. für alle. Allerdings hat jeder aus jedem Jahr, wir sind ja eine Großschule, wir haben viele Jahrgänge, sonst wäre das einfacher, wenn wir irgendwie nur zweizügig wären oder so. Aber wir sind halt fünfzügig. Also wir haben, meine Klasse ist die 5E, ja. Und deshalb kann E ist sogar sechszügig dann. Also wir haben wirklich viele, viele Jahrgänge. A, B, C, D, E. Nee, fünf doch. Gut, dass ich nicht mal das Alphabet kann. Bei uns wird es so gemacht, dass pro Tag eine Klasse pro Jahrgang kommt. So. Und meine Klasse ist jetzt am Freitag dran. Und das läuft so, maximal 10 pro Raum. Und die Klasse wird, also ich habe 26 Schüler, wird aufgeteilt, 10, 10, 6. Und nacheinander. Das heißt, ich hab das natürlich super ätzend als Lehrer, weil man ungern so einen ganz langen Tag hat ohne Pause. Ich weiß auch gar nicht, ob das erlaubt ist, aber ja, da wird jetzt auch keine Rücksicht mehr drauf genommen jetzt aktuell, weil zu lange quasi Downtime war. Und wir Lehrer sind ja sowieso irgendwie die Spucknäpfe irgendwie so gefühlt. Müssen wir also von 8 Uhr bis 15 Uhr, viele werden jetzt sagen, oh, ich in der freien Wirtschaft, ich sitze mal bis 17 Uhr. Ja, dann mach mal 7 Stunden Unterricht ohne Pause irgendwie. Gerade in den Jahrgängen irgendwie. Dann wollen wir nochmal gucken, ob du das genauso empfindest, wie entspannt in einem Büro zu sitzen und vielleicht auch ein bisschen Stress zu haben, aber auch vielleicht irgendwie, ja geil, komm. Also die Diskussion bringt ja sowieso nichts. Freie Deutsche ist sowieso Herrenrasse. Lange Rede, wir sind...
Ja, kurz eingeworfen, weil ich halt direkt einen Vergleich vor einer Weile hatte, weil es ja auch immer ist, Studenten, das ist doch alles so easy und arbeite mal richtig. Hm. 2 Stunden Vorlesung sind wesentlich anstrengender als 4 Stunden Supermarktarbeit. Wesentlich.
Ja, weil du halt also, auf einem anderen Level arbeitest, ne? Du bist halt nonstop konzentriert und vor allem, also gerade auch als Lehrer, du musst halt nonstop Fragen beantworten. Es ist psychisch einfach sehr anstrengend.
Genau, genau.
Das kann man sich als jemand, der auf dem Bau arbeitet und mir irgendwie in die Comments schreibt, du hast mal richtig arbeiten, hier auf dem Bau. Das ist halt eine völlig andere Form der Belastung.
Ja, und du hast danach Muskelkater, aber du bist halt geistig überhaupt nicht gefordert in der Zeit.
So.
Das ist so richtig monotones. Also Regal einräumen ist halt wirklich, ja, du schiebst halt Brain AFK allen Kram da rein und in der Zeit habe ich irgendwie Unikram gemacht, habe Geschichten geplottet und so Kram, weil du halt geistig null ausgelastet bist.
Ja, aber auch da bringt ja der Penisvergleich nichts. Wir sind ja auch nicht die das sagen, sondern wir dürfen es ja immer ständig irgendwie anderen in den Comments irgendwie, ja, Wirtschaft, aber du mal in der freien Wirtschaft, weißt du, was richtig arbeitest. Ja, aber du doch mal einen Tag in der Schule. Dann können wir uns nochmal darüber unterhalten. Egal. Also, whatever. Also, ich habe auf jeden Fall am Freitag, ja, ich weiß jetzt schon, dass wieder, du Weichspüler und du Jammerlappen und bla, bla, bla. Aber von 8 bis 15 Uhr durchgehend ohne Pause und immer 2 Stunden pro Gruppe. So. Und, aber ehrlich gesagt, ja, ist mir das trotzdem lieber als dieses Geisteskranke, was Laschet in NRW umsetzt. So, wir müssen jetzt panisch alles aufmachen und wird schon funktionieren und Schule ist sowieso toll. Und ja, dann gibt es wieder Leute, die dann in die Comments schreiben, so von wegen, ja, es gibt doch jetzt diverse Ärzteverbände, die gefordert haben, das stimmt halt wirklich, habe ich heute auch gesehen, dass man die Schulen jetzt sofort wieder aufmachen soll, weil es sozial und psychologisch nicht mehr zu verantworten ist, dass die Schüler zu Hause sind. Ja, keine Ahnung, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich habe in der ganzen Zeit digitalen Unterricht gemacht, 2 bis 3 Mal die Woche, je nachdem, wie viel ich zur Schule musste. Und und am Freitag sehe ich meine Klasse wieder. Ich freue mich auf meine Klasse, weil ich eine tolle Klasse habe. Ich habe tolle Eltern. Und ich freue mich, meine Schüler wieder zu sehen. Und ja, aber mir ist diese Herangehensweise wesentlich lieber, ne? Zu sagen, okay, 10 Leute pro Klasse mit Abstand. Bei uns in der Schule gibt es aber keine Gesichtsschutzpflicht. Und da ist der Abstand auch ganz, ganz nützlich. Aber ob das was bringt, ist eine andere Sache, weil natürlich auf dem Schulweg und jada. Aber mir ist es trotzdem lieber als dieses so, was Leipzig, der Lehrer Götze bei uns in den Comments schreibt, Leipzig Grundschule irgendwie alle zusammen. So ohne Millimeter voneinander entfernt, ohne Rücksicht auf Verlust, wird schon gut gehen. Alles gut durchdacht, ja. Whatever. Gehen wir mal weiter. Was haben wir noch? Oh, warte. Muss ich blättern auf meinem Blog? Ja, so die ganz großen Geschichten haben wir diese Woche nicht. Ja, Svenio Ultras Logo, ist vielleicht jetzt nicht hier für den Talk so relevant. Neuer Teil von Tribute von Panem. Ich habe damals alle 3 Hörbücher gehört und die Filme natürlich sowieso geguckt. Fand das eigentlich ganz nett alles. Ich habe mich gefragt, 4. Teil, die Geschichte ist doch zu Ende erzählt, aber es ist eine Prequel und wird quasi so die Jugend und die Anfangszeit von Snow erzählt. Und die Beschreibung fand ich auch ganz interessant irgendwie. Ich schrieb dann in dem Blog-Eintrag, höre ich mir irgendwie das Hörbuch an. Für das Buch habe ich einfach keine Zeit, durfte mir auch wieder rechtfertigen. Wieso denn das Hörbuch? Dann kannst du auch gleich das Buch lesen. Ja, Digga, aber ein Hörbuch kannst du beim Laufen oder wenn du was anderes machst, hören. Also wie man da irgendwie den Unterricht nicht, den Unterschied nicht, Buch ist das einzig Richtige, du musst das Buch lesen. Ja, Hörbuch ist ganz praktisch, weil man es auf dem Weg zur Arbeit oder so hören kann. Ja. Ist das interessant für dich? Hast du mal was reingelesen oder gehört?
Ich hab immer noch nicht die letzten beiden, also den dritten Teil quasi gesehen. Weiß auch nicht warum, weil ich bisher auch irgendwie noch nirgendwo gefunden habe, bei Amazon oder Netflix oder so. Keine Ahnung, ich fand's nett. Ich habe die Bücher nicht gelesen. On the top of my head, ich habe auch keine Ahnung, wer Snow ist.
Snow ist wer spielt den? Warte mal, ist es Kirk Douglas? Kirk Douglas spielt den, glaube ich. Das ist dieser Weißhaarige, der immer dann Katniss Everdeen quasi ein bisschen, ne, der sagt, der muss die alle. Ja, können Sie aber selbst entscheiden, ob er Bock drauf hat. Ja, Lindner ist vielleicht das Thema der Woche, hat den Weißrusslands Honorarkonsul umarmt, ohne Maske. Wurde natürlich wieder massiv irgendwie von beiden Seiten ausgeschlachtet. Die eine Seite natürlich irgendwie die Wirtschaftslobby sagt, ja, und jetzt darf man nicht mehr jemanden umarmen oder wird da so ein Heckmeck draus gemacht. Christian Lindner ist halt der größte Heuchler, den es in der deutschen Politik gibt, ja. Und deshalb finde ich auch, darf man sich auch mal drüber aufregen, ne? Kann man sagen, ja, machst hier irgendwie eine Stunde lang regst darüber auf, dass man seine Meinung nicht sagen darf und dass die Leute sich über alles echauffieren und so. Das Ding ist halt, eine Woche vorher, Fall Kalou, war er der am meisten sich darüber aufgeregt hat. Gesagt hat, ja, der muss hart bestraft werden, nur so checkt er das und das geht überhaupt nicht und so weiter. Und dann, wenn er denkt, die Kameras sind aus, so Mundschutz runter und umarmen und so weiter. Christian Lindner, ey, ganz ehrlich, der Typ irgendwie ist für mich mit Laschet zusammen einer der großen Verlierer dieser ganzen Corona-Sache, weil er einfach nur eine Marionette irgendwie ist. Und mir ist das noch nie so erschreckend klar geworden wie in dieser Zeit. Und er war von Anfang an irgendwie, hat auch die Corona-Maßnahmen irgendwie so weggewischt, ist da nichts und so weiter. Und dass der irgendwie in die Kamera aussieht, irgendwie jeden im Arm nimmt und auf Abstand und alles, auf jegliche Maßnahmen scheißt, das ist für mich so sicher wie das Arm in der Kirche. Und natürlich kann man sagen, ja, muss sich auch nicht über alles aufregen. Und wenn man mal so, er hat sich auch dafür entschuldigt irgendwie. Und wenn man mal so ohne nachzudenken jemanden an, ist das nicht so schlimm. Würde ich grundsätzlich euch recht geben. Kann im einfaches Gesetz mal passieren, aber bei Lindner bin ich mir sicher, dass der ganz genau wusste, wen er umarmt. Das war nicht ein einfaches Gefecht, sondern der ist einfach so, ich scheiße auf alles irgendwie, ich bin Christian Lindner. So. Meine Meinung, kann man natürlich anders sehen.
Stimmt. Der wahrscheinlich, guter Punkt, der hat sich wahrscheinlich nicht getraut, sich mit Mundschutz vor dem weißrussischen Konsul blicken zu lassen, weil in Weißrussland, glaube ich, bis heute noch gesagt wird, Corona ist Quatsch, gibt's nicht. Da herrscht ja immer noch hier Lukaschenko oder wie er heißt. Sag mal ja gerne, der letzte Diktator Europas.
Stramm stehen, du darfst keine Maske aufhaben, ne?
Ja, kannst du, das könnte ja auch ein Foto sein, was nachher in Weißrussland gezeigt wird. Und dann fragen die Weißrussen sich ja, Moment mal, warum trägt der kleine blonde Junge da einen Mundschutz? der Lindner ist halt, aber das ist halt die ganze FDP. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, was Wolfgang Kubicki gesagt hat zum Thema Lockdown.
Das Schlimme ist, Kubicki. Ich habe den diversen Talkshows gesehen, ich mochte den früher mal, aber da war so noch scheiße gefühlt.
Ja. Richtig. Er hat ja gesagt, er wäre komplett gegen den Lockdown. Wer Angst vor Corona hat, kann ja einfach zu Hause bleiben.
Naja, Kubicki hat irgendwie die Kontrolle über sein Leben verloren. Aber das ist halt auch nur ein Mitläufer. In der FDP sagt halt Lindner den Kurs an und alle anderen labern das nach. Kubicki ist auch noch Schleswig-Holstein hier. Ich mochte den früher mal. Früher war der in Talkshows zu Gast und hat viel gesagt, wo ich gesagt habe, ja, das ist ein guter. Aber mittlerweile ist der wirklich so ein... Ja. So ein
es gibt eine fantastische Rede von Kubicki im Bundestag gegen die AfD-Fraktion. Eine meiner Lieblingsreden dieser Wahlperiode, aber... Was mit dem Typen abgegangen ist, letzten ein, zwei Jahre, das wirklich, puh.
Ja, mehr ist diese Woche nicht passiert. Von daher können wir jetzt auch perfekt mal eben die Landung zur Landung ansetzen, nach einer Stunde und 36 Minuten. Ja, Banner, es macht immer Spaß, mit dir zu quatschen, auch wenn dich alle hassen. Ich rede mal sehr gerne mit dir. War ein schöner Podcast, fand ich. Von daher, ja, wird wieder eine Menge Kritik geben in den Comments, weil das natürlich viele anders sehen. Sowohl die Rechten als auch die Linken. Die Rechten sehen halt unsere Corona-Pussy-Haftigkeit anders und die Linken sehen irgendwie die Social Justice Kritik irgendwie anders. Von daher ist immer lustig, jeder schiebt dann einen aus dem anderen Lager. Es gibt nur noch Schwarz-Weiß. Ich bin linker Spinner und Nazi zugleich. Ja.
Ja, vielleicht schafft ihr es ja und kriegt es mal so formuliert, dass es einfach eure Meinung ist. Zum Beispiel, ganz simple Sache, sagt nicht, du bist transphob, sondern ich finde, diese Aussage klingt ein bisschen transphob, weil wir müssen immer noch nicht sagen, dass wir dir dann recht geben, aber es klingt wesentlich weniger offensiv als einfach so, du bist transphob und ein Arschloch.
Also, wir können das Internet nicht erziehen, das ist unmöglich, ja. Können wir vergessen. So, Also, wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Ich komme auch mal wieder einen coolen Gast, aber das mache ich auch nicht auf Holy Lukas, so von wegen ein Gast, sondern das muss sich ergeben. Und schauen wir mal. Ja, von daher nächste Woche alles in alter Frische. Alle Videos und alles, was kommt, habe ich im Solo-Teil schon erzählt. Von daher, ja, gucken wir mal. Und nächste Woche können wir auch mal wieder, hier ein bisschen brainstormen. Wobei, wir haben das erste Jahr noch nicht mehr fertig. Aber vielleicht können wir über Hanno Hasi noch mal ein bisschen verfeinern. Ja, mal gucken. Ja. Dann würde ich sagen, beinahe danke, dass du da warst. Schönen Abend und bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao.